Max, wir müssen reden.
Oh, da hat das Bier aber schön geploppt.
Ja.
Das klang, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja jetzt das,
Wow.
Das war geil, oder? Mal gucken, ob es jetzt furchtbar schäumt.
Das hättest du mal haben sollen. Oh. Das hätte ich mal haben sollen. Da hätte ich aber richtig was hergemacht.
Das hat der Kuhwex gemacht, Kuhwex 23.
Kuhwex 23.
Das haben wir neulich schon bei NerdsFM probiert zu trinken. Da hat es dann nicht mehr aufgehört zu schäumen und wir haben uns dann nicht getraut, das zu trinken. Jetzt habe ich beschlossen, machen wir es trotzdem. Cheers.
Cheers. Ja, Plom.
Hallo,
ja,
Plom.
Hallo.
Hallo, Plom. Hast du irgendwo deine Wasserflasche oder sowas?
Die kann ich mal auspacken, damit ich später keine Geräusche mache, wenn ich sie...
Nee, hier Geräusche machen mit Getränken, das geht gar nicht.
Du musst irgendwie anstoßen. Also wir haben hier zu Gast Christian Heller, aka Plom Lom Pom. Das ist, daran muss man sich gewöhnen, Plom Lom Pom.
Schäumendes Bier.
So, jetzt kommt Pflaster auf Glas.
Genau, das hat man jetzt nicht gehört, aber wir haben gerade angestoßen, weil Plom Lom Pom trinkt kein Bier seit wie viel, also keinen Alkohol, seit wie langer Zeit?
Eigentlich habe ich schon 2012 keinen Alkohol getrunken, mit zwei Ausnahmen. Ich habe einmal an meinem Geburtstag an einem Sektglas genippt und dann hatten wir zum Kongress Scotty TM ein Bier ausgegeben, das ich nicht abschlagen konnte.
Okay, ein Angebot, das du nicht ausschlagen konntest.
Außerdem haben wir von Wodka in die Flasche gefüllt, statt Wasser.
Genau.
Das wäre mir aufgefallen.
Ja, jedenfalls, also seitdem bist du ja zum Islam konvertiert bist, führst du sozusagen jetzt auch ein völlig anderes Leben. Das ist jetzt ja auch der Grund, warum wir jetzt dich eingeladen haben, mit deinem Bart.
Unter deinem neuen Namen.
Ja, ich trinke auch kein Koffein mehr, das ist auch verboten. Ja, ich glaube, weitere Verbote habe ich mir kurzfristig nicht auferlegt.
Nee, aber sag Verbotsverbot? Mal, aber erzähl doch mal, wie das kommt. Du hast doch, war das nicht auch Teil eines Monatsprojekts, dass du aufgehört hast mit dem Alkohol?
Ja, es war erstmal nur ein Monatsprojekt. Also ich nehme immer für jeden Monat irgendwelche Projekte vor. Jetzt wird erstmal mein Mikro korrigiert. Ich hoffe, jetzt hört man mich besser.
Ja, das ist sehr viel besser.
Noch besser.
Meistens irgendwelche Sachen, die ich erstmal nur experimentell für einen Monat ausprobiere, wie halt kein Alkohol trinken. Und wenn das gut läuft und ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann setze ich das immer fort. Und manche dieser Monatsprojekte ziehen sich dann recht lange hin. Und dann dauert das vielleicht auch schon mal ein Jahr oder so oder vielleicht sogar länger.
Und was waren so die Erfolge, die du mit nicht Alkohol hattest? Nicht mehr in die Hose gestrullert oder?
Das war weniger das Problem. Also eigentlich war eher mein Projekt kein Koffein mehr trinken.
Ja.
Alkohol habe ich schon davor recht wenig getrunken. Aber ich dachte mir dann, es ist schlecht, wenn man auf die eine Sorte Getränk verzichtet, dann weicht man mehr auf die andere Sorte Getränk aus. Und da ich eh schon immer vorhatte, den Alkoholkonsum ganz aufzugeben, weil ich irgendwie einerseits immer nur schlechte Stimmungsschwankungen vom Betrunkensein bekam und andererseits es ja Geld kostet und irgendwie Kater verursacht, habe ich mir dann gesagt, eigentlich ziehe ich keine positive Bilanz durch den Alkoholkonsum und habe dann beschlossen, einfach zu sagen, ich habe jetzt ganz das Prinzip, gar keinen Alkohol mehr zu trinken.
Aber das, also ich meine, es ist ehrbar, aber man muss schon sagen, Alkohol ist ein sehr billiger Rausch, oder? Also ich meine, es ist doch so ziemlich die billigste Art, wie man irgendwie sich ins Delirium bringen kann, ist doch Alkohol.
Oh, ich bin kein Raufexperte.
Nee, ich auch nicht. Aber ich
bist du Rauschverweigerer?
Ich würde jetzt aber so intuitiv jetzt sofort erstmal in Frage stellen, weil
ernsthaft?
Weil du hast auf jeden Fall ja ganz viele Drogen, die sehr viel Dollar kicken, so, ja.
Und du meinst, man kriegt mehr fürs Geld?
Ja, genau. Also das drum geht's ja, ne? The biggest bang for the buck, ne? Und ich weiß nicht, also da müsste man, ich meine, das ist natürlich auch schwer zu vergleichen, welcher Rausch jetzt, weil die Räusche sind ja unterschiedliche Räusche.
Oh, ist das Tablet? Oh Gott, ist das jetzt ausgegangen?
Mann. Ich kenne mich mit Tablets nicht
aus. Achso, nee, man muss hier oben ist die Seitentaste, mit der man
es. Ja, Seitentaste,
danke. Niemand findet die. Das ist einer der Punkte, warum ich kein Android nutze, weil alle diese Seitentasten nicht finden.
Also, wenn ich mir überlege, für einen richtigen Vollrausch müsste ich zum Beispiel für Bier, wenn ich das in Bier haben wollte, dann müsste ich bestimmt sogar am Kiosk oder im Supermarkt 20 Euro ausgeben.
Was? Was kostet eine Flasche Bier? Kostet irgendwie 80 Cent oder sowas. So eine Flasche Becks, oder?
Ja, also jetzt ich kaufe selten im Supermarkt, deswegen ich gehe mal zum Späti, wenn ich
Bier. Was kostet es am Späti eine Flasche Bier?
So ein Euro, etwas mehr.
Ja, okay, sagen wir ein Euro. Also für 20 Bier. Ja,
okay. Also okay, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich trinke jetzt nur Sterni, dann kriegt man es auch für teilweise 60 Cent oder so in Berlin.
Na, sagen wir mal einen Euro.
Ja, sagen wir mal einen Euro.
Also mit 6-7 Bier bin ich schon ganz gut dabei.
Ja,
also,
das stimmt, ja.
Das also das ist schon, das passt schon alles.
Dafür bin ich viel zu knauserig.
Also du bist mehr so Bierverweigerer aus finanziellen Gründen.
Naja, wenn ich sage, Bier bringt mir nichts und gleichzeitig Bier kostet Geld, warum soll ich Geld ausgeben für was mir nichts bringt?
Das stimmt. Hast du irgendwelche Langzeitvorteile davon gehabt, von dem kein Bier mehr trinken?
Naja, ich habe beispielsweise einen sehr verschobenen Schlafrhythmus, das heißt, ich gehe meistens erst so um 6 ins Bett. Und das führt dann, wenn ich keinen Alkohol trinke, dazu, dass ich oftmals, auch wenn ich nach Hause gehe von einer vielleicht nicht allzu lang gehenden Abendgesellschaft, ich dann immer noch irgendwelche sinnvollen Dinge tun kann, von irgendwie noch rasch was programmieren oder schnell noch ein paar Texte lesen, bis halt ja zu legitimer Arbeit. Kann ich dann noch machen nach der Party bis 6 Uhr früh.
Also ich hab mal irgendwie für... Also es war jetzt kein Experiment, sondern es war ein Versehen. Da habe ich irgendwie aus Versehen 3 Wochen keinen Alkohol getrunken oder sowas in dem Dreh. Also es hat sich so ergeben. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass man so nach 2-2,5 Wochen irgendwie nochmal so eine Form von Konzentrationsfähigkeit hatte, die ich so mit gelegentlichen Alkoholkonsum nicht kannte, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich so krass war, dass ich...
Das sagen ja die Leute auch irgendwie, die immer so Internet-Abstinenzler so sind, irgendwie diese ganzen selbstexperimentellen, ich mache jetzt mal aus oder so, ich bin jetzt mal offline Experimente, die sagen ja auch alle irgendwie, ja, meine Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt so riesig und krass. Und
was hast du gesagt?
Ja.
Aber dieser Typ, der Typ, der das jetzt ausprobiert hat für ein Jahr, kein Internet, der hat auch irgendwie so, ja, die ersten 2 Wochen war es total toll, weil da konnte ich mich total gut konzentrieren und danach habe ich nur prokrastiniert, halt, aber mit langweiligeren Dingen als im Internet.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ich glaube, wesentlich ist vielleicht erstmal überhaupt die Veränderung. Ne? Also dass halt das Online-Umfeld natürlich extrem unseren Alltag strukturiert. Wenn man einmal drin ist, ist ja ganz klar, ne? Ist keine Frage. Und ich glaube, es tut immer gut, wenn man mal irgendwie rauskommt aus einem gewissen Trott und aus einer gewissen Lebenskonfiguration. Und ich glaube, das tut jedem immer gut. Und zwar egal, in welche Richtung.
Das stimmt.
Aber deshalb kann ich auch diese Sache mit den Monatsprojekten empfehlen, weil dadurch hiefe ich mir halt jeden Monat mindestens irgendwas Neues auf. Also sei es so ein asketisches Projekt, wie ich verweigere den Konsum von X oder ich versuche jeden Tag irgendwie Y zu tun, 10 Minuten lang. Das muss dann gar nicht unbedingt was total Sinnvolles sein. Es kann auch sein, dass ich nach dem einen Monat zurecht sage, gut, das war jetzt nicht eine sehr ergebnisreiche Sache, aber es bringt immer diese Veränderung rein. Jeden Monat ist irgendwas, was mein Leben so ein bisschen rekonfiguriert und ich glaube, das hält im Kopf frisch.
Was hast du denn so probiert bisher?
Genau.
Ganz viel. Kann ich mal kurz auf meine Webseite gucken, da steht das alles verzeichnet. Ich habe ja kein Gedächtnis mehr in meinem Kopf, sondern alles in meine Webseite ausgelagert.
Niemand findet diesen Button an dem Bild.
Ja,
das ist echt beeindruckend.
Also ist ja dieses Tablet und es ist unmöglich, dieses Tablet.
Genau, aber ich, während du das da anschaltest, erzähle ich mal ein bisschen, du hast ja ein Wiki und dieses Wiki, das hast du sogar noch selbst programmiert. In diesem Wiki dokumentierst du ja im Endeffekt alle relevanten Dinge, die dir irgendwie zumindest relevant vorkommen über dein Leben und unter anderem natürlich auch deine Monatsprojekte.
Mhm.
Und ich finde das ja sehr interessant. Also als du das damals irgendwie mit der Idee kamst, jetzt plötzlich, Bloggen ist doch von gestern, ich mache jetzt ein Wiki, war ich erstmal sehr skeptisch. Ich bin auf eine gewisse Art immer noch skeptisch, weil es ja irgendwie bestimmte Dinge nicht so gut kann, finde ich. Aber im Endeffekt ist das dann doch sehr interessant, weil du das ja auch mit einer sehr, sehr großen Akribie und einer sehr, sehr großen Selbstdisziplin pflegst und damit ein relativ vollständiges Bild deines Alltags zeichnet.
Mhm.
Und ja, genau. Und jetzt kannst du ja mal gucken. Wo
findet man das jetzt gleich?
Unter plomlompom.de.
Ganz wichtig, www.plomlompom.de. Leute, echt? Sagen mir immer, dass ich das www bitte wegmachen soll, aber ich habe es bisher noch nicht konfiguriert geschafft. Aber dann dort kann man dann beispielsweise irgendwie meinen Tagesablauf nachlesen, was ich gemacht habe, bevor ich hierher eben gekommen bin. Und ja.
Genau, können wir das mal gucken?
Ich, wollte gerade nochmal sagen, falls jetzt irgendjemand gerade mithört, wäre toll, wenn ihr Shownote schreiben könntet. Unter pet.shownote.es/doc/wir-mussen-reden-64. Da könnt ihr zum Beispiel den Link zur Ploms Webseite rein. Wo ist das jetzt hier? Plom-Wiki?
Genau.
Ah, oh, jetzt bin ich auf den Identica-Link geklickt, getippt.
Oh nein.
Das ja, ja,
um Plom-Wiki. Es ist ja Gott sei Dank bald weg,
Identica. Ja, aber hieß das nicht mal irgendwann Mind oder so?
Nee, das, es gab das Mindbroker-Wiki von Rainer Wasserfuhr. Auch eine sehr interessante Person, die ihr unbedingt mal einladen müsst.
Ja, ich hab
ach,
sie,
der ist Krimi-Kalender.
Ja. Genau, Quantified Plom, das ist interessant. Terminkalender. Heutiger Tagesablauf, da haben wir es doch.
Na toll, wir stehen gar nicht drinne.
Internet nachhol ein bisschen. Auf zum Podcast steht doch da.
Achso, abends Podcast-Termin, aber nicht welcher. Ist das dein Kalender? Ist das dein einziger Kalender?
Der Terminkalender, der davor war, ja, das ist mein einziger.
Okay.
Kann der irgendwelche Standards, CalDAV oder sowas?
Nein.
Warum nicht?
Ich baue mir immer alles selbst und denke mir da immer private Semantiken aus, die mit nichts anderem in der Welt sprechen.
Und Lehmann hat dich dafür noch nicht getötet?
Doch, ich benutze auch dieses Vokabular wie private Semantiken, nur weil der Lehmann einmal am Tag ungefähr mir eine lange Anklagerede gegen mein Programmierverhalten hält.
Okay. Herr Lehmann, muss man dazu sagen, ist ein gemeinsamer Freund.
Freund. Will man wirklich Freund sein?
Ein gemeinsamer Bekannter. Den man sehr häufig trifft und ja, aber mit dem du ja sehr mehr zu tun hast. Unter anderem hast du ein Buch mit ihm geschrieben. Ja. Aber dazu kommen wir gleich.
Ja, ja.
Bleiben wir erstmal beim Wiki, das ist interessant genug. Also wir haben jetzt hier Schlaf, morgens Internet nachholen, weiternappen, Wiki, Arbeit und so weiter und so fort. Ich kann mich an andere Tage erinnern, da habe ich da reingeschaut und dann stand da Sex mit X.
Ja, das schreibe ich da auch rein. Ja. Manchmal auch sogar mit Namen, wenn die Person das autorisiert hat.
Ah, okay, okay. Ja, ich finde das interessant, weil ich hätte jetzt, dann weiß man ja auch ungefähr so, hat der Plom heute schon Sex gehabt? Vielleicht ist er dann ja ausgeglichener oder so etwas. Ja, irgendwie, dann kann man jetzt auch mal so nachvollziehen. Was uns zum anderen Thema führt. Du hast ja das Buch geschrieben, Post-Privacy.
Mhm.
Wie heißt es nochmal? Prima Leben ohne Privatsphäre.
Ja, das war so der Arbeitstitel, den ich unernsthaft hingeworfen habe und dann plötzlich stand das Buch mit diesem Titel auf Amazon. Da hat der Verlag sehr schnell reagiert. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben zum Thema Post-Privacy. Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich seit, ich glaube ungefähr so 2007, habe ich so ein bisschen an der These gearbeitet, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass unsere Privatsphäre im Netz erodiert. Und da versucht so ein, ja, so eine Art Argumentengebäude darum zu stricken, für das Für und Wider, verbunden mit so Datenschutzkritik, verbunden mit so einer historischen Betrachtung, wie weit ist Privatsphäre etwas, was schon immer da war und schon immer gut war oder vielleicht etwas, was irgendwie historisch verschiedene Sachen bedeutet hat. Und ja, dazu habe ja MS Pro und ich auch schon mal ein Podcast bei Tim Pritlove aufgenommen. Genau. Ich will das jetzt gar nicht alles detailliert aufschlüsseln.
Genau. Ja, aber, ich meine, das ist aber auch schon durchaus irgendwie, glaube ich, auch das Thema, mit dem man dich am meisten verbindet derzeit noch. Also, weil das, du hattest diese Debatte ja angestoßen, du hast das Buch dazu geschrieben, du hast im Endeffekt ging das ja alles eigentlich so von dir aus und was jetzt immer noch weiterlebt mit der Spaggeria, aber in der Spaggeria bist du ja jetzt nicht mehr so richtig aktiv, habe ich das Gefühl.
Naja, also erst einmal kurz, irgendwie, weil es von mir ausging, die Ideen waren, glaube ich, schon so ein bisschen in der Luft. Ich habe das dann halt einfach ein bisschen kompakt zusammengeführt unter diesem Label Post-Privacy und war dann halt derjenige, der dann hier in Deutschland zumindest irgendwie Vorträge dazu gehalten hat und halt das Buch geschrieben hat. Deshalb bin ich da wahrscheinlich schon eine der ersten Anlaufstellen, wenn man zu dem Thema irgendwie Leute befragen möchte.
Du hast, glaube ich, auch den Begriff kreiert, oder? Also
ich habe ihn für mich schon erfunden, im Sinne von, ich bin, glaube ich, von selbst drauf gekommen, aber irgendwelche Leute haben mal versucht, etymologisch das nachzuprüfen und die früheste Benutzung dieser Wortkombination ist wohl in irgendeinem Science-Fiction-Roman aus den 70ern, aus den USA. Dann kommt es immer mal wieder sehr, also unverbunden, ohne Kontinuität, entsteht der Begriff immer mal wieder so als kleine Wortschöpfung, aber dass man den Begriff wirklich benutzt und länger aufbaut und irgendwie mit derselben Bedeutung immer wieder in den Diskurs bringt, das ist, glaube ich, erst seit so 2008 rum und vor allem auch sehr stark, zumindest im deutschsprachigen Raum, angetrieben durch mich.
Ja, cool. Ja, und irgendwie die Debatte, aber es ist irgendwie, wie geht's dir jetzt damit? Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, also für mich jetzt persönlich, mich reizt das irgendwie nicht mehr so richtig, das Thema. Also ich versuche mich da immer noch irgendwie mit zu beschäftigen. Ich finde das irgendwie auch interessant und Tante. Also eigentlich haben wir es auch wieder, ist ja immer noch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ja, du hast halt irgendwie die Datenschutzreform auf EU-Ebene, die gerade durchkommt. Und im Endeffekt hätte man jetzt als Spackerier oder Spack, ja, echt extrem viel zu tun. Und an dieser Stelle muss man mal Tante danken, dass er sich wirklich auch die Arbeit macht, indem er gerade Artikel für Artikel die Datenschutzverordnungsentwurf durchgeht und wirklich da fundierte Kritik an jedem einzelnen Paragraphen übt. Aber im Endeffekt ist für mich irgendwie dieser Diskurs jetzt so argumentativ durchgespielt. Hast du auch das so Gefühl?
Ja, sogar von länger. Also im Grunde genommen war das für mich schon der Stand, als ich das Buch geschrieben habe. Ich war eigentlich im Geist schon irgendwie bei anderen Themen, aber ich habe mir dann so gedacht, okay, dann schreibe ich mal das zusammenfassende Buch. Und eigentlich habe ich da dann auch alles ausargumentiert, was mir jemals noch zu dem Thema eingefallen ist. Danach kam, also ungefähr in dem Moment, wo ich das Buch geschrieben habe, ist auch die Post-Privacy-Spackeria ist entstanden oder hat sich zusammengerauft.
War da vorher schon, ja. Die waren schon vorher...
Naja, die sind also in dem Moment, als ich das Buch geschrieben habe.
Ja, genau, ja.
Die haben dann das Thema auch besetzt in Form von irgendwie Blogposts auf dem Spackeria-Blog und haben dann, waren dann halt auch ein kleines Krüppchen von Leuten, die man dann halt auf Podien verteilen konnte. Das heißt, ich war nicht mehr der Einzige, der irgendwie durchs Land touren musste. Das hat sich, inzwischen ist es, glaube ich, schon sehr, die Thesen sind ausformuliert, neue Ideen sind dazu nicht groß gekommen. Man guckt jetzt halt, bestätigt die Empirie das oder bestätigt sie es nicht. Es ist ein bisschen Fleißarbeit auch abgedriftet. Das ist halt, was Tante macht, ist halt absolute Fleißarbeit. Das sind eigentlich so Sachen, eigentlich müsste die Spackeria Geld haben, um halt Leute zu bezahlen und so etwas zu tun, weil so aus...
Wie die digitale Gesellschaft.
Ja, es ist halt nicht mehr so dieses, das fällt mir jetzt so, das ist jetzt so... für mich das spricht mich jetzt so spontan an, das ist eine Idee, die muss ich unbedingt loswerden, damit die Welt sie jetzt auch rezipiert, sondern das ist mehr dieses ja fast schon parteipolitische, wir besetzen irgendwie eine Position, wir müssen die irgendwie verteidigen und Argumente dafür sammeln und so anhand der aktuellen politischen Diskurse immer wieder auf aktuelle Themen damit eingehen, aber so die Philosophie ist eigentlich entwickelt und momentan sehe ich da nicht groß neue spannende Entwicklungen.
Ja, aber eine Sache hast du nochmal angesprochen und zwar die Empirie, also die These zu formulieren, okay, wir leben in einer Gesellschaft, die sich gerade in Richtung Öffentlichkeit hin entwickelt, ja, und die digitalen Tools vor allem auch dafür nutzt, irgendwie Teile, die vorher privat waren, für sich öffentlich zu stellen. Das kann man ja auch durchaus so als eine der Grundthesen der Post-Privacy bezeichnen. Und man muss ja schon sagen, das hat sich bestätigt. So. Also ich glaube, seit der Diskurs begonnen hat bis heute, ist in diese Richtung eine ganze Menge passiert. Und ich finde das jetzt interessant, tatsächlich irgendwie empirische Ergebnisse zu machen. Zum Beispiel in deinem heutigen Tagesablauf hattest du ja auch einen Artikel verlinkt, den ich auch gelesen habe. Und zwar der von
Dana Boyd,
die auf eine Studie verweist über Jugendliche und wie sie mit dem Internet umgehen. Ich glaube, Tante hatte das heute verlinkt, ne? Auch.
Ja.
Ja, und das ist zum Beispiel dann interessant. Oder ich finde ja tatsächlich bestimmte Bereiche, an denen es immer wieder knirscht, auch gerade im Netz, dass da auch ganz, ganz viele Issues plötzlich passieren, dass plötzlich Dinge in einer ungewollten Öffentlichkeit oder in einer Öffentlichkeit stehen, die man anders eingeschätzt hätte, ja, und daraufhin heftige Reaktionen kassiert.
Mhm.
Also diese Shitstormerei und so etwas, ja, dass das auch sehr oft häufig genau mit diesen Themen zu tun hat. Also ich finde es jetzt zum Beispiel spannend, jetzt aus dieser Post-Privacy-Bewegung heraus einmal wirklich hinzugehen und sagen, guck mal, was ist passiert und was sind die Auswirkungen davon, ja? Was wurde befürchtet, was passiert, was ist tatsächlich passiert, irgendwie sowas. Mhm. Würde dich das interessieren?
Naja, ehrlich gesagt, für mich ist das Thema einfach für mich persönlich so ein bisschen durch. Also ich finde es wichtig, dass man zu dem Thema weiter arbeitet, aber ich würde das quasi nicht tun aus aus intellektuellem Interesse, dass ich in der Annahme, ich finde da irgendwelche interessanten neuen Sachen. Im Moment triggern mich da andere Sachen mehr. Also es ist halt, deshalb meinte ich das halt auch, dass die Spaggeria dann halt wirklich so etwas ist, im Grunde genommen, man müsste halt Leute länger dran arbeiten lassen. Und das ist diese Kontinuität, dieses Langfristige, das ist dann halt etwas, das geht eigentlich nicht mehr so durch spontanes Interesse. Das erfordert dann schon wahrscheinlich, dass man entweder irgendwie Leute bezahlt oder dass Leute halt es so wichtig finden, eine bestimmte Position zu verteidigen aus politischer Überzeugung oder dergleichen, dass sie sich da halt unentgeltlich und trotzdem allerdings mit viel Arbeitseinsatz langfristig dahinter klammern.
Ja, gut. Sag mal, Max, wir machen mal kurz eine Werbepause. Wir trinken gerade Dirks Schwärzler. Das hat unsere Türe uns geschickt, ne?
Das Dirks, er ist, wie gesagt, Kuvex heißt der.
Kuvex.
Okay. Kuvex 23.
Kuvex 23, wir danken dir. Es schmeckt sehr würzig, würde ich sagen.
Ich habe den so ein bisschen auch bei iOS-Programmierung, also ganz minimal geholfen.
Ist ein dunkles, oder?
Also ich habe hier einen Maibock mit so einem kleinen lustigen Bock vorne drauf, so einem kleinen Bockbild.
Ach, du hast ein anderes als ich.
Ich habe ein anderes als du.
Was
ich weiß nicht.
Dirks, nee,
Dirks. Ich hab's Dirks Maibock und du hast Dirks irgendwo.
Ah, genau, deswegen Schwärzler, weil es das Schwarzbier ist, alles klar.
Hier kommen jetzt gerade die ganzen Leute vorbei. Per Schader, den wir eigentlich hier schon mal im Podcast haben wollten, aber der irgendwie nie Zeit hat.
Vielleicht wollte er jetzt gerade spontan zum Podcast kommen.
Wir haben kein viertes Mikrofon,
ja, naja. Oh, ich muss sagen, dieses Tier auf dem Bier sieht sehr verstörend aus.
Wieso? Ist ein Bock mit etwas überdrehten LSD
auch? Wir wollten auf jeden Fall an dieser Stelle herzlich Danke sagen.
Ja, vielen Dank
Dirk,
dafür.
Danke.
Ich glaube, ich hätte Angst vor diesem Bock, wenn er mir in Berlin in der Nacht über den Weg laufen würde.
Aber das tut er nicht. Man trinkt ihn aus und dann ist er vor der Nacht weg.
Ah, verstehe.
Ja.
Ach, deshalb trinkt er das Bier.
Ja.
Ihr müsst diese dämonischen Tiere entleeren.
Damit. Ach, das sieht doch putzig aus. Jetzt habt doch nichts. Machen wir noch ein Foto von, dann können das nachher die Hörer selber entscheiden.
Der will nur spielen.
Ah. Ja, Post-Privacy.
Gut, also genau.
Aber war nicht auch so eine zentrale Forderung bei diesem ganzen Post-Privacy, dass sozusagen der Datenschutz pauschal abgeschafft wird? Oder war das nur eine massive Übertreibung, die der MS-Pro wieder angetragen hat?
Ja, ich tendiere
dazu. Ich hab das nie gefordert.
Ach so, nicht? Okay.
Ich tendiere dazu, das eine Übertreibung zu nennen. Also auch ich glaube, selbst die radikalste Position würde zumindest dem Datenschutz sowas zuerkennen, dass er entweder wenigstens eine Übergangsfunktion erfüllt oder dass zumindest solche Aspekte wie Leute bilden über die Möglichkeiten, inwieweit ihre Daten weiter zirkulieren, als sie sich das glauben, als sie das glauben, also so Bildungsarbeit oder fordern, dass Dienste wie Facebook transparent sind in ihrem Umgang mit Daten. Das sind alles so Sachen, wo der Datenschutz und die Post-Privacy-Bewegung durchaus ähnliche Forderungen stellen.
Tante hat jetzt sogar auf Spiegel Online einen Artikel geschrieben, wo er im Grunde genommen sehr, sehr konkrete Forderungen an Google stellt, und zwar Transparenzforderungen an Google stellt, was zum Beispiel die algorithmische Auswertung und der Suchergebnisse und was daran beteiligt ist, fordert. Und das sind zum Beispiel Dinge, unter die würde jeder Datenschutzschützer genauso unterschreiben, würde ich sagen.
Ja, die lustigste Forderung fand ich aber...
Es gibt sehr viele Transparenzforderungen von Datenschützern.
Ja, klar, natürlich.
Sagen, ja. Naja, außer halt diese Geschichte mit, dass Zensur von Suchergebnissen noch transparenter stattfinden muss. Das schließt natürlich einerseits diese Chilling-Effects-Sachen ein. Also wenn man derzeit bei Google, was weiß ich, irgendwelche Neonazi-Seiten sucht, dann sagt ein Google, die und die Ergebnisse konnten wir leider nicht anzeigen. Aber ihr könnt auf diesen Klick, wir konnten Ergebnisse nicht anzeigen, ihr könnt auf diesen Link klicken, dann erfahrt ihr ein bisschen Informationen, nach welchem Gerichtsbeschluss wir das nicht dürfen. Mhm. Und er wollte das halt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, noch etwas ausführlicher aufgeschlüsselt haben, was dann natürlich zu der Situation führt, dass Zensur, die total transparent funktioniert und zeigt, was zensiert wurde, keine Zensur ist. Und das würde wahrscheinlich auch solche Sachen betreffen, wie Leute, die aus Persönlichkeitsschutz Google nötigen wollen, Ergebnisse rauszuschmeißen.
Ja, klar.
Bettina Wulff?
Ja, das war ja was anderes. Sie wollte ja nicht Suchergebnisse, obwohl vielleicht das auch, aber sie wollte ja vor allem das Suggest.
Aber
das
ist ja auch eine Form
von Suchergebnis. Da wird es ja jetzt auch kommen.
Genau, ja.
Da wird es jetzt auch, diese Vorschläge, da wird es ja jetzt auch kommen.
Aber das ist auch eine Form von Suchergebnis. Du siehst halt, du kannst auch das benutzen, ja, um den Zeitgeist quasi zu erfassen.
Genau,
ja. Zu einem bestimmten Begriff.
Zeitgeist wurde zensiert.
Macht das eigentlich schon jemand?
Das analysieren, oder?
Das, ja, ja, diese Vorschläge automatisch zu analysieren.
Automatisch weiß ich nicht, aber so als persönliche Praxis, ja, um zu gucken, ob irgendwie, was hinter einem bestimmten Namen
also so ein Stichwort. Also du tippst Christian Heller ein und guckst, was als erstes kommt.
Ja, oder was die ersten fünf Sachen oder so
sind. Achso, wir können ja mal gucken, was. Also nicht als Suchergebnisse, sondern als Vorschläge.
Ja.
Dann gucken wir mal hier, was hier so kommt. Wir können ja mal, wenn dieses Google hier auch irgendwann mal geladen ist, dann, ach da, Christian.
Also habe ich Michael Seemann Porträt, FAZ und Facebook.
Also Christian Heller kommt Schauspieler, Facebook, Hellermann. Da kommen ja nur vier
Leute
Vorschläge.
Suchen alle gib verzweifelt
mal, nach einem Plomlompom ein.
Christian, die Leute versuchen verzweifelt deinen Facebook-Account zu suchen.
Das tut mir leid.
Wiki, ja. Podcast, Blog. Und dann machen wir jetzt nochmal Max Winde. Mal gucken, was da so kommt.
Also du bist dir ja auf jeden Fall mit Datenschutz
Podcast, auch in dem... Podcast, Google, Max, Twitter.
Auch in dem
Mach doch gar keinen
Sinn bist du dir ja auch einig mit den Datenschützern, dass Facebook des Teufels ist.
Naja, des Teufels ist mir eine etwas zu moralische Kategorie, aber sowohl viele Datenschützer als auch ich haben Probleme mit Facebook. Die sind teilweise andere Probleme. Also ich habe kein Problem damit, dass Facebook ganz viele Daten sammelt. Ich habe nur ein Problem damit, dass Facebook diese Daten dann halt unter seiner Haube lässt. Oder halt ein Problem, das ich mit Facebook habe und das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt war, weshalb ich mein Facebook-Konto wieder gekündigt habe. Facebook, sobald ich ein Facebook-Profil hatte, haben Leute das halt als Punkt, als Kommunikationsanknüpfungspunkt verwendet und haben mir Nachrichten geschrieben. Aber Facebook hat halt nach welchen Kriterien auch immer diese Nachrichten sortiert und mir manche halt direkt auch an meine E-Mail-Adresse weitergeleitet und andere halt als Spam oder unwichtig oder sonst was mir nicht weitergeleitet. Und das hat dann dazu geführt, dass halt mein Kommunikationsverhalten durch Facebook blockiert wurde und deshalb habe ich dann aus Facebook wieder raus.
Also ich glaube, du sprichst gerade von
dieser Other-Messages-Box.
Genau, genau. Other-Messages. Other-Messages ist halt so, irgendwann hat ja Facebook einen eigenen E-Mail-Dienst sozusagen vorgestellt und als das neue E-Mail, das bessere E-Mail und so weiter und so fort irgendwie angekündigt. Und im Endeffekt verbarg sich dahinter, dass jeder Facebook-User automatisch eine E-Mail-Adresse hat, an die man auch von extern, also ohne jetzt Facebook zu benutzen, auch anschreiben kann. Der Witz daran ist, sie haben aber für diese Art von E-Mails, die eben über extern und eben nicht über Facebook kamen, einen extra Ordner angelegt, der über den man nicht in den Notifications und auch sonst auch nicht per E-Mail und so weiter und so fort nicht informiert wurde, sondern man muss halt auf Messages klicken, also auf den Reiter Messages und dann muss man noch, das muss man jetzt gucken, hier, genau, hat man hier Inbox und Other und ich habe hier tatsächlich auch irgendwelche Sachen, die ich hier noch nicht gelesen habe. Das ist ganz lustig. Alles, was halt sozusagen, mit dem man nicht befreundet ist auf Facebook, wird halt dort irgendwie bei Other eingereicht. Und man muss sich erst einmal dreimal irgendwo hinklicken, bevor man das überhaupt findet. Und jeder, der ein Facebook-Konto hat, sollte das mal bei sich überprüfen. Er hat bestimmt irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die er nicht mitbekommen hat. Und eventuell war es das große Jobangebot, für Millionen Euro bei Google zu arbeiten oder so etwas.
Bei Facebook.
Nee, bei Facebook ja nicht.
Wir finden keine Mitarbeiter. Dabei schicken wir die ganze Zeit Facebook-Nachrichten. Wir haben keine Ahnung, warum. Genau. Biete ihnen mehr.
Also es ist halt einfach extrem dummes Usability-Verhalten von Facebook. Das ist halt einfach dämliche Scheiße. Aber okay, ja.
Also es, es lässt sich halt ein bisschen verallgemeinern zu dem Problem, dass ich halt mit sowas wie E-Mail, da kann ich relativ leicht auch das selbst mir strukturieren, wie ich meine E-Mails filtere und dergleichen. Und wenn ich halt auf die, sagen wir mal, geschlossenen Protokolle von Facebook zugreife, dann kann ich nur noch sehr eingeschränkt mir mehr oder weniger nach dem Gutdünken von Facebook die Sachen filtern. Und das war letztlich der Punkt, der mich so gestört hat. Also es war nicht diese ganze Facebook-Sammelt-Daten-Geschichte.
Ja, also mehr so wegen der Filter-Souveränität sozusagen.
Genau, das geht natürlich oft Hand in Hand. Das heißt, die Dienste sammeln Daten und entscheiden anhand dieser Daten, was sie glauben, was die Leute sehen möchten und was nicht. Ja. Das heißt, das ist geht oftmals, wird das auch als Datenschutzproblem gehandhabt. Aber wenn man das was ausdifferenziert, sind halt zwei Aspekte, eben das Datensammeln und dann der andere ist halt, dass der Nutzer selbst nicht entscheiden kann, ob inwieweit diese Daten bestimmen, was er als Ergebnis angezeigt bekommt.
Gerade Facebook ist ja darin extrem. Also ich meine, es ist ja nicht nur diese Messages-Box, sondern es ist ja auch diese, was du da in deinem Newsfeed siehst, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was deine Freunde tatsächlich da reingepumpt haben, sondern es ist ja, da wird ja erstmal, da wird ja ganz massiv gefiltert.
Mhm.
Und ja, Punkt.
Ja, also tatsächlich ist, sind drei der E-Mails, die in meinem Other-Postfach sind, tatsächlich echt dummer Spam. Und aber eine Nachricht war eine sehr nette. Ich habe vier Nachrichten da drin gehabt, das neue Nachrichten, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, hat sich jemand für meine Ego-Rezension bedankt. Aber naja, egal. Es ist halt definitiv ziemlich dumm. Facebook hat ziemlich dumme User-Interfaces, ist echt scheiße zu benutzen und ich kann schon verstehen, dass man keinen Bock drauf hat. Aber ich muss dann doch sagen, also so wie du das zum Beispiel mit dem Alkohol machst, ich muss sagen, dass unterm Strich habe ich dann doch einen kommunikativen Mehrwert, der die Nachteile wieder aufwiegt und zwar auch überwiegt. Und deswegen benutze ich Facebook auch weiterhin, wenn auch unter Schmerzen.
Bist du eigentlich immer noch als MS Pro Dings auf Facebook?
Nee, ich bin ja seit einiger Zeit als Michael Seemann da unterwegs. Ich hatte ja mehrere Accounts, also. Genau. Nee, achso, weil ich der MS Pro Dings Account damals gesperrt wurde.
Ja.
Deswegen meinst du?
Ja.
Ja, genau. Ja.
Ja, bei Google Plus bin ich ja auch raus, weil sie mir dort nicht erlaubt haben, meine eigene Namenswahl vorzunehmen. Und das habe ich dann gemacht und dann haben sie mir das Konto gesperrt.
Ja, du hast es tatsächlich geschafft, dass Google dir das Konto gesperrt hat?
Das haben ja viele geschafft. Ja,
also es ist suspended. Ja. Das heißt, es ist nicht eine totale Kontosperrung. Also ich kann immer noch Gmail benutzen oder so.
Ja.
Aber die ganzen sozialen Funktionen, wo man sich äußern kann, da ist man quasi auf stumm geschaltet. Da kann man nicht mehr aktiv teilnehmen.
Das sollte ich vielleicht auch mal machen, weil ich habe zwei E-Mail-Adressen. max.winde@gmail.com, die will ich langsam loswerden, und max@343max.de, das ist jetzt sozusagen meine Go-To-Adresse, und das habe ich ewig lange über eine Weiterleitung gemacht, das war immer ganz furchtbar, und irgendwann habe ich dann einfach mal zwei Google-Accounts mir eingerichtet, nämlich eine für die eine und einen für die andere E-Mail-Adresse, und dann wollte ich gerne, damit man hat ja mal so diesen Switcher oben, wenn man mehrere Accounts hat bei Google, und da wollte ich gerne ein Profilbildchen drin haben, auch bei diesem zweiten Account, damit ich die einfach unterscheiden kann. Leichter. Und um das zu tun, um da ein Profilbild hochzuladen, du guckst das gerade so ein bisschen. Achso, okay. Um da ein Profilbild hochzuladen, musste ich mir einen Google Plus Account anlegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also ich habe jetzt zwei Google Plus Accounts mit demselben Namen. Und wenn man bedenkt, wie viel Wert Google doch drauf legt, dass man immer überall unter echten Namen und als einzige Person auftritt und so weiter, finde ich es bizarr, dass sie einen sozusagen bei jeder Gelegenheit dazu zwingen, sich doch so einen Google Plus Account anzulegen, selbst wenn es nur der zweite Google Account ist. Und das führt dann auch dazu, dass ich jetzt mit diesem Account, mit dem ich noch nie irgendwas gemacht habe, weil der dann ja auch irgendwie aufgrund des Adressbuchs bei den Personen auftaucht und so, und dass dann Leute wie Cosma und Sascha Lobe mich auch mit diesem zweiten Account schon als Freund da in diese Kreise aufgefügt haben, weil wahrscheinlich haben die irgendwie, ich stehe in der Adressbuch, dann werden sie mir vorgeschlagen, bla bla bla. Das ist so eine furchtbare Eigendynamik, die es echt anstrengend macht, diesen ganzen Dienst.
Mhm. Ja, ich habe das, glaube ich, auch immer, wenn ich bei bestimmten Arten YouTube zu benutzen, muss man inzwischen auch irgendwie einen Google Plus Account sich drücken. Und ja, Google versucht offenbar immer noch Google Plus irgendwie hochzuziehen.
Ich benutze diesen Dienst genau für eine Sache. Und zwar immer, wenn ich Notifications kriege, dann haben die meistens damit zu tun, dass irgendein Mensch, von dem ich noch nie gehört habe, mich eingeladen hat zu irgendeiner Veranstaltung, die in Oberammergau ist, von der ich noch nie gehört habe. Oder dass er explizit mit mir irgendeinen Link oder irgendeinen Post geshared hat, obwohl ich ihn gar nicht kenne, über ein Thema, das mich nicht interessiert.
Das ist auch sehr beliebt, ja.
Weil dieses Circle-Konzept ist einfach kaputt. Die Leute glauben, ja, sie nehmen so einen Circle und sagen, jetzt share ich das an dieses Circle. Dabei sind das irgendwelche beliebigen Leute, die sie dazu geaddet haben, die sie eigentlich nur lesen wollen. Und dann werde ich damit malträtiert, dass ich dann irgendein Hanswurst dann irgendwie,
Okay.
Also man kann die Circles ja für beides nutzen. Man kann sie zum Verbreiten benutzen.
Ja.
Und man kann sie zum Lesen benutzen.
Okay.
Meiner Ansicht nach machen sie nur zum Lesen Sinn.
Hier ist ein wildes Kommen und Gehen.
Ein wildes Kommen und Gehen.
In dieser Wohnung.
Also meines Erachtens machen sie nur zum Lesen Sinn. Also zum Schreiben ist es halt eine Privacy-Einstellung. Ja, dann sagst du halt, ich will das nur explizit mit XYZ, also diesem Kreis irgendwie.
Yeah. Sharen,
so, ne? Aber im Endeffekt, diese Vermischung dieser beiden Sachen, die damit kommen die Leute halt einfach nicht zurande. Und deswegen kriege ich fast jeden Tag irgendeinen Scheiß. Und ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, und das ist das Einzige, wozu ich es benutze, aufs Profil gehen und die Leute blocken. Echt, also das ist das Einzige, was ich mache. So, es ist echt kaputt einfach. Und ja, keine Ahnung. Google hat da jetzt irgendwie wieder, jetzt glaube ich bei der I.O. jetzt nochmal einen Relaunch gemacht oder so.
Ja, das sieht jetzt nochmal neu aus.
Sieht ja auch ganz schick aus, ne? Also ich finde es ja wirklich auch schick gemacht.
Ich finde es nicht schick gemacht. Nee? Ich finde es, also mir ist es jetzt neulich, dass oben, wenn man mit der Maus über irgendeinen Button drüber geht, dann klappt erst das Menü auf und so. Ich finde es, also es wird schon irgendwie durchdacht sein, aber ich finde es, also es ist creepy. Also es ist wirklich, Google wird mir zusehends unsympathischer. Das ist, ich habe heute mal wieder von Google so eine Mail gekriegt, dass ich Latitude laufen habe.
Das kriege ich auch dauernd.
Monatliche Privacy-Erinnerungsmail.
Genau, die monatliche Privacy-Erinnerungsmail. Und dann habe ich mal geguckt, was hat er denn so? Moment, okay, der hat ja tatsächlich meine Bewegungsdaten. Und die von...
Überraschung.
Ja, und wie kriegt er die denn eigentlich raus? Okay, und dann habe ich so gedacht, na, dieses Tablet, dieses Nexus, was du da gerade hast, das schleppe ich ja mit mir die ganze Zeit über herum. Okay, vielleicht hat das da raus. Und dann bin ich darauf gekommen, nee, daraus kann er es nicht haben, weil dann muss irgendeine meiner iPhone-Apps, muss diese Informationen mitliefern. Und dann bin ich darauf gekommen, dass offensichtlich die offizielle Google-Such-App das mittlerweile da in Latitude reinpackt und das ist dann, und dann habe ich in den Einstellungen geguckt, wo ist das denn bei dieser Google-App? Und dann, ja, da steht da irgendwie unter Bewegungsdaten nutzen, um Google Now zu verbessern. Ist so eine Einstellung, also so ein Button ganz tief in den Einstellungen drin, wo ich dann so finde, naja, das könnte man ruhig auch ein bisschen offensichtlicher benennen. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Nexus mich natürlich noch zusätzlich trackt, dieses andere Gerät. Und was dazu führt, dass wenn ich das zu Hause lasse und mit meinem Telefon unterwegs bin, dass es wirklich, also auf meine Latitude-Karte ist ein Stern, der von dieser Wohnung anfängt und dann zu allen Punkten, an denen ich mich irgendwie bewegt habe und keine Bewegung dazwischen, weil er offensichtlich, sagen wir mal, alle 10 Minuten macht mein Telefon ein Update, alle 10 Minuten macht mein Nexus ein Update und dann ist dieses Ding tatsächlich doof genug zu sagen, ah, okay, jetzt ist er in München, jetzt ist er wieder in Berlin, jetzt ist er wieder in Hamburg, jetzt ist er wieder in Berlin, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder in Berlin. So, und dann habe ich die Einstellung gesucht, um dieses Latitude auf diesem Tablet auszuschalten und ich habe mir alle Einstellungspunkte da durchgelesen und ich glaube, ich habe den richtigen ausgeschaltet, aber das ist nicht so irgendwie, dass da steht, Position an Google übertragen oder sowas, sondern es ist wirklich, das ist sehr, sehr schwammig alles formuliert. Also es ist, Google wird mir da zusehends unsympathischer. Also weil sie gegenwein, also so dieses...
Vor allem Google Latitude ist einfach kaputt. Es ist einfach so kaputt. Also zumindest die iPhone-App, die ist so kaputt. Das ist aber nicht nur die iPhone-App, sondern auch die Webseite. Freundschaftsanfragen irgendwie letztens mit Leuten wieder irgendwie jemanden dazugefügt worden und dann ging das nicht irgendwie, dann konnte ich den nicht sehen und dann haben wir hin und her gemacht und mussten wir uns 4-mal hin und her jeweils gegenseitig einladen, bevor dann wir uns gegenseitig in der Friendship-Liste gesehen haben. Und letztens hatte ich einen Riesenfuck-up, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber auf einmal mache ich mein Latitude an und auf einmal sind alle meine Freunde weg.
Okay.
Und dann gehe ich auf die Website, ist immer noch alle meine Freunde weg und jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen muss. Ich muss jetzt die wahrscheinlich irgendwie alle nochmal neu dazu tun.
Es rottet so ein bisschen vor sich hin. Wann wird denn Google Latitude abgefaltet?
Das wird langsam gesunsettet.
Ja, ich glaube auch. Also Google Latitude ist, glaube ich, einer der nächsten Dienste, die entweder durch was Neues ersetzt werden oder komplett wie über den Jordan gehen.
Na, wahrscheinlich wird es einfach so werden, die Daten, wir sammeln die Daten weiterhin für uns, also als Google. Aber dass das dann anderen angezeigt werden kann, das wird einfach nicht mehr passieren.
Ja, das wird schon irgendwie, die werden das schon irgendwie verwursten, aber dann wahrscheinlich irgendwie ganz doll integriert in Google Plus wieder.
Hat denn von irgendwer Foursquare gekauft?
Nee, Foursquare ist bisher noch unabhängig.
Nee, ja, stimmt, ja.
Bisher.
Ja, ich glaube,
mal gucken, wie lange die noch durchhalten.
Ja, aber die haben ja auch kein großes Wachstum. Die also ich glaube, die sind profitabel und sind aber halt, also nicht irgendwie massig profitabel, sondern ich glaube, die verdienen genug irgendwie, um so zu überleben.
Die verdienen, das wusste ich nicht. Also es ist.
Das ist ja schon mal was.
Das ist ja schon mal was, ja.
Ja, also, und ich glaube, deswegen weiß ich nicht, keine Ahnung, was mit denen noch passiert. Was ich aber interessant finde, ist Google-Strategie, ne? Ich habe mich dann nämlich letztens hier mit dem Max, dem anderen Max, dem Google-Max
unterhalten. Es gibt noch einen Max.
Wie heißt er? Max Senges, der Google-Lobbyist.
Okay.
Und habe ich dann erzählt, dass ich früher, was ich an Google geil fand, war halt wirklich dieses irgendwie, wir machen irgendwie ganz viele Projekte irgendwie, ja, irgendwie wir erfinden irgendwie Maps, Karten im Internet neu, wir erfinden dies neu, wir erfinden das neu, und das war auch immer irgendwie total mindblowing, was sie gemacht haben. Ich meine, Google Maps, als ich zum ersten Mal Google Maps hatte, so im Internet gesehen, dachte ich, Alter, was? Wie geil. Und es hat natürlich in der Sekunde, als es erschienen ist, alle Wettbewerber vom Markt gefegt, so, ja. Und, oder Street View oder was weiß ich, irgendwie diesen ganzen Wahnsinn, den die damals gemacht haben. Und das waren alles einzelne Projekte, die alle so nebenher irgendwie vor so ein bunter Garten, der so sprießte. Und mittlerweile versucht Google einfach irgendwie die große, runde Sache zu werden und alles in so einem mega Konglomerat zu integrieren mit seinem Google Plus. Und alles muss sich dem anpassen, ja, und überall wird abgekantet und irgendwie mit einem großen Keil irgendwie abgeschliffen und die ganzen guten Google-Dienste, die man so hatte, werden plötzlich scheiße. Ja, also Google Reader wird scheiße und dann auch mir abgestellt und versucht irgendwie aufzugehen in diesem großen Etwas und irgendwie Google, ich finde Googles Strategie echt beschissen. Also ich glaube, die machen sich damit einfach nur tot.
Ich weiß nicht, ob sie sich tot mitmachen. Ich weiß, dass sie, also, aber sie machen sich unbeliebt mit. Also ich habe so das Gefühl, dass früher war so Android, hey, und es hat eine geile Google-Integration. Das ist, du gibst deinen Google-Username und Passwort ein und alle Google-Dienste bist du verbunden, alles super, alles toll. Alles. Heute kann man jeden Android-User damit aufziehen. Ja, das ist ja ein schönes Betriebssystem, aber die Google-Integration, das ist tatsächlich so ein Problem, aber ich überlege ja auch, wie ich da wegkomme. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so dieser Wechsel. Dass, also mittlerweile ist man ja, wie lange war es so, dass Apple immer als der böse goldene, also gilt ja nach wie vor, als der goldene Käfig und bla und die dich reinholen. Aber da muss man ja mal sagen, das ist ja das Sympathische bei Apple, dass die das alles, was Cloud-Dienste angeht, komplett verkacken und dass darum irgendwie diese Hoffnung, also dieses iPhone funktioniert halt mit jedem Mail-Provider und es verschickt nicht meine Daten und es ist irgendwie, das Backup geht zu Apple, aber ansonsten ist es so, habe ich doch meine eigenen Provider. Und bei Google habe ich mittlerweile so dieses, die haben ja jetzt auch dieses Google Talk, gibt's ja jetzt nicht mehr. Also diese ganzen Google-Kommunikationsdienste werden jetzt alle peu à peu abgeschaltet und werden durch Hangouts ersetzt. Und das ist ja... Und
dann kein XMPP mehr haben.
Kein XMPP, das wird abgeschaltet, das braucht ja eh keiner.
Also für mich ist halt Google Talk, das ist halt mein Jabber-Dienst.
Ne? Ja, und der wird jetzt peu à peu abgeschaltet.
Und ungefähr mindestens über 50% aller Leute, mit denen ich irgendwie darüber kommuniziere, sind halt tatsächlich nicht bei Google.
Setz schon mal deinen eigenen Jabber-Server auf.
Ja, genau. Oder ich gehe zu diesem brüchigen Dings namens CCC.
Ja, also es ist, und das dann jetzt den Leuten sozusagen, sie kriegen ein Update von Google Talk reingedrückt und es ist dann diese Hangouts-App, die einfach nicht mehr das macht, was es vorher gemacht hat. Also wenn sich die Leute für Hangouts entscheiden, das ist ja, ich probiere das auch gerade aus, das ist ja eine ganz okaye Kommunikationslösung. Aber dieser Zwang, der da kommt, so wir drücken es dir auf, der ist doch wirklich haarsträubend unsympathisch.
Ja, und widerspricht natürlich auch dem Offenheitsimage, was Google früher immer hatte. Also es
ist darauf halt, scheißen sie jetzt ganz offen.
Ja, oder? Ja, das macht es halt auch, also ich gehöre ja auch eher zu diesen Offenheitsfanatikern und da konnte man Google immer früher sehr schön so als, ja, ist nett, dass man so diesen großen Bruder in der kommerziellen Welt hat, wo man sich so ein bisschen verlassen kann, aber jetzt ist es halt klar, dass kein Funken Vertrauen mehr da ist in die Richtung.
Ja, das ist echt, wir sind an dem Punkt, wo Google einfach...
Es ist vielleicht auch besser so, weil es ist vielleicht eh falsch, großen kommerziellen Konzernen zu vertrauen, dass sie für einen so diese ganzen freien Protokolle machen und so.
Aber es ist doch schade, dass
Jabber zum Beispiel, XMPP gäbe es in dieser Form wahrscheinlich ohne Google gar nicht. Die haben ja da extrem mitgearbeitet.
Damals, als er noch glaubt, dass sie ihnen hilft.
Ja, genau. Also.
Also, ich sage nichts dagegen, dass man Arbeit, die im Kapitalismus gemacht wird, nicht auch aufgreifen soll. Man sollte sich ja nur nicht darauf verlassen. Also,
ja, genau,
im Moment,
genau,
wo ein Profitinteresse angekoppelt
ist, aber das ist das Schöne. Also, ich meine, selbst wenn Google jetzt irgendwie zum bösen Datensilo wird, es hat XMPP mit nach vorne gebracht und XMPP wird bleiben.
Ne? Ja,
und
können wir jetzt halt weiter über Facebook nutzen.
Genau. Genau. Nee, das ist ja schon, die haben es ja auch implementiert, aber halt nach außen abgeschottet.
Nee, Facebook ist, ist das abgeschottet?
Ja,
ist
abgeschottet. Du kannst nicht mit Facebook irgendwie andere Leute.
Ah, okay.
Das ist echt krass. Also die hatten es halt von Anfang an auch implementiert, aber halt abgeschottet. Ja, keine Ahnung. Also das ist halt, es wird zunehmend unangenehmer.
Deshalb müssen wir alles selber hosten.
Ja, genau.
Jetzt das ist die Lösung, die einfache Lösung, alles einfach selber hosten.
Genau. Da sind wir jetzt schon bei einem Dissens. Also Du bist ja so ein, auch so einer von diesen selber Hoster-Snobs.
Ja, also nicht so ganz. Also ich habe jetzt diese Webseite da, das ist alles auf so einem, das ist so ein nettes Webhosting, was aber keine, also ich habe da keine großen Dienste drüber laufen. Ich kann darüber E-Mail machen und eine Webseite hochladen. Aber ich lasse darüber jetzt nicht mein was weiß ich habe da jetzt keine eigene Statusnet-Instanz drauf laufen oder solche Sachen.
Das würde ich auch nicht machen, das wird ja nicht mal weiterentwickelt.
Aber ich versuche das jetzt mit dem selber Hosting. Ich habe mir einen ordentlichen virtuellen Server bei NetCup geklickt und konfiguriere mir da gerade ein Debian und arbeite mich
Debian? Da.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich Arch Linux oder Debian nehme, aber Arch Linux ist mir dann doch ein bisschen zu schnell in den Updates, um mich irgendwie.
Achso, du willst langsame Updates haben.
Okay. Genau, ich benutze immer bei mir auf meinem, beim Privat benutze ich immer Arch Linux.
Okay.
Und ich, auch weil ich das irgendwie ein schön einfaches System finde, viel einfacher als Debian, was mir mit, wo ich den Eindruck habe, das hat sich über die Jahre doch sehr viel Komplexität angeeignet. Ja. Einfach so ein Debian-Stable möchte ich halt, da vertraue ich dann eher darauf, dass ich darauf einen Server laufen habe.
Okay.
Und da arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein und plane dann auch langfristig mehr und mehr Infrastruktur darüber laufen zu lassen und das halt mit dem selber Hosting zu probieren. Aber
wenn du einen Java-Host-Server machst, dann sag mir Bescheid, dann mache ich bei dir einen Account.
Genau, das ist ja auch so ein bisschen, also es gibt ja diese Diskussion um selber hosten, weil Leute wie ich gerne immer auf die dummen Leute zeigen, die bei anderen Diensten sich Sachen machen und da jetzt irgendwie Angst haben, dass Tumblr ihnen unter den Füßen weggezogen wird. Und die Gegenposition ist ja jetzt das, was beispielsweise FX Neumann sehr schön zusammengefasst hat, so dass es also selber hosten ist jetzt auch nicht unbedingt die Lösung, weil das erfordert ja auch sehr viel Arbeit und
keine gesellschaftliche Lösung. Ja. Das ist halt vielleicht die Lösung für den einen oder anderen Nerd, aber es ist eben keine gesellschaftliche Lösung. Und das immer als Lösung zu propagieren, ist halt extrem kurzsichtig, selbstzentriert und ignorant. So, ich würde sagen, snobistisch.
Aber was du dann eben gesagt hast, dass wenn ich einen Jabber bei mir einrichte, dass du dann dort auch deinen Account anlegen kannst, ist dann quasi so diese Kompromisslösung, dass man, wir bilden mehr oder weniger selber Hosting-Kollektive.
Hosting-Kommunen.
Genau, und dann gibt es da irgendwie die 3-4 Nerds, die total drin versessen sind, das alles selbst zu bauen, die dann ihren
das
weniger
Problem nerdigen ist, mit Freunden... mit uns Nerds wollen noch die Leute nichts zu tun haben.
Ja. Na doch, dann schon.
Ja.
Mach meinen Jabber-Account wieder ganz. Bitte, so lange rede ich auch mit dir.
Aber worauf ich hinaus wollte...
System Administrators rule the world.
Diese Sache mit dem Aufwand des Selberhostens, die probiere ich halt gerade, weil, das ist nämlich auch eines meiner Monatsprojekte.
Okay.
Hätten wir vorgenommen, diesen Monat 30 Stunden oder 31 Stunden zu investieren in diese Sache mit meinem virtuellen Server. Und habe das jetzt etwas über die Hälfte schon abgearbeitet einfach nur mich einzuarbeiten und zu gucken, und das hilft mir dann halt beispielsweise, dann kann ich am Ende, wenn ich tatsächlich das schaffe mit dem selber Hosten, kann ich dann zumindest am Ende sagen, ja, das hat mich so und so viele 100 Stunden gekostet, dann kann man das schön quantifizieren. Ach,
du machst dann auch Zeiterfassung, richtig?
Ja, also ich...
für alles, er macht ja... ja
genau. Ach so, ja klar.
Genau, erzähl doch mal von deinen Arbeits... du hast doch auch...
Ich wollte gerade noch ein bisschen über die Server nochmal reden,
gut, machen wir gleich.
Ja. Also ich habe ja selber 2 Server sogar mittlerweile und so einen richtig fetten Root-Server und auch so einen V-Host noch nebenbei. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwas davon wieder abschalten. Und das ist schon viel Arbeit und so auch nicht nur dieses einmalige Einrichten, das ist das eine. Das regelmäßig aktualisieren, das ist so das eigentliche Problem. Und da habe ich mir jetzt auch so einen Cronjob mittlerweile eingerichtet, wo mich manche Leute auch für verrückt erklären, der einmal die Stunde jedes Update, was kommt, also der guckt, gibt's Updates, wenn es Updates gibt, wird das automatisch installiert, ohne dass ich gefragt werde. Und lieber geht mir der Server kaputt, als dass ich mir irgendeine Sicherheitslücke einfange, die ich dann irgendwie 2 Monate mit mir rumschleppe. Das ist so der Gedanke dabei. Aber das ist echt Arbeit und auch einiges an Erfahrung, die da mittlerweile drin steckt, wie man so einen Server pflegt. Und mir ist jetzt schon längere Zeit mehr keiner, aber bis vor 3-4 Jahren ist mir jeder Server, den ich irgendwo aufgesetzt habe, irgendwann aufgemacht worden von irgendwem. Und dann ist Spam darüber verschickt worden oder dann haben da irgendwelche Leute probiert, irgendwelche Rootkits zu installieren oder dergleichen mehr. Und das ist, das möchte ich, also meine Mutter, um jetzt mal bei dem klassischen Beispiel zu bleiben, ist nicht dran zu denken, dass die das macht.
Ja,
und also, meinem Vater auch nicht,
obwohl der Ahnung von Computern. Und was ich dann auch mal irgendwie das valideste Argument finde, ist, dass wir in der modernen Gesellschaft ja dieses unglaublich tolle Konstrukt der Arbeitsteilung erfunden haben, ja, genau, damit wir genau eben nicht mehr Subsistenz oder wie heißt das, Subsistenzwirtschaft machen müssen, sondern dass wir halt tatsächlich sagen können, du kannst XY gut und bist spezialisiert auf dem Gebiet, also kümmere dich doch einfach mal um 300 Server und mach das den ganzen Tag und dafür können wir dann halt unsere Zeitressourcen, was ja auch immer mehr unsere wichtigste Ressource wird, in Dinge stecken, in denen wir gut sind, ja. Und deswegen, und ich halte für dieses Prinzip der Arbeitsteilung für eine unglaubliche gesellschaftliche Errungenschaft, dass ich auch solche Back to the Roots und wir sind jetzt alle Selbstversorger und Selbsthoster und so weiter und so fort, auch grundsätzlich kritisch sehe.
Meine Position dazu ist, dass ich sehe es ein bisschen, wie sich in wohlhabenden Familien der Umgang mit dem Haushalt gewandelt hat. Das heißt, früher gab es viele Dienstboten und dann hat man sich mehr und mehr Automatisierung gekauft, die es erlaubt hat, die Zahl der Dienstboten immer weiter zu reduzieren. Das heißt, die Arbeitsteilung wurde durch Automatisierung ersetzt. Und das ist auch so ein bisschen, worauf ich in dem Fall setze, dass wir halt einfach bessere Technik entwickeln müssen,
What we call cloud.
Nee, aber also ich denke da durchaus in eine ähnliche Richtung wie Plom. Also ich habe dieses App-Prinzip, was wir, finde ich nach wie vor sehr schön. Dieses, man geht in den Store, lädt sich irgendeine App runter, hat eigentlich keine Ahnung, hat aber so ein Icon dann drauf und wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann drückt man das Löschen-Icon und alles ist wieder weg und es war nie da gewesen. Und das auf eigene in Anführungsstrichen Infrastruktur zu übertragen, fände ich ganz spannend. Also so einen eigenen Server, so einen Fahrhost sich da irgendwo zu holen und dann zu sagen, und hier klicke ich mir mal meinen Mail-Server und hier klicke ich mir das und das und das ist alles schön immer aktuell und ich brauche mir keine Sorgen drum zu machen und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann klicke ich da und dann ist es wieder weg. Das wäre eine tolle Sache. Das ist ja leider bei so einem Server.
Das unterstellt ja, dass sozusagen der Konfigurationsaufwand, der momentan zu haben oder zu machen ist,
das
im Endeffekt an der Software liegt. Also
das liegt an der Software, ganz klar.
Dass sie auch tatsächlich, dass es möglich wäre, das Gleiche bereitzustellen für praktisch keinen Konfigurationsaufwand.
Mit geringen
und Wartungsaufwand.
Na, mit geringeren, deutlich geringeren Konfigurationsaufwand, Wartungsaufwand eben dadurch, dass automatisch Updates eingespielt werden.
Das hast du ja sozusagen bei dir jetzt bewerkstelligt mit deinem automatisch Updates-Checken
einspielen. Aber auch, dass ich also nicht wissen muss, also schon allein, dass alles in einem, das ist ja bei iOS, da kann man viel drüber meckern, aber das hat ja auch was Gutes, dass nicht jede App kann auf alle meine Dateien zugreifen, sondern immer nur auf die ich es erlaube. Wenn ich irgendwie mir was aus der Cloud, also so bei so einem Dienst installiere, darf der in meinem Namen Mails verschicken, darf der auf mein Adressbuch zugreifen, darf der folgende Ressourcen nutzen. Dass ich das sage, ja, darf er oder darf er nicht. Und wenn er es halt nicht darf, dann darf er es halt nicht. Das ist ja, du bist ja auch bei so einem Serverdienst, bist du ja sozusagen dem komplett ausgeliefert. Du installierst da irgendwas per apt-get und ob das dann, was das dann ist, das ist dann da bist du denen ausgeliefert sozusagen.
Ja, genau.
Und da nochmal.
Und das ist dann auch, finde ich, auch eine der Sachen, wo ich dann auch kritisch gegenüber diesem selber hosten Ding ist, weil es immer so mit so einem Anspruch kommt, bei uns bist du eben nicht ausgeliefert. Das ist aber Quatsch, weil man ist sie immer ausgeliefert auf die eine oder andere
Weise. Du könntest den Quellcode einsehen, blablablablub, genau. Du kannst jeden Schritt nachvollziehen. In der Theorie, aber in der Praxis
bist du doch ausgeliefert.
Und sei es eben wirklich über die eigene Unfähigkeit, dass ich nicht in der Lage bin, so einen Server vernünftig zu konfigurieren. Und da gibt es eben bestimmte Server.
Dass ich auch nur ungefähr 15.000 Zeilen Code pro Tag lesen kann.
Ja, genau. Also ich hatte mal eine Zeit lang einen Server namens Postfix. Der hat probiert, also ein Mail-Server, der hat probiert, das ganze Problem zu umgehen, indem er in einem nicht funktionierenden Zustand ausgeliefert wurde. Und das ist eigentlich auch so ein Standard bei vielen Linux-Programmen. Die werden
in einem
nicht funktions... nee, tatsächlich. Das klingt nach User-Verarsche, ist aber eine Philosophie. Sie werden in einem nicht funktionierenden Zustand ausgeliefert, weil, wenn es nicht funktioniert, kann es auch nichts kaputt machen. Und dann musst du erst alles einschalten, was du gerne haben möchtest.
Das erinnert mich so ein
bisschen an diese. Und zweifelsweise hast du zu viel eingeschaltet.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese Erziehungsmaßnahme, die früher, glaube ich, dieser IRC-Client Bitch X hatte. Wo, also ein IRC-Client, wenn man der, wenn man da ein Whois auf die Nutzer gemacht hat, hat er einem angezeigt, dass der Nutzer zu dumm ist, den BitrixClient-Konfigurationsdatei zu bearbeiten. Das musste man dann halt selbst erstmal aus der Konfigurationsdatei rausnehmen, damit das nicht, damit man sich auf diese Weise nicht gedemütigt hat. Also man wird halt man wird halt in einen Zustand gesetzt, entweder du arbeitest dich tatsächlich in die Software ein oder sie ist für dich unbenutzbar, weil es sonst zu gefährlich ist, dich im Grunde genommen auf eine funktionale Software loszulassen, ohne dass du dich damit auskennst.
Mhm. Aber das sind ja im Wesentlichen die Möglichkeiten, die wir haben. Ich meine, so viele Optionen darüber hinaus. Entweder wir schränken den Funktionsumfang ein, aber wenn du den Funktionsumfang voll nutzt, dann bist du in Gefahr. Dann ist es wie eine, also dann ist so ein Server wie eine
und dann hast du auch
ungesicherte.
Und dann hast du auch wieder Komplexität, mit der du handeln musst.
Ja, also, ja klar, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube,
also ich finde das halt nicht so einfach aufzulösen. Also diese Idee, wir können jetzt einfach irgendwie das mal automatisieren, daran glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich, dass diese Idee, wir jemand, der sich irgendwie auskennt und sich darauf spezialisiert, hostet halt ein Rechenzentrum, auf dem dann die bestimmten speziellen Dienste laufen, halte ich zumindest für die meisten Leute für eine sehr, sehr gute, gangbare Lösung.
Aber ich meine, ich habe ja so eine Geschirrspülmaschine zu Hause stehen, die auch, wahrscheinlich könnte man auch Geschirrspülmaschinen bauen, die Industriegeschirrspülmaschinen sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit mein Geschirr kaputt machen oder die Wohnung
überschwemmen. Aber die Transaktionskosten, dann irgendwie dein Geschirr einzusenden zum Waschen, das ist halt einfach zu hoch.
Das stimmt, aber ich weiß auch auf jeden Fall, dass mit dem Geschirr unterwegs kein Bullshit passiert, sondern weil es verlässt meine Wohnung nie. Und das ist ja auch tatsächlich ein zugegebenermaßen... Das ist aber nicht
der Grund, warum du es machst.
Ja, das ist nicht der Grund, warum ich es mache.
Wenn du einen umsonst Dienst hättest, wo du einfach dein streckiges Geschirr für die Tür stellst und am nächsten
würde ich ihn nutzen, später, das ist gar keine Frage.
Ich glaube, wir haben ja auch einige Jahrzehnte Evolution der Geschirrspüler wahrscheinlich von hinter uns. Das heißt, ähnlich sehe ich das halt mit so diesen ganzen Sachen, die wir jetzt als zu komplex sehen, als dass man sie irgendwie einfach anbieten könnte. Das ist einfach eine, also da bin ich hinreichend Singularitarianer, um zu glauben, dass die Sachen, von denen wir jetzt sagen, das können nur menschliche Experten irgendwie für uns befriedigend lösen, dass die sich langfristig durchaus durch künstliche Intelligenz lösen lassen.
Ja, ich glaube, um mit diesen ganzen Computern umzugehen, brauchen wir definitiv künstliche Intelligenz.
Das wird die erste. Konfiguriere mir Word.
Aber ich glaube, es ist halt nicht die Wahl zwischen der Mensch macht das oder die Cloud macht das, sondern eher tatsächlich der Mensch oder die KI macht das. Und die Cloud ist dann einfach nochmal ein anderer Begriff.
Das ist ja so dieses, ich weiß nicht, ich habe mir diese Xbox One Demo angeguckt für diese neue Xbox, die ich zeige jetzt in die Richtung Fernseher hier gerade, weil es um die Spielekonsole geht sozusagen.
Ich glaub, du hast exakt denselben Fernseher, den ich auch habe.
Den gleichen, bitteschön.
Ah, stimmt.
Ist deiner genauso scheiße wie meiner, ja?
Ich bin mit ihm zufrieden.
Also ich sag nie wieder Samsung.
Aber ich gucke meine Filme ja auch auf dem Beamer und nicht auf dem Fernseher. Aber.
Ja, das steht hier auch noch an.
Also ich habe dieses Kinect-Video gesehen, wo sie gezeigt haben, wie die Kinect-Modul da funktioniert. Alter, das ist ja richtig krass, ne?
Ja, cool. Klar. Ich hab's mir quasi fast komplett angeguckt.
Ja, also das war aber so ein extra YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob die das auch dort gezeigt hatten.
Ich glaube, keine Ahnung, weiß nicht. Also so auf jeden Fall so, dass sie auch den Herzpuls messen können und sowas.
Genau, sie leuchten halt das gesamte Zimmer aus und machen eine 3D-Repräsentation davon in Echtzeit. Und sie erkennen sofort, wenn irgendwie ein Mensch da steht, ja, und sie erkennen auch Menschen auseinanderhalten anhand von Gesichtserkennung. Dann machen sie in Echtzeit eine Skelettrepräsentation von diesen Menschen, die dann sozusagen in Echtzeit die ganzen Bewegungen irgendwie alle nachvollziehen. Dann verschiedene Versionen davon, eine zum Beispiel mit Muskeln, die dann halt auch gleichzeitig misst, wo oder halt irgendwie interpretiert, wo jetzt gerade Muskelanspannung passiert und so weiter und so fort. Dann haben sie irgendwie eine...
Die sehen, ob du dir auch Mühe gibst.
Ja, genau. Dann messen sie tatsächlich den Puls anhand von... Das habe ich ja schon länger mal irgendwo gehört, dass es halt tatsächlich irgendwelche Apps gibt, die halt wirklich aus kleinsten Pigmentveränderungen an deiner Haut dann den Puls messen können. Ne? Das machen sie auch alles so nebenbei. Und es ist absurd. Das ist echt krass. Also das ist echt ein geiles Tool, muss man sagen. Und sie haben jetzt auch gleich, das gab es natürlich sofort wieder einen Shitstorm, haben sie gleich ein Patent eingereicht, mit dem sie ab jetzt, weil man soll da ja auch zum Beispiel Filme davon dadurch konsumieren über das Ding, womit sie jetzt irgendwie die Lizenzgebühren abhängig davon machen können, wie viele Leute gerade
tatsächlich. Genau, das wollte ich gerade mal erzählen. Also dass es teurer wird. Dann lohnt es sich endlich wieder, Filme alleine zu gucken. Schatz, geh mal weg.
Geh aus dem Bild.
Es wird sonst
zu teuer. Es kostet zu viel.
Was kosten Katzen, die mit im Bild sind?
Und das fand ich dann wieder witzig, weil es das gleich wieder so einen Shitstorm gibt. Wobei ich es ehrlich gesagt glaube, also nur weil die ein Patent drauf angemeldet haben, heißt es jetzt nicht, dass sie das auch einführen.
Man meldet doch heute nur noch Patente an, um sich vor den bösen Patentrollen zu schützen.
Ach so, das ist der einzige Grund dafür.
Nee, es ist nicht der einzige Grund, aber es ist auf jeden Fall erstmal der Grund, dass dann hast du es erstmal das Patent, ja. Und wenn dir jemand anders das anmeldet, dann musst du keine Patentgebühren
zahlen. Nicht aus allem, was patentierbar ist, wird was gemacht, das stimmt schon.
Also aber ich würde sagen, aus 90% der Patente von großen Unternehmen passiert nie was
drauf. Aber die Option, dass in Zukunft, wenn wir einen Film gucken, schon drauf geachtet wird, was das, also dass wir den auch nicht um Himmels Willen nicht zu zweit gucken. Und
der
wenn
Film
sich dann,
guckt dich an.
Der Film guckt mich sozusagen. Ja. In Russia Movies.
Soviet Ruffer TV watches you.
Genau. Das fand ich ja auch krass, dass es so komplett untergegangen, hatte ich das Gefühl. Aber die haben ja in dieser Keynote erwähnt, dass Microsoft jetzt eine eigene Fernsehserie dreht. Und
genau.
Die machen aus Halo, machen die jetzt eine Fernsehserie.
Ja.
Und die wird dann exklusiv auf Xbox One gezeigt. Also nicht nur Netflix dreht eigene Fernsehserie.
Genau, wollte ich auch sagen. So wie Netflix jetzt irgendwie die nächste Stufe. Jeder will plötzlich eigenen Content auch haben.
Ja, das ist und langsam wird es, glaube ich, echt eng für die Fernsehsender.
Aber ich finde das interessant. Also das ist zum Beispiel irgendwie etwas, was ich als systemisches Phänomen dieses Marktes irgendwie ganz interessant finde, weil nachdem die ganzen Plattformanbieter kamen und irgendwie alles plötzlich Plattform wurde, wurde der Content plötzlich entwertet. Ja? Also irgendwie das hat das dann alles irgendwie Content war plötzlich nichts mehr wert. Ja? Wichtig war, dass du aggregierst, dass du derjenige warst, über den der Content sozusagen floss. Ja? Mhm. Weil wer Content gemacht hat, also Content herstellen, war eigentlich nicht mehr richtig interessant. Was jetzt interessant ist, ist, dass jetzt plötzlich irgendwie die Richtung in die andere Richtung geht, sondern dass halt plötzlich die Plattformanbieter anfangen, selber Content zu kreieren, weil da anscheinend irgendwie da doch ein ziemlicher Mehrwert steht. Und das ist zum Beispiel Netflix mit House of Cards und das ist natürlich YouTube mit im Grunde genommen sozusagen für Google ist das hier YouTube.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es dann noch und jetzt halt Microsoft mit auch einer eigenen Serie. Und ich glaube, Spiele haben die auch schon irgendwie.
Spiele haben die massenhaft.
Selber hergestellt.
Yeah, Microsoft Studios genau. Gibt es ja schon seit Ewigkeiten.
Genau, also das heißt, du willst nicht nur Plattformanbieter sein, sondern du willst auch deinen eigenen Content auf der Plattform haben.
Ja.
Was dann natürlich dann sofort zu Neutralitätsproblemen führt, ne? Weil wenn du eigenen Content hast, dann pushst du den auch anders.
Mal sehen, wann die ganzen Fernsehsender anfangen, dass das Urheberrecht abgeschafft werden muss, damit sie weiterhin an den Content rankommen.
Das ist interessant, ne?
Das wird, ich meine, vielleicht ist das jetzt der nächste Schritt dazu. Weil es ist ja schon, das ist ja wirklich schon mal anstrengend grenzwertig, dass man sich eine bestimmte Konsole kaufen muss, um bestimmten Content zu kriegen und ihn dann auch wiederum, also ich gehe mal fest davon aus, dass man den auch...
Wenn du den nicht kriegen würdest.
Na, legal kriegst du ihn sonst nicht.
Ja, legal, komm, ja, legal.
Na, mal gucken, erst mal sehen, ob der Content da rauskommt, also wie lange das dauert. Also das ist ja...
Also House of Cards war sofort immer da.
Das stimmt, da brauchst du das ja wirklich nur vom Screen abzufilmen. Aber so auf so einer Xbox, die haben ja nochmal die Hardware unter ihrer Kontrolle, das ist...
Stimmt, und die kontrollieren ja auch die Wohnung und die sehen, wenn du mit der Videokamera vor der...
Stimmt, das wird wahrscheinlich das Erste werden, dass man eine alternative Kinect anschließt, die immer nur so tut, als ob da nur einer, ein Blinder davor sitzt, der Rabatte kriegt.
Genau. aber ich freue mich total drauf, wenn die Kinect gehackt kriegen. So. Das wird hoffentlich auch hoffentlich.
Also mit der ersten Kinect ist das ja sehr schnell passiert. Das war ja sehr einfach.
Und die haben ja auch geile Sachen damit gemacht.
Die haben auch geile Sachen.
Und mit der neuen wird wahrscheinlich richtig geiler Scheiß gemacht. Naja.
Mal gucken, wenn die noch rangeht, falls sie da nicht den USB-Anschluss einfach abgeschafft haben.
Ja.
Was mich nicht wundern würde, ehrlich gesagt.
Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob es jetzt halt sozusagen dadurch, dass wir jetzt sozusagen, wir haben ja, also diese Plattformen, die werden ja immer mehr geschlossen und immer mehr schotten sich gegeneinander ab und das werden jetzt sowas wie Königreiche, ne? Also
ja. Im
Endeffekt ist das ja so eine Refeudalisierung, die wir gerade erleben.
Ja.
Und plötzlich wird dann aber innerhalb dieser Feudalismen, innerhalb dieser Strukturen wird plötzlich Content wieder wichtig und zwar wichtig als exklusives Gut.
Ja, natürlich,
also, also weil wir haben in unserem Ökosystem, das nur in unserem Ökosystem passiert und deswegen halt die Leute sozusagen dass die Leute zu uns ins Königreich kommen und eben nicht ins böse, böse Nachbarkönigreich. Ja.
Mhm.
Und
Ozeanien.
Genau.
Wir befanden uns schon immer im Krieg mit Ozeanien.
Genau. Also ich finde diese Entwicklung hochspannend, obwohl ich sie nicht begrüße.
Ja, mal gucken, wie das weitergeht.
Vermutlich muss man sich jetzt demnächst, wie dann eben also als Kreativer, ja, also wenn jetzt der Content wieder wichtig wird, muss man sich wie als Kreativer an Hofe, muss man dann eben an Hofe gehen, ja, und ja. dem entsprechenden Herrscher dann sozusagen die ihm genehme Kunst dann irgendwie darreichen, und zwar in einer exklusiven Form für den Hof und den Hofstaat. Eben, ne? Also so wird dann auch Kultur jetzt neu organisiert.
Aber das ist ja auch das, wovor die Urheberrechtsverteidiger warnen. Die sagen ja auch, dass die Gefahr, wenn es das Urheberrecht nicht mehr gibt, ist, dass alles wieder aufs Mäzenatentum zurückfällt.
Nee, das ist etwas anderes. Das Mäzenatentum kam ja viel, viel später. Das ist ja nicht dasselbe wie im Feudalismus. Im Feudalismus war, also das war ja, das also diese bei Hofe und so weiter und so fort, diese Barden und solche Leute, die waren ja keine Mäzenaten, sondern das war wirklich so, dass die dort sozusagen ein Einkommen bekommen haben und dort irgendwie gelebt haben und dort aber auch Dienstleister waren. Mäzenaten waren ja mehr Spender, ja, das waren ja mehr so, das waren Bürgerliche, die zu Geld gekommen waren und die halt aus einem freiwilligen Antrieb und ohne jetzt irgendwie groß auf den Inhalt irgendwie Einfluss zu nehmen, einfach sozusagen Künstler, die sie mochten, gefördert haben. Das war das Mäzenatentum. Das ist völlig alles ein bürgerliches Ding und so weiter und so fort. Und das feudalistische System ist da viel, viel, eigentlich viel, viel enger. Ja? Und das ist eher das, was das Urheberrecht ja befördert. Also dadurch, dass du Leuten exklusive Verwertungsrechte zueignest beim Urheberrecht, kannst du überhaupt oder macht es überhaupt Sinn, irgendwelche virtuellen Reiche sozusagen zu manifestieren und zu bewachen und abzuschotten, weil ansonsten könnte ja jeder hinkommen und dann könnte es ja überall stattfinden und dann hast du diesen exklusiven Content nicht mehr. Mhm. Und deswegen finde ich, also sowohl dass da der Datenschutzaspekt, ich meine, da hattest du ja, glaube ich, auch drüber geschrieben, über Facebook als Datensilo, auch aufgrund von Datenschutzansprüchen der User, mhm. ja, also dass halt das auch das diesen Datenschutz befördert, als auch das Urheberrecht befördern geschlossene Strukturen.
Ja.
Das würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, das ist das, wo es jetzt gerade hingeht.
Ja, mag ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ja, der Max ist verschwunden.
Ja, der Max ist, glaube ich, aufs Klo. Ich muss auch gleich gehen. Außerdem ist mein Bier gerade alle.
Dann warte aber noch, bis Max wiederkommt. Du bist ganz allein.
Ja, jetzt musst du noch ein bisschen. Aber wir können auch ein bisschen über dich reden, weil ja. Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben.
Geschrieben. Es ist noch nicht ganz fertig. Vielleicht machen wir dieses Wochenende die letzte Fahnenkorrektur.
Okay, wie viel habt ihr jetzt schon gemacht?
Wir haben jetzt 2 Fahnenkorrekturen schon gemacht. Das wäre dann jetzt die dritte.
Okay, also die letzte, dann abschließende. Ja. Okay, und das Buch, du hast ja auch auf der Republika einen Vortrag dazu gehalten, über das Thema, mhm. zusammen mit Erlehmann, du hast genau mit Erlehmann das Buch geschrieben, mhm. was ich übrigens, also ich finde, dafür hast du den Friedensnobelpreis verdient, mindestens,
ja.
mit Erlehmann ein Buch zu schreiben.
Du bestreitest also, das nicht, dass du dafür den Friedensnobelpreis verdient hättest.
Barack Obama und Kissinger haben den auch bekommen.
Das stimmt. Also, Obama für deutlich weniger.
Ja. Und war nicht Hitler mal nominiert? Naja, egal, auf jeden Fall.
Ihr solltet den Erlehmann mal hierher holen. Ich weiß nicht, ob Max darauf Lust hat. Ich habe den Eindruck nicht, aber es wäre bestimmt eine unterhaltsame Sendung.
Ich meine, er ist dafür zuständig, dass wir den Ock-Feed haben. Ja. Der heißt Erlehmann Gedächtnisfeed.
Genau, ihr könnt ja mal ein bisschen erzählen, wer Erlehmann ist.
Ach, mein Name ist noch hier.
Ich bin weg, ich bin weg, ich bin wieder da.
Da ist den
Falschen. Sehr gut.
Habe ich den falschen Regler?
Kaum erwähne ich die verbotenen Personen.
Wirst du zufälligerweise runtergefahren? Genau. Ja, das ist, so sieht's mal aus.
Ja.
Ich habe einfach nur, weil offensichtlich hier die Kopfhörer vertauscht hat und ich das von hier aus nicht sehe, wer welchen aufhat. Egal.
Ja.
Erlehmann.
Ja.
Ist ja auch so eine, ich habe mal mit, es gibt ja hier das Potlauf-Treffen. Podcaster-Treffen, regelmäßig. Und da habe ich am ersten habe ich teilgenommen und seitdem gab es noch 2 weitere, an denen ich dann beiden nicht teilgenommen habe. Beim zweiten ist hat man auf Twitter mitbekommen, dass offensichtlich die Stimmung gerade sehr explosiv ist. Und ich glaube, sie war im Alleingang, diese Stimmung Herr Lehmann zu verdanken, weil er sich für so massiv für offene Formate stark gemacht hat. Mhm. Was jetzt auch nicht das Schlechteste ist, wofür man sich stark machen kann, aber er treibt ja damit wirklich jeden zur Weißglut.
Er ist sehr rigoros. Um es diplomatisch auszudrücken.
Gab es da bei eurem Buchprojekt irgendwelche Probleme in Sachen offene Formate?
Ich würde nicht sagen, ungefähr, ja. Es war, glaube ich, nicht unbedingt, jetzt ging jetzt nicht weniger um die politische Frage der offenen Formate, aber wir haben sehr viele Formatstreitereien gehabt. Also im Wesentlichen hing das auch damit zusammen, dass Buchverlage halt so ihre Standardformate haben und jemand wie Herr Lehmann und ich irgendwie auch durchaus gerne lieber so Texte so in Plaintext schreiben und dann kann man die durch irgendwie Git jagen. Und
was erwarten die denn?
Irgendwann wird das dann halt alles in Formate, die so Richtung Office-Software und PDF und so gejagt. Also das hängt natürlich auch sehr ein bisschen vom Verlag ab. Aber, aber normalerweise kann man sich schon darauf einstellen, dass man nicht unbedingt in dem eigenen technisch super sauberen Wunschformat arbeiten kann am Ende. Genau. Da gab es dann immer wieder technische Konflikte, die...
Mach mal die Tür ein bisschen, so einen Spalt auf am besten. Danke, damit im Zweifelsfall die Katzentiere rein können.
Aber im Grunde genommen bin ich dann auch durchaus, ich teile Herr Lehmanns Vorliebe für offene Formate oder sagen wir mal ich finde es gut, dass er sich so rigoros dafür einsetzt. Ich finde seinen Tonfall manchmal etwas schwierig, aber so politisch stehe ich doch, glaube ich, ziemlich auf seiner Seite.
Ihr habt das per Git gemacht?
Den Großteil der Buchentwicklung fand über Git statt.
Per GitHub oder?
Ich glaube, Herr Lehmann hat das irgendwie bei sich selber sogar gehostet.
Selbstverständlich. Ja. Was stelle ich für eine Frage? Also ihr macht dann, nicht per Pull-Request, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt Plaintext-Dateien pro Kapitel dann irgendwie eine Datei oder irgendwie dergleichen mehr? Oder wie? Oder?
Ja, so pro Kapitel eine Datei im RST-Format.
Das kenne ich nicht.
Was Restructured Text, das ist so sowas ähnliches wie Markdown.
Okay.
Nur halt noch sauberer als Markdown.
Markdown ist ja höchstens so mittelsauber.
Also, ja. Da haben wir dann das alles so halt so geschrieben und Problem ist, irgendwann war dann halt so der Zeitpunkt, jetzt schickt uns das mal bitte als Word oder OpenOffice-Datei oder als PDF ab da wurde es dann halt schwierig, weil man dann natürlich die Änderungen dann anhand des PDFs machen sollte und das ist dann schwierig, das dann alles wieder auf die schöne, saubere Plaintext-Ebene zurückzuziehen. Ja. Und da haben wir ein bisschen dran, da wurde es dann ein bisschen anstrengend.
Wobei, man muss ja auch sagen, dafür wäre ja Git und Plaintext tatsächlich das geeignetere Format. Also es ist ja, ich arbeite ja jeden Tag mit Git und das ist ja wirklich großartig. Das macht ja echt, ich nutze es noch viel zu schlecht und viel zu wenig, obwohl ich es jetzt seit 2 Jahren nutze. Aber das ist ja so eine Versionskontrolle zu haben, zu sehen, was hat sich denn überhaupt geändert, was ist denn passiert in einem bestimmten Zeitraum, jederzeit auf jede beliebige Version zurückspringen zu können, etc. pp. Das sind ja wirklich tolle Features und gerade bei Buchverlagen sollte man ja doch erwarten, dass die im Zweifel zwar sagen, okay, ihr seid uns voraus, wir gucken uns das mal an, was ihr da habt, wir implementieren das mal, wenn es uns Zeit spart. Und das würde es ja ganz, also euch hätte es ja definitiv Zeit gespart.
Mhm. Wir haben ja auch einen Großteil der Arbeit am Buch gemacht, das war nur irgendwann so der Punkt, so Richtung Fahnenkorrektur.
Ja.
Da wird es dann halt schwierig, das zu bewahren. Das ist jetzt mein zweites Buch, ich habe noch nicht so viel Erfahrung in der Buchbranche, aber nach allem, was ich gehört habe, auch von anderen Autoren, ist so kollaborativ einen Text erstellen mit irgendwelchen Tools und vielleicht sogar einen Text, der irgendwelche Formatierungsanforderungen stellt, wie so, was weiß ich, es sollen irgendwelche Sachen Diagramm gemacht werden oder dergleichen. Das ist wohl zumindest auf dem deutschen Buchmarkt noch sehr, 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 sehr schlimm. Also
Sascha hat ja schon einige Bücher zumindest in Google Docs geschrieben, ne?
Mhm.
Sagt er ja. Ich glaube sogar schon das Prokrastinationsbuch mit
Passig zusammen. Da weiß ich das noch. Das,
genau. Hat er haben sie komplett in Google Docs geschrieben.
Es haben auch schon Leute versucht, Bücher kollaborativ in Everpad zu schreiben.
Okay, das ist ein bisschen anstrengend, glaube ich.
Ja.
Ist aber halt auch die Frage, mit Google Docs hat wohl hervorragend funktioniert. Also ja. Das ist, und das führt dann dazu, dass oben die Leute, dass oben schon jemand korrigieren kann und unten wird noch dran geschrieben. Also das ist jetzt, eigentlich sollte man erwarten, dass solche Technologien mit offenen Armen aufgenommen werden von den entsprechenden Buchverlagen. Mhm. Weil,
Das machen ja nicht die Verlage, die Autoren müssen sich ja darauf einlassen.
Naja, aber die Verlage, ich meine, die Verlage haben so viel Einfluss drauf, die könnten mit ein bisschen sanften Druck schon in die richtige Richtung gehen. Und wenn, wie in dem Fall jetzt hier, die Autoren ankommen und sagen, wir hätten gerne folgende offene Formate.
Also das wäre schon cool, wenn der Lektor, der ja eigentlich auch ein bisschen so der Projektmanager von so einem Buch ist, wenn der halt dann auch sagen würde, hier, pass mal auf, ich zeige euch mal, wie man das cool macht mit einem coolen Tool, dass man irgendwie zusammen so ein Buch schreiben kann, damit ihr euch nicht irgendwelche Word-Dateien hin und her mailen müsst. Das wäre schon cool, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass sowas passiert nicht.
Ich glaube, warum? Ich glaube, das liegt einfach an, es gibt halt bestimmte eingefahrene.
Einfach das Know-how ist auch einfach nicht da.
Es gibt auch einfach eingefahrene Arbeitsstrukturen. Man ist halt an Dinge gewöhnt und macht die immer darüber und alles ist darauf optimiert und das führt dann dazu, dass man nicht so offen ist, jetzt mal mit irgendwelchen neuen, tollen Nerd-Technologien rum zu experimentieren.
Aber ich meine, Google Docs ist jetzt keine tolle neue Nerd-Technologie. Das ist 10 Jahre abgehangener Dreck, den jeder Nerd prinzipiell ablehnt. Also es ist jetzt, und wie lange, also ich meine, die Schreibmaschine war lange eingefahrenes Instrument, dann sind sie offensichtlich irgendwann mal auf Word umgestiegen, dann 10 Jahre später wieder auf, oder naja, 15 Jahre später wäre die Chance da gewesen, auf Google Docs umzusteigen, warum klebt das jetzt auf Word fest? Warum fühlen sich damit dann alle plötzlich so wohl, dieses... Also ich finde es gerade wirklich tragisch, weil ich habe das Gefühl, dass wesentlich bessere Bücher entstehen könnten, wenn man bessere Werkzeuge nutzt.
Ich schau mal, ne? Ich hatte das bei meiner Mutter. Meine Mutter hat einen PC und zwar schon den, glaube ich, dritten oder so etwas und sie kann damit auch so ein bisschen umgehen.
Ja.
So ein bisschen heißt halt das, was sie will, ne? Also sie kann halt so ein bisschen im Web surfen, sie kann ihre E-Mails abrufen und das ist aber eigentlich auch schon die höchste Fahnenstange. Mehr macht sie damit eigentlich auch nicht. Und dann spielt sie ein paar Spiele, die sie gerne spielt. So. Und ja, sie benutzt jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren oder so irgendwie Windows XP, das ich hier mal irgendwann installiert habe und dann wieder installiert und dann wieder installiert, weil immer irgendwas war. Und mir geht es aber zunehmend auf den Sack, weil dann irgendwie wieder irgendwas mit einem Virus ist oder mit das Virenprogramm ist dann wieder irgendwie etc. Hm? Oder dann irgendwie ist wieder was mit irgendeinem Microsoft-Quatsch halt, den man halt immer mit Microsoft hat, so, ja. Und das ist halt, ich jetzt so als...
Microsoft-Quatsch, den man mit Microsoft hat.
Genau. Der Witz ist halt, das ist immer so schmerzhaft. Ich bin halt irgendwann zu Apple gewechselt und seitdem... Man merkt es gar nicht irgendwann, aber man gewöhnt sich daran, dass irgendwie Dinge funktionieren. Ne? Und wenn man dann irgendwie wieder zurückgerissen wird in die Microsoft-Welt, dann ist das extrem schmerzhaft und man denkt sich, oh Gott, nein, ich hatte das doch alles hinter mir gelassen. Ich wollte da doch nie wieder hin. Und dann muss man sich dann trotzdem wieder mit diesem Scheiß auseinandersetzen. Und deswegen ist mein ständiger Wunsch halt, dass ich meine Mutter irgendwie umzuschulen auf so ein iPad oder so etwas. Ja, und ich versuche eben dauernd, das iPad schmackhaft zu machen. Ich habe leider nicht genug Geld, dass ich ihr eins einfach kaufen könnte. Ne? Deswegen muss ich sie dazu überreden, dass sie die nächste Investition in ihren Computer eben ein iPad tut.
Ja.
Was ja durchaus ein vergleichbarer Preis ist, mit dem sie alles machen kann, was sie halt auch mit einem Rechner macht, aber eben sehr viel einfacher und weniger Konfiguration und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, sie hat tierische Angst davor, das System zu wechseln, weil sie sehr lange gebraucht hat, sich mit Windows anzufreunden und sich darin zurechtzufinden. Ja, und das kann sie ja immer noch eher leidlich.
Klar.
Selbst nach 10 Jahren. Und sie hat tierische Angst davor, halt irgendwie das System zu wechseln, obwohl ich ihr ganz klar sage, dass es sehr, sehr viel einfacher für sie würde, dass wir sehr, sehr viel weniger Konfigurationsaufwand machen, nur dass die Dinge einfach funktionieren würden. Und das ist einfach so eine Angst, glaube ich, die kenne ich auch bei mir so ein bisschen, ja. Also, dass ich halt tatsächlich schlechtere Programme oder Systeme oder so etwas irgendwie in Kauf nehme, einfach weil ich weiß, dass ich mich darin auskenne, ja? Mhm. Und einfach auch diese Transaktionskosten meiden möchte, mich in etwas Neues einzuarbeiten. Das ist so ein impliziter Strukturkonservatismus, den man irgendwie so hat, ja.
Ja, aber es ist, also in dem Fall muss man ja, also wie gesagt, das ist, wenn das jetzt gestern eingeführte Technologie wäre, dann würde ich ja auch nicht meckern, aber das ist ja nun wirklich Also das ist ja wirklich so die 10 Jahre alte Technologie, die offensichtlich immer noch zu neu ist, um es
aber gut, du redest jetzt auch ganz viel über Google Docs. Darüber habe ich aber vielleicht gar nicht geredet. Da geht es ja dann
vor ich weiß.
Elaborierte Sachen wie Git. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Verlage gegenüber Google Docs so ablehnend sind.
Okay.
Es kann durchaus sein, dass das da ganz okay läuft.
Von Git haben die wahrscheinlich noch nie gehört.
Naja. In dem Fall vielleicht schon.
Okay, bei O'Reilly. Ne? Du hast ja schon bei O'Reilly, hat man vielleicht schon mal von Git gehört. Vielleicht gibt es ja auch ein Buch darüber.
Ich habe das neulich per, bei NerdsFM hatten wir Jan Lehnerter, der die JS-Conf macht, diese Berlin, also diese deutsche europäische JavaScript-Konferenz. Und die machen ihre gesamte Konferenzplanung per GitHub. Die machen, es gibt ein Repository mit allen Speaker-Notes, mit allen, also Speaker-Details, der Konferenzplan und sowas gibt's, es liegt komplett auf GitHub. Es sind GitHub-Pages. Und wenn ein Sprecher mit irgendwas ein Problem hat, dann ist es natürlich in dem Fall wirklich, also bei JavaScript-Leuten, die sollten Git wirklich können, dann schicken die einen Pull-Request. Dann gibt's nicht irgendwie so, ändert mal die Stelle und ändert mal das. Und dann kann man sich den, dann gucken die sich den Pull-Request an und sagen, ja, das sieht gut aus, Merge, und dann sind die Änderungen automatisch drin. Und also sowas für Bücher wäre doch, also für euch wäre das doch jetzt, wenn da irgendwie so ein Editor ankommt und sagt, ja, ich würde gern das anders machen und das, und ihr geht da so absatzweise durch, ja, die Änderung übernehmen wir, die Änderung lassen wir raus, zack, 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 Merge, fertig, und der Rest ist weg. Ja, wäre doch eine feine Sache, oder?
Ja, aber man kriegt nicht alle Wünsche im Leben erfüllt.
Ah.
Aber diese Git-Freude, also das ist auch wieder so ein Lehmann-Thema. Er versucht halt alles über Git zu machen.
Ja. Yeah.
Und also auch wenn er sich irgendeine neue Software baut, hat die irgendwie, ist die eigentlich immer nur irgendwie unter der Haube ist dann immer Git und macht alles. Und ich sympathisiere damit auch sehr, aber ich habe mich selbst gar nicht so sehr in Git eingearbeitet wie er. Und immer wenn wir kommen dann auch immer in Streit, weil er immer meint, dass ich das und das falsch mache, im Gegensatz zu, wie man Git richtig benutzen sollte. Aber ich kann das Prinzip schon sehr nachvollziehen, diese Begeisterung dafür, dass man eigentlich alles über, ja, im Grunde genommen diese Versionsverwaltung macht und die Sachen abgleichen kann, Sachen zurückdrehen kann und so weiter. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für eigentlich so ziemlich alle Arten von Informationsarbeit, die ich mache.
Im Grunde genommen müsste Git in jedem Scheißprogramm arbeiten, sozusagen im Hintergrund, ja, und irgendwie dort das Version Management machen und
eigentlich vom Betriebssystem, mit deren ganzes Dateisystem eigentlich noch Git ist.
Wobei ich auch tatsächlich dieses GitHub, also im Endeffekt ist Git etwas, was definitiv in die Cloud gehört, so, ne? Also so auf die eine oder andere Weise, so finde ich persönlich. Das wäre super, wenn wirklich jedes Programm irgendwie so ein Git-Layer hätte, ja, für die Datenverwaltung.
Kann man ja im Zweifel reinpacken.
Und statt halt so ein File-System-Befehle halt so Git-Befehle sozusagen intern haben würde. Und dann halt alles kollaborativ von the ground up irgendwie kollaborativ wäre, das wäre schon geil.
Und es gibt ja Sparkle Share, das ist so eine Art Dropbox auf Git-Basis, was so nebenbei, also so läuft genauso wie Dropbox, man installiert ein Programm, sagt, dieser Ordner, den möchte ich jetzt gern mit Sparkle Share überall automatisch gesynkt haben, und alles, was man da reinspeichert, läuft intern in ein Git-Repository, was dann irgendwo hingesynkt wird und dann auf allen anderen Systemen automatisch installiert wird.
Warum gibt's nicht so ein Dateisystem, das auf Git funktioniert? Das wäre doch mal geil.
Ein Dateisystem mit Versionsverwaltung, also ich meine, ob jetzt unbedingt Git das Werkzeug der Wahl ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Oder sowas Ähnliches halt.
Aber so Dateisysteme mit Versionskontrolle gibt es ja durchaus. Also ZFS, um jetzt mal hier das Wort
der blaue Elefant
in den Bund zu nehmen, das hat eine Versionierung drin. Also nicht so eine automatische Versionierung, sondern oh Gott, dafür habe ich zu wenig mit ZFS gemacht, um es wirklich sicher zu sagen.
Du warst doch jahrelang in einem Podcast, in dem nicht mit was anderes
geredet wurde. Ja, und ich habe in der Zeit immer gesurft. Nein. Ich glaube, man kann so Snapshots machen. Man kann zu beliebigen Zeitpunkten sagen, dass diesen Zustand.
Aber man macht auch automatisch Snapshots, glaube ich.
Oder ja, so, kann durch. Irgendwie klingt mein Mikro.
Oder man kann das einstellen.
Ich habe auch immer so komische Geräusche im Ohr.
Ja, genau. Also so ein.
Ja, ja, es ist nicht.
Das hatten wir das letzte Mal aber auch. Das war dann aber auf der Aufnahme nicht drauf.
Ja, das ist aber ist trotzdem nicht schön.
Nee, das tut ein bisschen weh.
Ja, eben. Ich probiere das jetzt mal hier.
Diese Geräte auf
gut, aber kommen wir jetzt, jetzt haben wir genug über die Form des Buches geredet, ja. Um die Herstellungsweise, was interessant genug ist, ne? Aber
kommen wir zum Inhalt.
Kommen wir zum Inhalt.
Besteht das aus Papier oder aus Bits?
Beides, wenn man den Begriff Buch irgendwie breit auslegt. Aber wahrscheinlich meinst du mehr so den, ja, den diskursiven Inhalt.
Ja, ich meine jetzt tatsächlich den, ja.
Ja, Internet-Meme sind das Thema.
Ach, sehr schön.
Genau. Also diese Inhalte, die sich viral im Internet ausbreiten.
Ja, du hattest da auch schon vor Ewigkeiten mal, ich glaube noch vor der ganzen Post-Privacy-Geschichte, hattest du mal einen Talk auf der Republika dazu.
Der war toll.
Der war auch irgendwie nett, ne?
Genau. Ja, könnt ihr euch nicht im Internet angucken, weil er ist leider nicht aufgezeichnet worden.
Doch, doch, doch.
Ist er?
Also der Internet-Meme-Talk ist aufgezeichnet worden. Ich glaube, also er war auch besser als der Talk, den ich auf der letzten Republika jetzt gehalten habe. Aber er hat auch andere inhaltliche Schwerpunkte. Er ist aber nicht offiziell aufgezeichnet worden, sondern ich habe irgendjemanden gebeten, sich so ins Publikum zu setzen.
Ja, ja, ja.
Er liegt irgendwie auf Vimeo. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind auch ganz viele frühere Republika-Videoaufzeichnungen nicht mehr zu haben, von denen, weil die ganzen offiziellen Anbieter wie Hopnox und so weiter, die
alle pleite sind.
Genau. Aber solche Privataufzeichnungen, die hat man dann halt noch. Genau. Das ist auch so ein Cloud-Problem.
Ja,
also Inhalte, die sich viral im Internet verbreiten, vor allem halt wird das, also vor allem so Witzbilder oder halt Ekelbilder, bestimmte Phrasen, die Leute immer wieder verwenden, grob, was man Internetfolklore nennen kann. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt gar nicht so obskur ist. Es gibt ja sehr, sehr populäre Webseiten wie Know Your Meme, die sich auch um dasselbe Thema drehen und Lolcats und so kennt ja eigentlich jeder. Aber wir haben versucht, einige Sachen da ein bisschen zu vertiefen. Also ich beispielsweise habe mich sehr auf ein bisschen die Geschichte konzentriert und dann kommt man halt selbst schnell zu so Sachen, dass man im Grunde genommen auch schon in der GeoCities-Welt von Memen reden
kann. Das fand ich das Interessanteste. Also du hast ja tatsächlich deinen Talk, der war ja leider nur eine halbe Stunde. Ihr hättet wahrscheinlich viel, viel interessantere Sachen noch erzählen können.
Wir reden auf der SIGINT, werden wir eine längere Fassung des Talks nochmal halten.
Ah, sehr cool.
Die wird dann hoffentlich auch etwas besser vorbereitet sein.
Ja, die war jetzt nicht schlecht vorbereitet. Es war halt nur, ich glaube, in einer halben Stunde konnte man einem halbwegs informierten Publikum nur wenig Neues erzählen. Das ist das Problem gewesen. Also du hast halt, aber das, was du mir jetzt Neues erzählt hast auf diesem Talk, war tatsächlich diese Frühgeschichte der Meme. Also wirklich zu gucken, was ging in den Mailboxen ab, was ging irgendwie auf den Bulletin-Boards ab, was ging auf GeoCities ab. Das war mir alles überhaupt nicht bekannt.
Was ging denn so auf Mailboxen? Ich war ja selber so ein bisschen in Mailboxen drin, aber offensichtlich weiß ich da auch nicht, was da abging.
Naja, also zumindest ganz viel, was man heute so für so als netzfolkloristischen Standard zählt, wie die ganzen Smileys, Abkürzungen, Godwin's Law und so, kommt ja eigentlich aus dieser Welt.
Das stimmt.
Es gab auch schon so
Bild. Das ist für Usenet-Zeit, ne?
Ja, aber man kann, glaube ich, schon die Usenet-Welt und auch das Fidonet und so alles so als einen Kommunikationsraum sehen, weil es ist ja noch mehr und mehr verschmolzen miteinander. Aber auch so beispielsweise, wenn man ein Meme, was ich vorgestellt habe, war das Silly Cow Meme. Das war so eine ASCII-Grafik von einer Kuh. Die kennt man auch heute noch, wenn man Debian benutzt, wo, ich weiß gerade nicht, ich glaube bei apt-get oder so, ist das halt ein Easter Egg, dass diese Kuh auch angezeigt wird.
Wenn man was installieren möchte?
Ich glaube, wenn man irgendwie mu als Befehl gibt. Also, okay. Aber ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Aber jedenfalls, diese Kuh stammt halt aus dieser Zeit. Irgendjemand hat mal die Geschichte geht irgendwie so, jemand wollte zeigen, was man so mit Ansi-Kunst machen kann, sprich nicht nur die toten Schriftzeichen, sondern auch irgendwie mit bunt und blinkend und so weiter. Und hat dann irgendwie einen Kuhkopf gemalt und dann gezeigt, wie der halt animiert werden kann, dadurch, dass Sachen blinken, und hat dann so gesagt, das ist eine Kuh und das ist jetzt eine Kuh, die in der Nähe von Tschernobyl sich befindet und die irgendwie bunt ist und blinkt und so weiter. Und Leute haben dann halt weitere Variationen dieser Kuh gebaut. Also eine Kuh, die irgendwie die an Kreuzfeld Jakob leidet, oder eine Kuh, die bekifft ist, oder ja, also ganz viele Kühe. Und das war halt so eine Art frühes ASCII-Grafik-Meme gewissermaßen.
Ja, cool. Genau. Und
Ben Elton, kann das sein, dass der das erfunden hat?
Ben,
ich suche gerade nach.
Meme haben keinen Urheber.
Ja, also es gibt halt jemanden, der behauptet, dass er die erste Kuh gemacht hat, und dann gab es irgendwie Leute, die halt immer Kompilationen dieser Kühe zusammengestellt haben. Aber nochmal, diese Geocities-Sache ist halt auch sehr schön, weil in der Geocities-Welt kann man auch davon reden, dass es Bilddateien gibt, die halt die Leute untereinander immer kopiert haben. Also Leute haben halt auf irgendeiner Webseite irgendeine schöne GIF-Animation gesehen oder dergleichen und haben die halt auch für ihre Webseite geklaut.
Genau.
Es ging dann oftmals auch nicht also teilweise waren es offiziell freie Inhalte, die in irgendwelchen freien GIF Sammlungen florierten, aber Leute haben auch einfach haben sich nicht groß
geschert. Das war doch alles frei.
Genau. Und da hat man, die Leute haben natürlich damals, sie haben das nicht wie heute irgendwie auf Imageboards gepostet oder auf Tumblr oder so, sondern sie haben halt noch ihre eigenen Webseiten gebaut, so mit schlechtem HTML meistens auf Geocities gehostet, aber sie haben diese Art von Plattform halt benutzt, um dann halt auch immer wieder so ihre Lieblingsgrafiken auf ihre eigenen Webpräsenzen zu tun. Und da kann man halt auch schon so in einer viralen Verbreitung von so Inhalten reden, weil Leute das halt sehen und sich davon irgendwie getriggert fühlen, es dann in ihre eigenen Äußerungen einfließen zu lassen.
Aber gehört nicht ganz wesentlich zum Memen dazu, dass es auch eine Alternierung gibt? Also das ist ja nicht nur die Wiederholung, sondern auch die Alternierung in der Wiederholung.
Mhm. Das gab es auch. Also beispielsweise haben Leute unbewegte Grafiken genommen und die dann halt bewegt, also sprich zusätzliche Bildschritte hinzugefügt. Mhm. Aber allerdings manche Motive waren einfach auch so stabil oder so erfolgreich, dass sie halt ohne diese Variation immer wieder repliziert worden sind. Aber eine Sache, die ich noch anbringen möchte, was ich sehr schön fand, ein Tweet neulich, der gesagt hat, gegenüber den armen Tumblr-Menschen. Ja, wir damals in den 90ern, wir haben ja auch irgendwie auf unseren Webseiten bewegte GIF-Dateien gepostet und wurden dann von Yahoo aufgekauft.
Genau. Stimmt, oh nein. Schlimmes Bild.
GeoCities wurde auch schon damals von Yahoo gekauft.
Genau. Mhm. Und dann hat Yahoo es irgendwann dicht gemacht. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. GeoCities war ja dann, wurde dann dicht gemacht.
Ich glaub, das war das erste Social Network auf so eine Art, oder?
Ja. Naja, Social Network, was schon so Social Network?
Also kommt drauf an, wie du es definierst, aber.
Es hatte stark soziale Aspekte. Also sie hatten beispielsweise diese Neighborhoods, die Seiten waren so in diesen Nachbarschaften organisiert.
Ja.
Die waren dann auch tatsächlich oft sehr selbstbezüglich. Also Leute haben stark untereinander sich verlinkt und haben dann beispielsweise auch bestimmte Neighborhoods, hatten dann halt Grafiken, die immer in diesen Neighborhoods verwendet
okay.
wurden. Aber es gab auch eine andere Struktur, wie beispielsweise die ganzen Webringe.
Ja, das stimmt,
da kann ich mich erinnern.
Ja,
genau.
Und Gästebücher?
Ja, Gästebücher.
Also, ist eigentlich schon alles so vorformuliert damals.
Ja.
Aber jedenfalls, sie haben halt, 2008, glaube ich,
wurde. Back to the Webring, das wäre es doch, wenn wir alle wieder Webringer einführen.
Aber es gibt irgendwie, wenn man Network-Blogs oder so etwas, irgendwie, der Kusanowski ist da irgendwie, der postet immer alles unter, nicht mal seinen Link, sondern irgendwie über dieses Network-Blog. Das Netzwerk, und das ist dann tatsächlich auch so, dann ist sein Blog irgendwie in einem Frame drin und dann hat er halt irgendwie noch so eine Navigationsleiste oben. Also wie früher. So.
Wie damals, TM.
Und die
Netzpiloten.
Sind ja dann später, gab es ja immer noch die Blog-Rolls. Das ist ja auch noch so was Ähnliches gewesen. Also das Schöne ist ja, daran sieht man halt so, das ist so dieses freie Wunschweb, dieses freie dezentrale Wunschweb. Mit sozialen Funktionen. Also das, wofür wir heute zu Facebook gehen, gab es damals schon irgendwie. Man kann sich darüber streiten, ob das hinreichend war, aber zumindest dieses Bedürfnis, solche Sachen zu machen, war offenbar schon da und Leute haben irgendwelche Wege gefunden, das auch mit der damaligen Technik schon umzusetzen.
Ja, klar, natürlich.
Aber worauf ich, 2008 hat halt Yahoo GeoCities dann wirklich offiziell dicht gemacht. Also davor wurde es dann auch schon immer mehr
echt
abgebaut.
2008 erst?
Da wurde also dann halt...
Meine Wahrnehmung
da wurde es dann halt
2005
Also da wurde es dann gelöscht. Also da wurden dann halt die ganzen Seiten auch gelöscht.
Innerhalb kürzester Zeit, ne? Das war irgendwie eine Vorlaufzeit von einer Woche oder zwei Wochen?
Ich weiß nicht, ob es so kurz war, aber jedenfalls hat es ganz viele Leute animiert jetzt ganz schnell, das möglichst viel davon irgendwie zu archivieren.
Genau.
Und also das Webarchive und so und auch andere Projekte haben dann halt gezogen, was zu ziehen war. Und das Webarchive hat, glaube ich, einen Torrent rausgegeben von irgendwie Größenordnung 1 Terabyte oder so von irgendwie dem gesamten GeoCities-Web, was sie archiviert haben. Und das haben dann halt, Leute können das ziehen und Leute machen teilweise Mirrors von alten GeoCities-Webseiten. Aber teilweise auch, und das ist dann, was wir dann ganz interessant fanden, analysieren das dann halt. Also beispielsweise, es gibt Olia Bialina und Dragan Espenschied, das sind zwei Medienkünstler, die, oh, hier läuft gerade die Katze lang, wenn wir über Internet-Meme reden.
Ja, da kommt die auch
jetzt. Das ist das Stichwort.
Ja, genau.
Die haben beispielsweise ein, die haben beispielsweise ein Projekt, wo sie halt so alte GeoCities-Webseiten analysieren und dann gibt's dann halt ganz viele Blog-Einträge zu einzelnen GIF-Grafiken beispielsweise, wo die zuerst aufgetaucht sind, wie die sich entwickelt haben und wie die, unter welchen Kontexten die immer verwendet wurden. Und die haben auch ein sehr schönes Tumblr-Blog beispielsweise, wo halt einfach Screenshots von alten GeoCities-Webseiten sind in der Weise, wie sie sie noch archiviert bekommen haben.
Ach schön. Dann ist ja die nächste Stufe, dass man ein Blablabla-Blog davon macht mit Screenshots von alten Tumblr-Blogs, ja, bevor sie abgestaltet wurden, die genau GeoCities-Seiten enthielten.
Ja.
Oh, history is repeating.
Also das sind so halt so Sachen so zum Thema Internet-Meme, die ich beispielsweise ich ganz interessant finde. Herr Lehmann hat sich auf Imageboards mehr spezialisiert, weil er ja da auch in dieser Welt sehr aktiv ist und hat irgendwie auch ist so jemand, der immer alles systematisieren möchte. Er hat dann halt beispielsweise Bild- und Sprachmeme versucht auszudifferenzieren und erklärt dann, welche verschiedenen Genres es da gibt. Und ich habe dann mir einige Communities noch näher angeschaut, die ich für wichtige Meme-Ökosysteme halte, so exemplarisch, also ytmnd.com beispielsweise, was irgendwie ein ganz, ganz interessanter Fall ist. Es ist, glaube ich,
nie gehört.
Es ist irgendwie teilweise so ein bisschen obskur, weil irgendwie ich glaube, in Deutschland ist es auch vor allem gar nicht groß rezipiert worden. Es ist halt so eine Webseite, die aus irgendwie Millionen Unterwebseiten bestehen, die alle das Format haben, dass man eine Endlosschleife hat von einem Soundclip und dazu wird halt entweder ein Standbild mit aufgeprägtem Text oder halt eine Endlosschleife, eine GIF-Animation angezeigt. Blue Ball Factory ist ein ganz gutes Beispiel.
Oh, das ist, ich könnte da stundenlang, ja, drauf starren. Nach wie vor, ich habe das neulich mal wieder so ausgebuddelt. Das ist eine GIF-Animation und du siehst, wie so Strichmännchen so blaue Bälle irgendwie durch so verschiedenste Maschinen durchreihen. Und dazu kommt so eine sehr energetische so Musik. Und das habe ich irgendwann mal gesehen. Wie hieß dieses erste Video-Podcast-Ding, was mit, die ist dann auch ziemlich bekannt geworden,
Rocket Boom, das war ja irgendwie dann auch eins der ersten populären Videoblogs.
Genau, sowas, ne? Die werden heute würden die Millionen machen damit wahrscheinlich. Das ist damals, wovon wollen die jemals Geld verdienen? Naja, irgendwelche reichen Söhnchen, naja gut. Heute würden die wahrscheinlich einfach Multimillionäre werden. Wenn man bedenkt, dass man dieser Typ, der sich von Klaviertastaturen auf Holländisch von allen Sprachen sein Haus finanziert hat, indem er das über YouTube mit Werbung finanziert. Egal. Da war irgendwann mal so, wann war Rocket Boom? Das war so, ich weiß nicht, 2006, 2007 so in dem Dreh. Da war irgendwann diese Blue Ball Factory aus
YTMND.
Ja, okay. Du kannst es besser
als You're the man now, Doc. Dafür steht das.
You're the man now, Doc. Okay. Und ich habe damals ganz fasziniert darauf gestarrt, als sie das gezeigt haben und habe mir das dann stundenlang angeguckt. Und neulich bin ich wieder drauf gekommen, dass das existiert. Habe es einfach auf Twitter gepackt und hier, viel Spaß. Ich weiß nicht, 20 Mal retweetet worden oder so. Das kennt nach wie vor. Das ist nach wie vor genauso. Das hat nichts verloren in all den Jahren. So, googelt mal nach Blue Ball Factory oder tragt es in die Shownotes ein,
bitte. Blue Ball Factory.
Das ist...
Aber jedenfalls, also YTMND ist insofern ganz interessant, auch heute noch, weil beispielsweise ganz viel, was an YouTube-Memen existiert. Also ich meine, es gibt verschiedene Arten von YouTube-Memen, aber es gibt beispielsweise ganz viel, was mehr oder weniger aus der Verarbeitung von GIF-Animationen besteht, die beispielsweise in Serie gefaltet werden oder aneinander kollagiert werden. Und ganz viel von den Memen dort stammen halt ursprünglich aus YTMND. Also auf YTMND fand halt ganz viel Arbeit statt, so zu so Sachen wie This is Sparta beispielsweise, solche Geschichten.
Das ist aber relativ neu, ja, oder?
Naja, also 300 war, der Film war glaube ich 2006.
Okay,
das war halt auch das Interessante dann bei Arbeit an dem Buch, dass man merkt, so die ganze Netzkultur und Netzfolklore, von der man sich ja auch so, weil man sich irgendwie so für Avantgarde hält und irgendwie weiß, man gehört jetzt zu dieser jungen Generation, die mit dem Internet und so aufgewachsen ist, dass das eigentlich alles schon sehr alt ist. Also Imageboards beispielsweise, die sind ja jetzt, gehen ja jetzt auch auf anderthalb Jahrzehnte inzwischen zu. Ich weiß nicht, 4chan dürfte auch irgendwie seinen 10. Geburtstag entweder von gefeiert haben oder bald feiern. Diese ganzen Sachen, die irgendwie...
4chan ist erst 10 Jahre alt?
Ja, man denkt irgendwie, das ist total,
ich will jetzt schon sagen,
total das ist neu und...
Ich meine, allein das Design sieht aus, als ob es in den 90ern gemacht wurde.
Ja, aber also man merkt dann halt, wie alt die Sachen teilweise sind und was für eine lange Hintergrundgeschichte. Man merkt aber vor allem, wie alt man halt selbst von geworden ist, weil man halt irgendwie dachte eben noch, das ist irgendwie das ganz total neue Phänomen und dann merkt man, das ist ja auch schon wieder 10 Jahre alt. Das war so ein ganz interessanter Aspekt.
Sag mal, und habt ihr da auch irgendwie so ein bisschen was über die Theorie der Meme gemacht? Ich meine, na klar, irgendwie so Herleitung Richard Dawkins, der Klassiker, ne? Aber habt ihr da irgendwie so ein bisschen so eine Theorie, die ein bisschen darüber hinausgeht, zu sagen, ja, das sind halt sich wiederholende Strukturen oder so etwas, wie halt in der Genetik, sondern habt ihr da auch irgendwie was zu erarbeitet oder?
Vorsichtig, also zuerst mal zu der alten Memetik-Schule. So.
Ich hab's gefunden, ich mach mal kurz die Musik.
Ja.
Ist jetzt Blue Balls oder was? Na toll, jetzt wird die GEMA wieder unseren Podcast sperren.
Und jetzt kann man dazu noch die Animation angucken, das ist großartig.
Ja.
Stundenlang. Das ist so ein Riesen-GIF einfach und das ist auch alles immer doppelt und dreifach und du siehst, der Ball geht.
Genau, das ist auch übrigens in Kollaboration mit den Something Awful Foren entstanden. Also die haben, also, weil ich das verstanden habe, diese Animationen ursprünglich gebaut und auf YTMND hat man sie dann zu dieser Endlosschleife zusammenmontiert. Also auch es gibt halt diese ganzen Communities, bei denen auch sehr interessant ist, wie die miteinander in Beziehung stehen und wer da von wem Material übernimmt und wie auch gleichzeitig diese Communities es teilweise hassen, dass andere ihr Material übernehmen und ihre eigenen Meme sind dann in dem Moment quasi korrumpiert und kaputt, wo sie dann halt auf Reddit landen und solche Geschichten, solche sozialen Aspekte arbeiten wir in dem Buch auch so ein bisschen raus, aber für mich zumindest war der Schwerpunkt eher, überhaupt erstmal abzubilden und überhaupt erstmal so ein bisschen das vorhandene Wissen zu systematisieren und auch so ein bisschen das alles in einen historischen Kontext zu packen. Es gibt natürlich irgendwie sehr elaborierte Meme-Theorien, also die klassische Memetik halt so von Dawkins bis so Susan Blackmore. Aber das ist alles so eine Sache, die im Grunde genommen so mit Ende der 90er, mit der Jahrtausendwende auch so ein bisschen in den Schlaf verfallen ist. Also das Problem war halt, dass man sehr viel, also es war so ein kleiner Hype um diesen Meme-Begriff so eine Zeit lang und man meinte, den kann man ja im Grunde genommen gleich benutzen, um die ganze Kultur neu zu denken und vor allem um so Sachen Werbeindustrie und so aufzuwissenschaftlichen. Und das ist aber so ein bisschen eingegangen und der Begriff des Memes als Internetphänomen hat dann so ein Eigenleben entwickelt und jetzt wird halt für doch etwas engere Form von Kultur verwendet, während der klassische Memetik-Begriff ja eigentlich alle Kultur bezeichnet. Und darum so Theoriebildung, ich glaube, was stattfindet, ist vor allem Herausbildung von Vokabular, um bestimmte typische Muster zu erfassen. Also die ganzen Genres werden systematisiert, die es so an Internet-Memen gibt beispielsweise. Dann haben halt verschiedene...
Noch mal Beispiele.
Image-Makros beispielsweise, also sprich Bild mit aufgeprägtem Text, oftmals in einer ganz bestimmten Schriftart, beispielsweise dem Impact-Font, oder halt Snow-Clones, Schneeklone, das ist einfach ein Schablonensatz, der halt, also ein Satz, wie auf Slashdot beispielsweise beliebt ist, I for one welcome our new Leerstelle Overlords, was halt ein Simpsons-Zitat ist, was dann gerne auf alles Mögliche, also wenn immer meinetwegen irgendeine neue Urzeitspezies entdeckt wird oder irgendeine neue Roboterart gebaut wird, dann
Google Glass, was auch immer.
I for one welcome our new Ibo Overlords, meinetwegen. Mhm. Das sind halt so Genres, die entstehen, die oftmals auch sehr an eine bestimmte Medialität gekoppelt sind, also auf Schrifttext-Diskussionsforen gibt's halt Snowclones, auf Imageboards sind halt Bildmakros stark und Auf YouTube gibt es halt bestimmte Formen von Videomemen, wie beispielsweise dieses, wir untertiteln Sachen anders oder
Hitler finds out.
Genau, das ist so das eigentlich das bekannteste Beispiel dafür. Ja. Also da wird halt viel systematisiert. Leute versuchen irgendwie verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks zu erfassen und zu katalogisieren. Da findet ganz viel statt. Jetzt so elaboriertere Theorien, was das jetzt für die Kultur und die Politik und für unser Bewusstsein und so heißt, das passiert nicht so viel. Weiß ich auch nicht, ob das groß Sinn machen würde. Ich meine, es gibt natürlich so Überlegungen, wie beispielsweise inwieweit Internet-Meme sich etwa als politisches Werkzeug eignen. Also verweise jetzt auf solche Geschichten wie Aufschrei, was meines Erachtens schon ziemlich eindeutig ein Twitter-Meme war. Leute fanden das dann teilweise schwierig, den Begriff Meme zu verwenden, weil man halt Meme mit lustigen Katzenbildern assoziiert und nicht mit ernsthaften Issues, aber es hat halt schon einfach so eine Art, es war halt ein Hashtag-Meme, ein klassisches.
Aber habt ihr denn einfach eine einheitliche Definition von Meme, also jetzt abseits von diesen taxonomischen Kategorien, eine Definition, die auf alle diese Phänomene zutrifft?
Ja, es ist im Groben dieses Inhalte, die sich viral im Internet verbreiten. Da muss man die einzelnen Unterbegriffe kann man dann noch etwas ausdefinieren. Also was viral heißt, beispielsweise also Inhalte, die sich über Ansteckung verbreiten, also ihre Empfänger veranlassen, zu ihren Sendern zu werden. Oder halt Inhalte muss man natürlich auch irgendwie eingrenzen. Dann kann man halt, also der klassische Meme-Begriff hatte das Problem, dass er einfach alles als Meme bezeichnet hat. Eine Idee, eine Kulturform, eine Religion, ein Bild, ein Text und so weiter. Und wir haben das dann so ein bisschen zusammengeschrumpft, also Form, Inhalte, Texte, Bilder, Multimedia-Texte halt einfach oder halt die Formeln für dieselben, die sich halt viral verbreiten im Internet.
Aber das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich jetzt schon wieder einhaken würde, weil also ich finde, das Interessante an Memen oder ein ganz wesentlicher Aspekt bei Memen ist halt tatsächlich, dass halt eben das nicht nur irgendwie die Verbreitung und die Wiederholung ist, sondern dass es halt immer diesen alternierenden Aspekt hat, dass halt in der Wiederholung immer auch eine gewisse Generik steht, dass halt dann plötzlich also so gibt es ja so viele schöne Beispiele, die du genannt hast, beispielsweise das Downfall-Meme, dann halt immer genommen wird für ein bestimmtes Thema, ja. Ein bestimmtes Ereignis ist passiert und keine Ahnung, Yahoo kauft Tumblr, ja, und Hitler finds out that his Tumblr-Blog will be managed by Yahoo, ja, und dann schreibt halt jemand den Text dafür, wie Hitler sich riesig darüber aufregt, dass jetzt plötzlich sein Tumblr jetzt unter Yahoo-Herrschaft steht, ja. Das heißt mit anderen Worten, dieses Ding ist halt auch ein Kommunikationsmittel, um etwas ganz anderes plötzlich zu sagen, ja, und diese Möglichkeit steckt in dieser Alternierung, in dieser Veränderung des jeweils anderen und oder beispielsweise auch diese andere Geschichte mit die du genannt hast, I for one welcome our so und so. Overlords wird dann genauso auch verwendet für ein bestimmtes Thema, das gerade angeschnitten wird. Damit wird ja nicht nur das wird ja nicht nur wiederholt, einfach nur so um der Wiederholung willen, sondern auch um in einem neuen Kontext etwas damit zu sagen. Das heißt also, diese Generik, die da drin steht, macht doch dann tatsächlich dieses Makro, und das muss, also dieses Makro, was sich immer wiederholt, sei es jetzt eben die Downfall-Szene oder sei es eben die Textabschnitte, die sich immer wiederholen oder tatsächlich die Bildmakros, die sich immer wiederholen oder auch das Muster, das sich immer wiederholt. Also diese die sich wiederholenden Elemente macht es dann sozusagen zu einem Zeichen, das dann eben wieder mit neuer Bedeutung gefüllt werden kann. Und das ist doch irgendwie dort, wo es eigentlich erst spannend wird, finde ich, irgendwie über Meme nachzudenken, wo sie plötzlich zu so einer Art Metazeichen werden, ja, also ein Zeichen, das aus verschiedenen Zeichen besteht schon, also sozusagen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt Sprache als Zeichensystem oder wir nehmen Bilder als Zeichensystem etc., es bedient sich bereits vorhandener Zeichensystem und assembelt daraus ein Metazeichen. Das dann sozusagen wieder eine und das würde ich dann durchaus unterstellen, und das wird eigentlich, glaube ich, gerade in den Imageboards am besten eine eigene Sprache passiert, ja, also wo die Leute sich mit Bildern unterhalten. Ja? Mhm. Oder zum Beispiel, was jetzt auch in letzter Zeit immer wieder beim feministischen, netzfeministischen Diskurs auffällt, dass halt statt einer Antwort auf Twitter dann immer irgendwelche animierten GIFs verlinkt werden. Ja? Das ist dann ja nicht nur, wir verbreiten und wiederholen die Inhalte, sondern wir benutzen diese Inhalte als Meta-Zeichen, um miteinander zu kommunizieren.
Das ist gerade ein Sangschnies Buchkritik von Aphelia, glaube ich, denken.
Die war auch voll mit irgendwelchen GIFs, genau. Sangschnie macht auch immer ganz viel so GIFs, ja.
Ja, erstmal der interessante Aspekt, glaube ich, an Internet-Meme ist tatsächlich diese Variabilität, weil es halt wenn man sich anschaut, was so die erfolgreichen Internet-Meme sind, das sind irgendwie affektive Texte, die Emotionen auslösen, positive oder negative, und die relativ schnell wirken und kleinteilig konsumierbar sind. Das unterscheidet sie aber nicht groß von beispielsweise traditionellen Fernsehwerbespots, die nach ähnlichen Prinzipien gestrickt sind. Aber was halt dann das ist, was die Internet-Meme ausmacht, ist halt, dass sie von den Leuten selbst gewissermaßen sprachlich verwendet werden. Das, was halt die viele Meme erfolgreich macht, ist halt ihre Schablonhaftigkeit, dass ich sie halt verwenden kann, um in neuen Kontexten eine Äußerung zu tätigen. Das sieht man beispielsweise stark bei LOLcats, die halt so als fast schon universelles Kommunikationsmittel verwendet werden können in verschiedenen Kontexten, weil Katzengesichter versteht jeder.
Wir könnten praktisch den ganzen Podcast, glaube ich, mit LOLcats uns miteinander unterhalten.
Also. Das war auch das Thema von Kate Miltner, die eine Dissertation über LOLcats geschrieben hat.
Ich glaube, die hat auch
sie hat darüber auch auf der Republika geredet.
Den fand ich aber nur so mittelinteressant.
Ich fand ganz lustig.
Also ich fand ihn besser als die anderen Meme-Vorträge.
Jeder Vortrag, in dem Katzenbilder vorkommen, ist lustig. Das kann in dem Fall kein Kriterium sein.
Obwohl mein
Abschluss... Nein, ich habe auch eine Menge gelernt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es Menschen gibt, die
Nutzergruppen untersucht.
Nutzergruppen untersucht, also so die 4chan-Leute, die irgendwelche LOLcats haben, und dann halt die I Can Has Cheeseburger, die Cheese Peeps, wie hießen die?
Cheese Peeps, irgendwie
so. Ja, also genau, das ist das Spannende. Sie hat halt diese, ich glaube, sie hat sie Meme Geeks oder so genannt, die Leute, die LOLcats als Teil der Netzfolklore betrachten, der man traditionell anhängt, und die dann beispielsweise auch genau darauf achten, dass die LOLcats richtig formuliert werden und richtigen LOL-Speak, und so ein bisschen nicht so richtig was damit anfangen können, dass die jetzt so Mainstream sind, und dann halt die Nutzergruppe tatsächlich eine Nutzergruppe, die sie, glaube ich, charakterisiert hat als ältere Frauen.
Genau.
Das halt als Kommunikationsmittel mit einer emotionsgeprägten Vokabular quasi verwenden.
Denen es dann etwas peinlich ist, wenn sie, und das sie meinte, das wäre ein wörtliches Zitat, I speak fluently lead. Nee, lol. Mhm. I speak, also sozusagen die wirklich diese, die dann auch ernsthafte Nachrichten in dieser LOL-Speak-Sprache formulieren und darüber erzählen, dass ihr Kind gerade krank ist oder dass es im Job nicht so gut funktioniert, und die sich darüber austauschen in LOL-Speak, was ich sehr, sehr interessant finde.
Ja, genau. Also so ganz eigene Sprache, im Endeffekt ist das ja auch eine Art Meme. Also so sich überhaupt in LOL-Speak zu unterhalten, ist an sich schon ein Meme.
Ja, und gab's nicht früher mal diese Löffelsprache?
Löffelsprache?
Wo man irgendwie alles durch...
Es gab Räubersprech oder sowas. Oder?
Ja, sowas auch, aber so, wo man irgendwie alles Mögliche durch... also es ist eine Abwandlung desselben. So Kindersprachen, die so irgendwie so ein bisschen abgewandelt sind, und dann versteht man sie nur, wenn man irgendwie... Ich habe keine davon jemals verstanden, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die Regeln sind, aber das sind dann so Regeln, wo man dann...
Genau, also das ist, worauf ich hinaus wollte, eigentlich auch so mit meiner Theoriebildung in Sachen Meme, ist halt, dass halt sich die ganzen Meme-Geschichten sehr, sehr nah an allem dem orientieren oder sich an dem anknüpfen, was wir über Sprache an sich schon wissen. Ne? Also im Grunde genommen sind Meme nichts anderes als auch eine Sprache, die aber als Metasprache einherkommt, die alle möglichen Zeichen, die auch sozusagen jegliche Grenze sprengen zwischen alphanumerisch und Bild und etc., sondern die sich aller Zeichen, die irgendwie schon eine Bedeutung haben, bedient, um sie wiederum neu zu... im Endeffekt machen wir, ist Sprache das ja auch nichts anderes. Ja, wenn wir ein Wort sagen, wie zum Beispiel Tisch, dann bedienen wir uns eines... dann bedienen wir uns eines Wortes und einer Assoziation, die bei allen, und davon gehen wir eben aus, bei allen eine gewisse Tradition schon hat, ja, und eine gewisse Konnotation und eine gewisse Vorstellung auslöst. Im Endeffekt ist das nichts anderes. Und wenn wir beispielsweise Hitler finds out that etc. nehmen, dann bedienen wir uns auch eines Kontextes, der aber sehr, sehr viel komplexer ist als ein Wort, ja, oder eine normale Semantik, sondern praktisch einen gesamten Diskurs, ja, verpacken in diese Szene, um sie mit einer neuen Bedeutung zu verknüpfen und damit etwas auszusagen.
Wobei das Interessante an Internet-Memen und gerade ihrer Entwicklung ist, dass das ja oftmals so eine fortschreitende Kürzung oder so ein fortschreitendes Wegschleifen von Kontext ist. Das heißt, es sind ja meistens irgendwelche Fundstücke aus größeren Zusammenhängen, die dann halt isoliert werden. Und dieser isolierte Teil hat dann so seine eigene Erfolgsgeschichte und wird immer wieder und wieder verwendet, ist dann am Ende ziemlich egal, aus welchem Film oder aus welchem Text oder so das ursprünglich kommt. Wenn man da jetzt die ganze Memetik-Theorie dranhängt und dann so das ganze evolutionstheoretische Vokabular, dann klingt das dann immer ganz plausibel, dass man dann einfach so diese Muster hat, von denen dann halt bestimmte Teile sich immer wieder und wieder beweisen und durchsetzen, während halt die anderen Teile, die weniger wichtig sind, weniger für den Effekt, den Weiterverbreitungseffekt tragend, dass die dann halt mehr und mehr abfallen und man so auf diese Weise so eine ursprünglich relativ schwere und voluminöse Bedeutung hat, die immer mehr auf mehr oder einzelne Buchstaben immer mehr so zusammenschrumpft und die das dann halt erlaubt, dass man diese verschiedenen Meme sehr viel leichter und komplexer miteinander kombinieren kann. Also es ist ganz viel an Memen funktioniert ja über Kombinatorik. Das heißt, wenn man sich beispielsweise diese ganzen Comics anschaut, die aus den ganzen Rage Faces bestehen und meistens noch andere Sachen auch noch einbauen.
Das sind ja, die Rage Faces haben ja mittlerweile auch eine ganze eigene emotionale Semantik sozusagen bilden die ab. Ne? Also das ist ja auch ein richtiges Alphabet praktisch, ja. Das ist ja so ein richtiges emotionales Alphabet, das sind ja die Rage Faces mittlerweile.
Und sie funktionieren halt, das ist halt das Interessante, sie funktionieren halt international. Also ich kann halt tatsächlich mit einem Rage Face mit Leuten kommunizieren, deren Sprache ich sonst nicht spreche. Und das ist ein ganz anderer.
Hast du schon probiert?
Es kommt, wenn ich irgendwelche Bilder von Demos sehe, wo Leute Ragefaces hochhalten, dann kann ich zumindest, ob das eine Begeisterungs- oder eine Hass-Demo ist, okay, aus diesen Ragefaces ablesen. Ja. Aber das Interessante ist tatsächlich auch an der Internet-Meme-Welt, dass sie auf ganz interessante Weise sehr international ist. Also einerseits dadurch, dass ganz viel oft Fundstücke aus der jeweils anderen Kulturen verarbeitet werden, was zum Teil dadurch funktioniert, weil die halt fremd sind und exotisch und man dort Sachen leichter herauslösen und in neue Kontexte überführen kann. Das ist dann auch mal so ein Exotismus wert. Also ich finde irgendwie Sachen total lustig, weil vor allem mal diese lustigen Japaner, die Dinge tun, die ich nicht verstehe, total crazy, übernehme ich dann und mache dann da irgendwie, untertitel das neu mit irgendwie, was ich da rein interpretiere. So ganz viele Sachen funktionieren halt über diesen Umgang mit Fremdsprachlichkeit oder beispielsweise.
Das Hitler-Meme ja ganz vorneweg.
Genau, Hitler-Meme.
Das funktioniert nur in Amerika.
Das funktioniert nicht, wenn man Deutsch spricht. Ja. Oder nicht so gut zumindest. Oder überhaupt Umgang mit Sprache. Beispielsweise ganz viel wird gearbeitet mit beispielsweise homophonen Übersetzungen. Also ich übersetze Sachen nicht korrekt, sondern eher nach dem Klang. Also Facepalm, Gesichtspalme ist dafür so ein Beispiel. Ja. Wo dann halt beispielsweise, sagen wir mal, im Krautschan-Universum irgendwie auch eine ganz eigene Form von Sprache entsteht.
Wobei das natürlich die Gesichtspalme ist ja dann tatsächlich auch so eine bildliche Geschichte.
Yes. Also es passt aber auch.
Ikonografisch, genau.
Also es passt halt doppelt.
Ja, genau, es passt ikonografisch.
Also Palm heißt ja, nee, aber Palm, die kommt ja von der, ist ja die Handfläche.
Ja, ich weiß, genau. Aber das ist ja der Witz, dass halt, wenn du es als Facepalm Palme, als Gesichtspalme, dann, also, es hat ja was Palmenartiges, die Ikonografie.
Ja, das, so die der
Hand hat ja, genau, die gespreizte Hand hat ja auch eine gewisse Ikonografie als
schon.
Palme, so, ja. Und das ist super interessant, ja. Aber genau, das wäre nochmal so ein weiterer Aspekt bei Meme, der mir so, finde ich interessant.
Ganz kurz darf ich nochmal darauf hinweisen, es wurde sich gerade in den Chat wird nach Verstärkung für die Shownotes gesucht.
Genau, können noch Leute, die hier live mithören, in die Shownotes gehen?
Bitte finden Sie sich vielleicht jetzt in den Shownotes.
Oder vielleicht sollten wir dann das vielleicht auch mal twittern oder so.
Shownotes.
Ich twitter das mal, weil es ja nicht jeder im
/doc/wir-mussen-reden-64.
Ich dachte, das ist ja voll der Millionen-Publikums-Podcast. Da hören dann auch immer nur drei Leute zu.
Nein, wir hören relativ viele Leute zu.
Ja, geht heute, glaube ich.
Aber weil du da bist, nicht ganz so viele?
Ja, nein, ja.
Quatsch.
Und wir hatten schon mal mehr. Aber, was ich häufig noch hinaus wollte, einer der wichtigen Aspekte, finde ich, bei Meme ist noch, ich habe das mal irgendwann What the Fuckability genannt. Also so ein Moment der Irritation, ja? Den Meme, also sag ich mal, das Meme-Potenzial von etwas ist definitiv auch bestimmt durch seine What the Fuckability, also durch die Möglichkeit oder wie doll es mich irritieren kann oder wie doll es Leute irritiert, wenn keine Ahnung, also der Ausraster von Hitler in Downfall-Meme ist ja definitiv ein sehr, sehr epischer, ja, der wahrscheinlich dann doch ziemlich alle Ausraster, die bisher so in der Filmgeschichte passiert sind, weit in den Schatten stellt. Wobei ich da vorsichtig sein würde, kennst du dich besser aus, aber
Citizen Kane. Er zerlegt da sein Zimmer. Eigentlich zerlegt er das Zimmer seiner Frau, aber.
Naja, okay. Ja. Also, aber das ist zum Beispiel auch so ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich für ein Meme auch wichtig fände. Also ich habe jetzt auch keine bessere Beschreibung
davon. Aber das mit dem Irritationspotenzial stimmt schon, weil es setzen sich ja die Inhalte durch, die irgendwie hervorstechen. Unter so der Masse an Katzenbildern stechen halt die Katzenbilder hervor, die besonders auffallen.
Ja.
Und
Longcat.
Genau, und Irritationspotenzial, das erklärt halt auch, warum, also das Interessante ist das erklärt wahrscheinlich auch, warum gerade es diesen Dialog mit fremden Kontexten und Kulturen gibt, weil man halt größere Irritationspotenziale hat, wenn man was Unbekanntes reinholt, etwas, was den eigenen Normen nicht entspricht, was halt auch eine ganz, ganz hübsche Sache ist, weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass auch irgendwie Kulturen so sich sehr auf sich selbst beziehen und sich selbst so als Quelle nehmen, und viele Internet-Meme-Kulturen arbeiten tatsächlich offenbar sehr durch dieses Material von möglichst weit draußen reinholen. Nicht unbedingt, werden dadurch nicht unbedingt jetzt weltoffen, aber sie bauen sich dann ein Vokabular auf, was im Grunde genommen nur aus Fremdworten besteht.
Ja, genau.
Und das benutzen sie dann aber wiederum als eigenes Vokabular, was dann beispielsweise genau definiert ist, und was benutzt wird beispielsweise, um halt die eigene Kultur von der Restkultur abzugrenzen und genau zu definieren, wer die Meme kennt, der gehört zu uns, der gehört zu unserer Kultur, und sie können benutzt werden, um die Leute, die nicht dazugehören, auszugrenzen.
Und auch die Informationsübermittlung, die halt durch Meme stattfindet, ist ja auch nur dadurch gewährleistet, dass das Zeichen, das man benutzt, so fremd ist, dass man eben seine eigene Information darauf mappen kann. Weil wenn es irgendwie auch schon viel zu vorkonfiguriert wäre, dann hätte man da ja auch Schwierigkeiten, eine neue Bedeutung oder halt seine eigene Bedeutung dem aufzupropfen. Ne? Mhm. Ja, also ich finde irgendwie die Theorie über Meme nachzudenken, finde ich super spannend. So.
Ja, ich glaube, da ist ein bisschen schon in dem Buch drin, aber ich glaube, das Motivation ist tatsächlich erstmal überhaupt das Thema zu systematisieren und tatsächlich das Material erstmal hervorzukehren. Ich glaube, da ist noch Raum für Theoriebildung da, aber ich muss auch sagen, persönlich, ich war dann auch irgendwann so ein bisschen ermüdet davon, immer nur Thesen zu konstruieren. Also das war irgendwie, was ich immer sehr lange gemacht habe, irgendwie fand ich immer sehr spaßig, ganz viel Theorie zu bilden, aber so der Empirie-Teil, der war immer so ein bisschen hinterher und ich finde es inzwischen eigentlich erstmal interessanter, so beispielsweise gerade in Bezug auf Internet, nehmen wir so Sachen wie Archivarbeit, überhaupt erstmal das ganze Material sammeln und sicherstellen, dass es für das Durchgraben und Durchforschen da ist, halt auch verbunden eben mit solchen Projekten wie diesem GeoCities-Zeugs, dass man halt das Problem hat, ganz viel, wenn man zu dem Thema forscht, es ist halt teilweise sehr schwierig, dieses Material habhaft zu werden, weil das beispielsweise viel auf so flüchtigen Webseiten wie Imageboards oder Twitter oder so entsteht, wo man dann eben nicht 3 Jahre später nochmal in Ruhe nachgucken kann, wenn es nicht irgendjemand von außen archiviert hat.
Okay, gut. Ja, dann sag doch noch mal ganz kurz, wann kommt das Buch raus und
wie heißt es denn überhaupt?
Wie heißt es überhaupt und wann kommt das
raus? Internet, Meme, Kurz und Geek. Letzterer Titelbestandteil Kurz und Geek hängt damit zusammen, dass das Teil der Kurz und Geek-Reihe aus dem O'Reilly Verlag ist, wo es auch schon so andere tolle Bücher wie das Hackerbrause-Buch beispielsweise gibt.
Aber Kurz und Geek?
Das haben sie sich ja nicht ausgesucht.
Ja, haben wir uns ja.
Ja.
Aber die Reihe hat auf alle Fälle schöne Sachen. Also ich weiß, ich hab dann einige andere Kurz- und Geek-Bücher reingeschaut, bei denen ich jetzt gar nicht weiß, ob sie schon alle auf dem Markt sind, aber es gibt beispielsweise irgendwie eins zu Steampunk. Es gibt ein Kurz- und Geek-Buch zum Kindererziehen. Ich bin mir gerade nicht über den Status des Trolle Kurz- und Geek-Buchs sicher, aber das war auch irgendwie auch angedacht. Also das für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, dass es quasi die Kultur- und Lifestyle-Untersektion von O'Reilly Deutschland.
Ah, und probiert selber so eine Art Meme zu werden.
Also auf alle Fälle, die Bücher, die da drin erschienen sind, die sehen mir alle sehr, sehr, sehr ergiebig aus.
Wird wann erscheinen, euer Buch?
Höchstwahrscheinlich im Juni. Also es ist jetzt alles so ein bisschen hin und her mit in welchem Zeitrahmen, also inwieweit schaffen wir Deadlines für diese oder jene Fahnenkorrektur und so. Deshalb ist das alles noch so ein bisschen unklar. Aber sollte das jetzt die letzte Fahnenkorrektur sein, dann ist es, glaube ich, ziemlich sicher, dass es im Juni erscheint.
Sehr gut.
Cool.
Kaufen.
Ja, kaufen. Ja,
genau,
Kaufempfehlungen.
Und wenn schon nicht kaufen, dann wenigstens lesen.
Genau, das ist auch schon okay.
Genau.
Haben wir zumindest Wissen in die Welt gebracht.
Ja, erwartest du dir da jetzt irgendwie einen größeren Geldbetrag daraus? Oder
nö. Also das mit Bücher schreiben, Geld verdienen, ist dieses, auch diese Geschichte, womit, glaube ich, nur sehr wenige Leute ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Indirekt sicherlich klappt das eher. Also ich rede jetzt aus der Erfahrung mit dem Post-Privacy-Buch. Ich weiß nicht, ob Internet-Meme ein genauso finanzträchtiges Thema ist, aber ich habe jetzt zumindest das Jahr 2012, habe ich im Grunde genommen vollständig gelebt von Sachen, oder habe ich zumindest meine Ausgaben vollständig tragen können durch Aufträge, die infolge des Post-Privacy-Buchs passiert sind. Sprich, ich sollte auf irgendwelchen Podien sitzen oder Vorträge halten zu dem Thema. Das heißt, das ist so unter Selbstvermarktungsaspekten ist einfach ist wichtig, ein Buch bei einem halbwegs renommierten Verlag vorweisen zu können, dann wird man sehr viel ernster genommen, bestimmt in sagen wir mal, in den Teilen der Kultur, die einem Geld bezahlen können, wenn man dort spricht.
Ja.
Deshalb musst du auch endlich dein Buch schreiben.
Das ist richtig. Aber sag mal, Geschäftsmodell, interessante Geschichte. Ich bin da momentan auch gerade dabei, irgendwie zu gucken, wie das jetzt bei mir weitergeht, weil es jetzt die letzten Monate jetzt bei mir nicht mehr so richtig gut geklappt hat mit dem, ich habe ja so ein ähnliches Geschäftsmodell wie du. Mhm. Wie planst du das denn jetzt? Also ich meine, hast du nicht auch Angst, wahrscheinlich merkst du auch irgendwie, dass dieses Post-Privacy-Thema ist jetzt auch ein bisschen durch. Davon alleine wird man wahrscheinlich jetzt nicht mehr leben können. Ich konnte das schon vorher nicht. Ich hatte dann ja aber noch ein paar andere Themen im Kessel. Glaubst du, dass das Meme-Buch das jetzt wieder auffängt, oder hast du da noch andere Pläne, wie du dich weiter finanzierst?
Inwieweit das Thema Internet-Meme das auffängt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube,
ehrlich gesagt, dass es relativ begrenzten Markt dafür gibt.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin trotzdem gerade ein bisschen überrascht. Wir werden gerade bombardiert mit nicht mal so sehr jetzt finanzeinträchtigen Presseanfragen, aber beispielsweise, ich habe inzwischen aufgehört zu zählen, wie viele Mails ich bekam von Studenten, die gesagt haben, ich mache gerade eine Arbeit zu dem Thema und könnt ihr uns nicht irgendwie irgendwelches Material aus eurem Buch geben oder wenigstens die Literaturliste oder so. Das waren jetzt, glaube ich, von 4, 5 oder so Sachen okay. In den letzten Wochen.
Das ist ja auch schon mal was.
Also das Thema ist offenbar zumindest irgendwie in der Luft und es ist, glaube ich, es schadet nicht, sich zu dem Thema im Moment zu arbeiten, aber ob das jetzt, also Forced Privacy, da haben wir ja beide die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie auf Verwaltungskonferenzen oder so eingeladen wird zu dem Thema da auch irgendwie gar nicht so schlecht bezahlt wird für. Ich glaube nicht, dass man zu dem Thema Internet-Meme auf Verwaltungskonferenzen eingeladen wird, aber vielleicht warf mich das ja.
Eine oder andere Universität würde ich sicherlich für einen Vortrag
buchen. Ach so, der Social Media, also so ein bisschen auf irgendwelche Social Media Internetbildung Sachen kann man doch da bestimmt gehen, oder?
Das kann sich.
Ja, da müsstest du ein Business, du musst einen Business Case draus machen. Ja. Du musst halt sagen, das ist ja der Witz, also das machen ja schon viele.
Meme, Gefahr nicht, für meine Marke.
Nee, ja. nicht einfach nur irgendwie sagen, Meme, so das sind sie, sondern so macht man eins.
Ja.
Also so eine Art, was natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilen sein wird. Es gab, glaube ich, sogar mal eine Satire-Sendung.
Meme in der Unternehmenskommunikation.
Genau. Ich sag mal so ein Satire-Video, das halt irgendwie, wir haben so Meme Academy oder so etwas, wo dann halt irgendwelche Werber hingeschickt wurden, wie man jetzt ein Meme macht und so. Das war aber halt, das war natürlich selber wieder ein Fake. Allerdings tatsächlich von Werbern und das Video wurde tatsächlich viral, aber egal.
Aber die Vermarktbarkeit von Meme ist halt auch ein ganz interessanter Aspekt, über den auch so 1, 2 Fälle dann in dem Buch dargestellt werden. Also es gibt ja so Leute, die, also beispielsweise,
die sagen, sehr gut, dass du das dargestellt hast. Ja. Das öffnet dein Berater-Honorar jetzt.
Also ganz kurz, also dieser Numa-Numa-Guy, der Mensch, der dieses Tragostea Dintei-Lied irgendwie gesungen hat und dabei sitzend getanzt hat, beispielsweise, das Video ist ja unglaublich populär geworden und interessanterweise noch vor YouTube. Und der hat dann halt beispielsweise versucht, also er hat dann mehr oder weniger, ist in Kontakt mit einer, ich glaube, mit einer Werbeagentur oder so gekommen und die haben dann halt mehrere Videos mit ihm gemacht, die so ein bisschen diese Prämisse versucht haben zu wiederholen. Und das hat alles nicht so richtig verfangen. Ich glaube, aber er hat damit trotzdem wahrscheinlich ein bisschen Geld verdient, aber das war dann halt nicht mehr, hat dann nicht mehr in dem Sinne als Meme funktioniert. Und er hat dann irgendwie weiter versucht, irgendwie auf dem mehr oder weniger den Meme-Markt im Meme-Markt in Amerika Fuß zu fassen, im Sinne von
Meme-Markt.
Irgendwie so einen YouTube-Kanal aufmachen, wo lustige kurze Videos drauf sind und irgendwie also es ist ganz interessant, Internet-Meme sind ja, glaube ich, zumindest in den USA sind die schon sehr als integraler Kulturbestandteil akzeptiert und man kann vor allem auch so erwarten, dass die so als Referenzsystem auch so klappen, das heißt, man kann irgendwie in Fernsehsendungen oder so massiv darauf referenzieren. Und wenn man sich da so aufstellt als einer, der in dieser Szene drinne ist und der dann zu den Roffelcons geht, was so diese Meme-Konferenzen dann sind, dann kann man dann halt dort tatsächlich immer als Speaker auftreten und dann ist man halt jetzt der irgendwie der Tron-Guy oder der Numa-Numa-Guy und kann dann halt so sein Leben so erzählen.
Tron-Guy. Aber es gibt ja schon so einige Werbememe. Also wenn ich jetzt mal so Old Spice, dieses Look at me, look at my car, look at so. Das ist definitiv ein Meme, dann dieses I don't often, but when I do, so dieses ganze Zeug, I don't drink often, but when I drink, I don't, gibt es ja auch massenhaft Zeug von, also es gibt ja schon so einige Werbe, ist das alles.
Gab es doch diesen Typen, der immer getanzt hat vor irgendwelchen Gebäuden, hat so eine Weltreise gemacht und hat halt immer irgendwie sich halt eine kurze Szene davon, wie er vor irgendwelchen Sachen getanzt hat. Und der wurde dann ja auch irgendwie, glaube ich, von irgendwie Stuyvesant oder sowas, oder von so einer Zigarettenmarke oder so gekauft, dass er dann halt nochmal eine Reise gemacht hat und haben sie dann halt irgendwie das Ganze nochmal gedreht irgendwie und musste auch überall tanzen. Dann haben sie es
mit einer Zigarette im Mund.
Ja, nee, nicht mit einer Zigarette im Mund, aber halt mit irgendwie so dem Zigarettenlogo und.
Ja. Aber das ist halt, also da muss man auch mal differenzieren. Es gibt quasi dieses Meme, die sich für Werbung eignen. Also einfach irgendwas viral, also ist ja virales Marketing einfach, gelingt mir das. Kann ich mein Produkt irgendwie mit diesem Meme verkoppeln und schaffe ich es irgendwie zu verhindern, dass das Meme dann plötzlich, was weiß ich, bei ganz vielen Leuten für Rassismus oder so steht, was dann natürlich vielleicht nicht mehr für die Marke so gut ist. Und halt andererseits die Selbstvermarkter. Also
oder erst recht, je nachdem von welcher Firma man ist.
Also Leute, die zu Meme werden, weil sie meistens unabsichtlich plötzlich zu Memen wurden, das ist ganz interessant,
ja.
Und die dann versuchen, auf dieser Welle trotzdem irgendwie zu reiten. Und das gelingt den Leuten, die so zufällig zu Memen wurden, eher nicht. Aber es gibt halt schon so Stars, die es irgendwie schaffen, offenbar sich in so einer Nische beispielsweise immer auf die Konferenzen eingeladen zu werden, oder die halt tatsächlich Künstler sind, die es halt geschafft haben, irgendwie so den Zeitgeist gut zu treffen. Also beispielsweise MS Pro gestikuliert hier komische Dinge.
Ich glaube, er gestikuliert, dass ich sein Mikro, diesmal das richtige Mikro abschalten soll.
Sehr gut. Ja, ich höre mich auch selbst noch.
Ja, das deutet darauf hin, dass es noch alles halbwegs funktioniert.
Genau, also es gibt beispielsweise so in der Flash-Video-Meme oder in der Flash-Animationen-Welt gibt es dann halt so Leute wie, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, Nils Cicierega, glaube ich, aka Lemon Demon, der beispielsweise für die Musik verantwortlich zeichnet von The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny, was irgendwie ein sehr populäres Newgrounds-Meme ist. So die dann halt.
Oh Gott, ich werd alt.
Oder beispielsweise.
Vor jedem Wort, was du gerade sagst, ist ich einfach nur vor so, hä?
Aber das ist auch alles alt. Das ist alles so.
Okay, dann bin ich jung.
Ja, vor allem. Genau. oder halt hier, wie heißt er denn?
Ich meine, vielleicht ist es schon eine Weile her.
Weeble beispielsweise mit so Animationen.
Der Name sagt mir,
glaube ich, sogar was. Badra, Badra, Badra.
Oh ja.
Genau. Oder halt Amazing Horse ist auch von ihm.
Amazing Horse, was war das?
I have a horse, my horse is amazing. Auf YouTube mal suchen, das ist ein ganz populäres, sehr albernes.
Ah, dieses Badra, 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 das kenne ich auf jeden Fall. Das
genau.
Es gab auch nicht viel zu verstehen, glaube ich.
Ja, da habe ich eine ausführliche Analyse dieses Memes ist im Buch drin, mitsamt vieler Variationen, die davon erstellt wurden. Und jedenfalls, solchen Leuten gelingt das irgendwie, sich zu vermarkten, weil es halt irgendwie Künstler sind, die irgendwie das Medium gut beherrschen und auch irgendwie offenbar den Nerv getroffen haben, mit welchen künstlerischen Verfahren sie ernst genommen werden in der Meme-Welt oder ernst genommen, sagen wir mal, was geht es bei um Humor, mit welchen humoristischen Reizen man halt die Leute greift, und die werden dann halt auch natürlich ein bisschen berühmt für irgendwie die ein, zwei besonders gut treffenden Werke, deshalb freuen die Leute dann auch alles andere, was sie machen,
ja.
Sodass dann schon so eine Art Star-System auch in der Internet-Meme-Welt entsteht.
Aber bei 4chan, das war doch lange Zeit alles anonym, was die
genau,
da...
Genau, das ist das genaue Gegenteil. Das ist ganz interessant. Es gibt so diese anonyme Kultur,
ja.
wo man verpönt ist, wenn man überhaupt als Autor aber auftritt.
Mach mal dein Mikro ein bisschen wieder an den Mund ran. Das ist ja total weit weg.
Hört man mich?
Ja, man hört dich, ja.
Ah, sehr gut. Es gibt halt diese Anonymous-Kultur auf 4chan, da gibt es beispielsweise auf Newgrounds, also was dieses Flash-Portal ist, gibt es dann halt diese Stars, die auch darauf setzen können, dass alles, was sie bauen, geschaut wird, und die dann mit sehr hoher Menge tatsächlich immer wieder neue Meme schaffen, in die Welt zu setzen.
Das gibt es immer noch, ja, diese Flash-Portale.
Newgrounds also ich habe ja vorhin YTMND erwähnt, was ist ein Flash-Portal ist, das ist quasi tot. Newgrounds dagegen ist immer noch sehr, sehr erfolgreich.
Okay. Mensch, das ist klar.
Es liegt auch daran, dass es dort ja nicht nur Animationen gibt, die sind ja ein bisschen von YouTube jetzt auch übernommen, aber da gibt es halt vor allem auch Spiele. Und das gibt es auf YouTube natürlich nicht.
Aber Blue Ball Factory läuft halt in Endlosschleife. Das kann YouTube auch nicht bieten. Da kann man 5 Stunden davor sitzen und das wird nicht langweilig. Guckt euch das an. Das ist.
Aber es gibt halt auf YouTube inzwischen dafür diese 10-Stunden-Videos. Also eine Endlosschleife von irgendwas in 10 Stunden lang.
Wir waren doch jetzt aber schon längst bei Geschäftsmodellen.
Ach ja, Selbstvermarktung, genau. Wir waren ja auf wovon ich leben will.
Das haben wir, als du auf Klo warst, endgültig abgeschlossen, und wir wissen jetzt, wie wir alle reich werden.
Also ich gucke mir ja gerade mal deine Ausgaben an. Das ist das Schöne, das ist ja hier alles irgendwie.
Isst du immer noch jeden Tag Döner? Nein.
Nee, ich habe meine Diät etwas geändert. Das war auch Teil von meinen Monatsprojekten. Ich habe mir vorgenommen, eine Zeit lang jeden Monat an einem Tag weniger Fleisch zu essen pro Woche. Ich habe bisher eigentlich fast jeden Tag Fleisch gegessen.
Ja.
Dann habe ich mir vorgenommen, okay, jetzt jede Woche einen Tag kein Fleisch essen und zweiten Monat jede Woche 2 Tage kein Fleisch essen und so weiter. Da habe ich dann so weit getrieben, bis ich, glaube ich, bei 1 bis 2 Tagen pro Woche nur noch Fleisch essen war, unter der Prämisse, dass ich nicht selbst dafür bezahle. Und das hat mich dann gezwungen, meine Diät etwas zu ändern. Und dann habe ich so die Dinge begonnen, wie mir beibringen zu lassen, wie man Kartoffeln kocht und irgendwelche sehr elaborierten Reisgerichte. Und das inzwischen bin ich, glaube ich, auf vielleicht 2 Döner oder so pro Woche runter und ernähre mich vergleichsweise vielfältig.
Okay.
Ganz kurz, also nochmal zu den Zahlen. Also 2012 hast du insgesamt 13.710 Euro ausgegeben.
Ausgegeben?
Ich muss Gesamtausgaben 2012.
Das kann sein, ja. Ich gucke mal selbst kurz auf die Webseite. Wie gesagt, ich erinnere mich ja an die Dinge nicht, deshalb schreibe ich sie mir ja in meinen Wiki.
Jetzt genau. Weiß ich deine Gesamtausgaben besser als meine.
Genau. Und ja, also was ist jetzt dein zukünftiges Geschäftsmodell? Wovon hoffst du 2013 leben zu können?
Also erstmal habe ich in den letzten 1-2 Jahren mir so ein bisschen Puffer aufgebaut. Mir war immer wichtig, dass ich genug Geld auf dem Konto habe, um davon ein Jahr lang leben zu können. Und das habe ich derzeit. Also ich, wenn ich jetzt einige Monate kein Geld verdiene, ist das für mich nicht so tragisch. Mhm. Längerfristig habe ich eigentlich nicht so den großen Plan. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit erstmal auf dieses Buch konzentriert. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, als ich gehofft hatte. Das heißt, ich hätte mich sonst vielleicht ein bisschen mehr um andere Geldverdienstmöglichkeiten gekümmert in den letzten Monaten. Aber ich habe jetzt erstmal gedacht, erstmal dieses Buch fertig kriegen. Und vielleicht kommt ja da tatsächlich auch noch der eine oder andere Euro durch das Buch direkt oder indirekt mit rein. Und darüber hinaus, ja, ich habe halt, es tröpfeln halt immer noch so ein paar Anfragen immer wieder rein zu dem Thema Post-Privacy hier und da zu reden oder zu schreiben, das mache ich natürlich weiter. Und zum Thema Internet-Meme jetzt sehr, sehr, sehr geringfügig jetzt auch so langsam. Ich mache das erstmal so weiter, aber ich habe keinen konkreten Plan, was dann noch kommt. Vielleicht schreibe ich dann das nächste Buch. Da habe ich auch schon irgendwie immer so ein, also ich denke, irgendwann habe ich vielleicht wirklich nochmal Lust, was zum Thema technologische Singularität zu schreiben. Aber da gibt es noch keine konkreten Pläne zu. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal, wenn das Buch fertig ist und sich nicht unmittelbar neue, aufwendige, langfristige Aufträge ergeben, das bisschen, was reintröpfelt, mitmachen und erstmal rumexperimentieren ein paar Monate und gucken, ob sich da irgendwelche neuen Themen oder neue Obsessionen oder so auch herausbilden, zu denen ich dann vertieft arbeite und gucken, vielleicht lässt sich daraus irgendwas finanziell machen, aber wie gesagt, kein richtig konkreter Plan im Moment.
Ja, das ist ja aber schon mal ganz gut, wenn du so einen Puffer hast. Das ist, glaube ich, auch echt gerade ganz schön wichtig dann.
Ja.
Aber ich gehe nämlich gerade auch so ein bisschen so dein Wiki durch, weil das ja irgendwie echt auch, im Endeffekt kann man ja irgendwie könnte man die ganze Sendung anhand von den Wiki-Kategorien abarbeiten können. Ich bin jetzt gerade bei den Monatsprojekten.
Hätte ich nichts dagegen.
Das ist echt lustig. Also die aktuellen Monatsprojekte sind Datenkonsolidierung.
Ja, habe immer irgendwie das Problem gehabt, dass auf meinen Festplatten ein Wust an Daten rumliegt und Dateien und die alle total wirr und nicht in Verzeichnissen sortiert und meine E-Mails sind auch alle total unsortiert und ich müsste eigentlich mal wieder Backups machen, aber ehe ich ein Backup machen kann, brauche ich erstmal eine Übersicht, wo überhaupt meine wichtigen Dateien, die ich backuppen möchte, liegen und so weiter. Dieses Problem häufte sich immer wieder auf. Zwischendurch habe ich dann immer irgendeinen Gewaltspurt gemacht und dann einfach 3 Tage lang Dateien sortiert und das habe ich jetzt halt verändert ich habe jetzt einfach beschlossen, jeden Tag widme ich 20 Minuten meiner Datenhygiene im Sinne von, ohne genau zu spezifizieren, was ich genau tue, aber ich widme 20 Minuten dem Sortieren von Dateien, dem mich kümmern um Backups, dem Schreiben von Skripten, um solche Dinge zu tun oder dergleichen. Und wenn man darauf schaut, sieht man, dass es derzeit vor allem auf Sortieren von Pornodateien hinausläuft. Was damit zusammenhängt, dass
Pornodateien vom alten ThinkPad sortieren.
Wenn ich in die Richtung konsumiere, dann vor allem Bilddateien konsumiere und ich natürlich jede Bilddatei sofort speichere und dann entstehen immer große Berge an Bilddateien, die ich dann halt ausdifferenziert in Genres und so weiter
sammle. Machst du dann da irgendwann einen Tumblr draus?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre rechtlich irgendwie.
Moment. Wenn du Pornos konsumierst, ja. dann in erster Linie im Bildformat, was ja schon mal ganz spannend ist.
Also
dann,
unbewegte Bilder.
Ja, dann speicherst du die alle ab.
Meistens sammle ich das Material und für späteren Konsum. Also das ist meistens so eine...
Nur das Beste oder wirklich alles?
Es ist...
Vorratsdatenbanking.
Eine Auswahl natürlich. Aber es ist so eine...
Vorratsbanking-Speicherung.
Es ist so eine Reizschleife. Also man konsumiert ja Pornografie meistens in Verbindung mit Masturbation.
Ja.
Aber gleichzeitig, also ich klicke mich dann quasi durch und finde das und das toll und zögere dann die Masturbation hinaus. Und auf diesem Durchklicken entsteht halt ganz viel, was ich halt gespeichert habe. Und später schmeiße ich davon vielleicht wieder was weg, aber es bleibt trotzdem immer genug Material übrig. Und ich habe so einen Hortendrang, auch nicht nur gegenüber Pornografie, sondern gegenüber allen Content, den ich sammle, dass ich ihn halt, ich vertraue nicht darauf, dass das später immer noch im Web gehostet ist, wenn ich danach suche, horte ich das alles. Und deshalb habe ich nicht nur Pornografie, sondern auch Sounddateien, also Musik, Filme und so, speichere ich alles. Und da entstehen halt große Datenmengen, die nicht nur vom Speicherverbrauch, sondern vor allem von der Übersichtlichkeit Sortierarbeit erfordern. Und das ist so dieses Projekt Datenkonsolidierung. Und die andere Hälfte davon ist, dass ich da gerade an meinen Backup-Shell-Skripten ganz viel feile, die für mich das Backuppen von Dateien übernehmen sollen.
Hast du da irgendwie mal eine Hausnummer, was so die Gigabyte angeht, an sag ich mal, Aktivschatz von Daten, mit dem du hantierst?
Das ist gar nicht so viel. Also ich glaube, also beispielsweise meine Backups, ich versuche meine Backups in drei Kategorien zu unterteilen. Sachen, die ich eigentlich nur einmal verzeichne, die ich nur einmal speichern muss, weil sich da nichts ändert. Dann Sachen, wo sich gelegentlich was ändert, wo es aber auch nicht so schlimm ist, wenn da nicht die letzten drei Tage mit drin sind. Und dann Sachen, die eigentlich idealerweise täglich gebackupt werden müssten, wie E-Mails oder so. Und wenn ich das alles zusammensummiere, dann läuft sich das vielleicht auf 40 Gigabyte oder so.
Also das ist ja nicht so viel.
Gar nicht so viel.
Nö, das ist ja überhaupt nicht viel.
Also es ist halt massig, ich arbeite halt massig immer mit Schrifttext und
ich wollte gerade sagen, also wenn du halt auch Film und solche Sachen archivierst, dann müsste das ja eigentlich relativ schnell anwachsen.
Ja, ich archiviere halt nicht sehr viel Film. Ich meine, wenn ich was habe, dann und das wichtig finde, dann speichere ich es mir aus genannten Gründen. Aber sagen wir mal so, die meisten Filme stehen bei mir im Regal.
Okay, also, ja, klar.
Ja, du warst ja auch bei mir schon zu Hause und ich hab irgendwie, und dann kann es auch in meinem Wiki nachlesen tatsächlich, mein Regal ist da auch verzeichnet.
Ja, ja.
Ich habe da sicherlich viele hundert DVDs und
ja klar, so dass du die nicht auf der Festplatte hast, das ist richtig, ja klar. Wollte nur mal wissen, so ich war bei der Republika, war ich auf einem Talk, da ging es ums CERN und das CERN hatte irgendwie so sein Team vorgestellt, das auch am LHC arbeitet und so. Und diese ganze physikalische Theorie und so, das hat man ja mehrmals gehört und nie verstanden. Aber was ich richtig interessant fand, war, als dann der, ich weiß nicht, was das war, ich glaube der CTO oder so, dann darüber gesprochen hat, wie halt deren Datenhaltung funktioniert. Ne? Man muss halt sehen, dass halt tatsächlich bei dieser Versuchsanordnung des LHCs, wo sie dann diese Protonen aufeinander feuern, dass dort pro Sekunde 1 Terabyte Daten weggeschrieben werden. Da wurden eine Festplatte pro Sekunde schreiben die halt weg.
Ja. Eine nicht ganz kleine Festplatte. Eine nicht ganz kleine Festplatte.
Ja, mittlerweile ist das ja schon Standard, so ein 1 Terabyte für eine normale Festplatte. Aber pro Sekunde 1 Terabyte, ja. Und dann schicken sie das erstmal an ihren Computer, der halt 10.000 CPUs hat, um halt das Ganze erstmal runter zu crunchen auf die Sachen, die sie brauchen. Und dann bleibt dann irgendwie übrig, keine Ahnung, so und so viel Gigabyte, so und so viel 100 Gigabyte pro Sekunde, was sie dann wiederum in so einen weltweit vernetzten, also so auf der ganzen Welt verteilten Supercomputer.
Grid Computing, nennen sie das, glaube ich.
So ein Grid Computer, genau, der irgendwie, keine Ahnung, 250.000 CPUs hat, ja. Und lassen das da halt weiter verarbeiten. Das ist halt, das ist so ein Wahnsinn.
Ich war ja mal in Genf beim CERN zu Besuch und
echt? Oh, geil.
Haben sie uns irgendwie auch so eins, ich war da mal auf der LIFT-Konferenz, sollte ich einen Vortrag
halten. Stimmt, das hast du erzählt. Ja.
Und die haben da uns Speaker so angeboten, ja, wir können auch eine Führung durchs CERN machen, und bin ich mitgekommen. Da habe ich dann auch diesen ersten Rechner gesehen, auf dem das Web ursprünglich lief und den man nicht ausmachen sollte.
Ja, genau.
Genau. Der stand dann in so einer schönen Vitrine und ja, aber ich meine, das Web ist ja entstanden aus diesem, wie wollen wir denn mit diesen ganzen Datenmengen, wie wollen wir die verwalten?
Auf den Nachfolgebetriebssystemen arbeiten Max und ich.
Ja, aber zurück zu deinem CERN-Talk.
Ja, genau. Also, nee, das hat mich einfach nur irgendwie komplett aus dem Ruder gebracht, was die da für Daten hantieren. Also das ist schon, da frage ich mich dann auch, okay, was man da für eine Infrastruktur braucht. So, ja, also so ein normaler handelsüblicher Switch kommt da, glaube ich, ein bisschen durcheinander, so bei ein bisschen. Terabyte pro Sekunde. Also eine Fritzbox schafft das nicht.
So eine AirPod Extreme schafft das bestimmt.
Das fand ich schon echt, wow.
Ja, okay, das ist echt hart.
Ja. 1 Terabyte pro Sekunde, gut. Ja, also ich finde, das sollte auch übrigens die Benchmark sein für den Breitbandausbau. Haben Sie das gehört, Frau Merkel?
Mit 1 Terabyte pro Sekunde, wie lange würden da... 0,0, wie lange würden 75 Gigabyte da reichen?
Nie? Nee, das wäre weniger als eine Sekunde. Das wär,
ja, ja, nee. Es wär weniger als die Sekunde.
Na gut.
Zu meinem Wiki nochmal, also 1-2 Projekte, die vielleicht noch interessant sind. Das eine ist, das hattest du vorhin auch schon angedeutet, wie ich meine Arbeit verwalte. Da habe ich halt mir als Monatsprojekt irgendwann, nachdem ich mich mal überarbeitet habe und dachte, oh mein Gott, wenn ich so weitermache, ist das nicht gut für die Gesundheit, habe ich dann halt begonnen, mir immer aufzulasten, pro Monat halt, also erstens jeden Tag nur 1 Stunde zu arbeiten per Default und alles, was darüber hinausgeht, mir halt dafür Strafkosten aufzubürden.
Das finde ich super.
Und ich kann diese Strafkosten reduzieren, indem ich am ersten Tag des Monats so antizipiere, ja, ich werde wahrscheinlich so viel und so viele Stunden arbeiten im Monat und ich kann dann jede Überstunde, die sich dann ergibt, kann ich mir dann für 1 Euro pro Überstunde kaufen.
Okay.
Und wenn ich allerdings über diese Überstunden, die gekauft sind, hinaus arbeite, dann zahle ich für jede 20-Minuten-Einheit, die ich mehr arbeite, 1 Euro.
Und wie, was, also Moment mal, du sagst, also du möchtest gerne nicht mehr als 1 Stunde pro Tag arbeiten.
Das ist so das ideale Maß.
Ja, okay. Darüber hinaus sagst du dir, also diesen Monat, am ersten des Monats musst du sagen, also diesen Monat werde ich voraussichtlich 3 Stunden pro Tag arbeiten, sagen wir mal.
Ja, das okay. Trifft sogar bei diesem Monat tatsächlich zu.
Okay, was jetzt ehrlich gesagt für mich jetzt nicht so nach massiver Überarbeitung klingt, aber okay. Und dann musst du dir selber sozusagen, also für die, sind da Wochenende mit drin oder?
Das heißt, das bezieht sich auf jeden Tag.
Das heißt so 30 mal, also für 60 Euro zahlst du irgendwie dafür, dass du deine Überstunden abarbeiten darfst, schon allein?
Ja, genau.
Und was machst du dann mit dem Geld?
Er spendet es und ich muss mal ganz kurz sagen, also Plom ist jetzt echt jemand, der nicht wirklich viel Geld einnimmt,
ja.
Und trotzdem hat er letztes Jahr 1.527,40 € gespendet.
Das sind mal 10% von deinem Einkommen.
Plus 441 SK, was man das heißt?
Schwedische Kronen.
Schwedische Kronen, ah, okay. Also
da war ich auf einer Reise durch den Norden.
Genau. Also das heißt mit anderen Worten, Plom spendet einen Großteil seines wirklich nicht besonders viel Geld.
Also ISK, nicht viel, ISK ist isländische Kronen.
Also sorry. Ja, isländische Kronen. Genau, stimmt. Also spendet einen sehr, sehr wesentlichen Teil seines wenigen Geldes tatsächlich. Und das finde ich auch extrem krass. Woran spendest du das?
Ich gehe jeden Monat neu auf betterplace.org und klicke mich da durch die Projekte und wähle mir ein.
Also für Herr Urbachs Rechner gespendet.
Nein, ich suche, also das, Entschuldigung, mein Dings hier verrutscht mir etwas und deshalb, ist der Klang gut?
Ja, ja, gut. Ist, ja. Er wird aber auch besser, wenn du ihn wieder gut. Richtig setzt.
Weil das drohte mir so nach hinten zu rutschen gerade. Also es ist ja eine Motivationssache. Ich möchte ja eigentlich nicht Geld ausgeben. Ich eben gerade, weil ich nicht so gigantisch viel Geld habe. Aber ich benutze ja diese Strafzahlungen, um mich zu motivieren, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und wenn ich jetzt Geld spende an Zwecke, die mir sehr nahe sind, und
also du spendest für die NPD, wolltest du sagen.
Ja, das halt wäre halt auch irgendwie schlecht. Ich möchte ja nicht die Welt schlechter machen durch meine Spenden. Deshalb spende ich immer irgendwie an Sachen, die möglichst weit weg sind. Das heißt, ich nutze immer betterplace.org und dann gucke ich, ob irgendwo in Nepal für irgendeine Dorfwasserversorgung Geld gesammelt wird oder so. Ich weiß auch nicht, ob das unter philanthropischen Aspekten sehr sinnvoll ist. Es gibt ja immer ganz viele Diskurse darüber, ob diese ganzen Charity-Sachen nicht eher Sachen schlimmer machen als besser oder zumindest irgendwie irgendwie in Korruption das ganze Geld untergeht. Dazu habe ich irgendwie...
Könntest du das einfach mir spenden? Hast du das schon mal daran gedacht?
Du bist hier mir halt zu nah. Wenn ich dir da spende, dann lädst du mich dann irgendwann davon zu irgendeinem Getränk ein und dann fließt es ja an mich zurück.
Will ich nie tun.
Und aber ganz kurz zu diesem Charity-Projekt Problem. Ich habe mal sehr interessant, sehr Buchempfehlung, Peter Singer, The Life You Can Save. Peter Singer ist ja dieser Radikalethiker, der zum Thema Tierrechte und so gerne irgendwelche Positionen ausformuliert, ja, die in Deutschland beispielsweise sehr schlecht ankommen. Und er hat halt sehr viel zum Thema Spenden gearbeitet in letzter Zeit. Und er hat dann halt auch so argumentiert, dass er auch selbst den Leuten, die nicht zu den Besserverdienern hier in unserer Gesellschaft gehören, also hier in Deutschland beispielsweise, dass die eigentlich immer noch so viel mehr Geld verdienen oder so viel mehr Wohlstand haben als Leute in bestimmten anderen Teilen der Welt, dass die trotzdem verpflichtet, also sich moralisch verpflichtet fühlen sollten, beispielsweise 5% oder so ihres monatlichen Einkommens zu spenden. Und dann halt ganz viel ausgearbeitet, was wären irgendwie gutes Spenden versus schlechte Spenden. Und das spielte dann auch so ein bisschen so rein, so in dieser Idee, irgendwie all das Geld zu spenden. Und ich suche mir halt immer bei Wetterplays irgend so ein Projekt, was möglichst distant ist, aus und spende dann halt immer das, was im letzten Monat bei solchen Monatsprojekten als Strafgebühren angefallen ist.
Ja, das ist cool. Ja, ich hoffe mal, dass du die Welt damit ein bisschen besser machst.
Also du probierst mit deinen Spenden die Welt zu verbessern, aber trotzdem auf eine Art zu verbessern, die dir jetzt nicht wahnsinnig viel weiterhilft und dir erstmal nicht nahe ist.
Eigentlich versuche ich eher mein Leben zu verbessern. Die Geldausgaben sind ein Druckmittel, das zu tun. Also das ist quasi ein Opfer, das ich bringe oder eine Strafe, die ich mir auferlege. Aber das Geld muss ja irgendwo hin.
Ja.
Und dann überlege ich mir, was wäre eine so weltsozialverträgliche Art, das Geld loszuwerden.
Du bist übrigens schludrig. Ja? Also für 2013 stehen nur für Januar und für Februar die Strafgebührspenden drin. Und das ist halt einerseits eine... Im Januar hast du gespendet an Help Reduce the Maternal and Child Mortality. Und zwar in... irgendwo, wo ist das? Ich habe keine Ahnung. geben Sie Schülern eine warme Mahlzeit, hast du im Februar gespendet.
Ja, und Schule danach habe ich es vergessen.
Genau, in Ting Mosgang, ein Teil des Mahabodhi-Hilfsprojektes.
Ich habe die ganzen Sachen, die Orte natürlich nach Unaussprechbarkeit ausgewählt. Nee, die anderen Spenden, die muss ich noch nachtragen, da steht trotzdem alles im Wiki drinne, ja, weil ich dann halt es entweder am Tag, wo ich gespendet habe, für den Tag eingetragen habe, die URL zu dem Projekt, oder das steht halt in meinen Monatsbilanzen drin, wo dann immer draufsteht, Girokonto ging ab für X oder so.
Da musst du da irgendwie auch mal so eine Semantik erfinden, die das Ganze automatisiert, ne?
Ja.
So Hashtag Spende.
Semantik Plom.
Das ist auch so ein Punkt, über den ich mich immer mit Erlehmann auch immer zerwerfe. Der meinte immer, mein Wiki ist ganz furchtbar, weil ich halt all das nicht nach den Standards notiere, die er für die richtigen findet.
Ja, überhaupt, Standards sind eine ganz geile Sache. Also wenn du das mal machen würdest, dann könntest du auch viel mehr automatisieren, ne?
Na gut, ich schreibe es auch, ich notiere es auch jetzt schon so, dass es für mich automatisierbar wäre. Es ist also alles, folgt halt privaten Semantiken, die allerdings in sich konsistent sind. Und die es mir im Zweifel erlauben würden, wenn ich mich dann tatsächlich damit näher auseinandersetze, die Sachen leicht in andere Formate umzuwandeln, die dann halt den Standards eher entsprechen würden.
Ja, gut. Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Sache. Aber kommen wir zurück zu den Monatsprojekten. Ich wollte eigentlich mal komplett die Liste durchzählen, was du machst.
Gerne.
Ne? Okay, also das heißt, also was du aktuell machst,
ja,
ist halt auch Morgenstunde. Das ist, ich lese erstmal einmal vor, ja, dann können wir vielleicht drüber sprechen. Morgenstund, Objekt Minus, das hast du mir auch schon mal erzählt. Sprachlernen, Überstundenkosten, Drama, das haben wir ja gerade schon abgearbeitet, Überstundenkosten. Ja, also das heißt, wo er dann
für ja, ja,
genau. Quadrantenkatalog, das ist, glaube ich, auch schon älter, ne? Das hast du auch schon mal gemacht.
Das, die Zahl dahinter bedeutet immer, das wievielte Monatsprojekt
genau,
das davon ist. Davon.
Genau, also das heißt, 5 Monate geht der Quadrantenkatalog. Rouge Code oder was?
Rogue Code.
Rogue Code. Und Plomlompom.com. 1. Das ist das neueste Projekt, das gucken wir mal. Mhm. Das, ich habe seit geraumer Zeit Zugriff auf einen virtuellen Server unter Plom. Ach ja, genau. Ah, das ist alles klar. Das haben wir auch schon geredet, ja.
Genau, das war das, wo ich gesagt habe, 31 Stunden diesen Monat will ich dieser Sache widmen.
Genau. Zusätzlich also, zu deinem normalen Arbeitspensum oder ist das okay?
Also Arbeit, Arbeit ist dann definiert als das, was irgendwas mit Geldverdienen Sachen zu tun hat.
Okay.
Also Arbeit ist da, wo Geld rauskommt.
Genau.
Genau, okay.
Also das ist jetzt nicht.
Bist du hier Freiberufler Arbeit härter definiert als ich?
Das müssen wir, glaube ich.
Ja, das ist,
ist das mit der Selbstausbeutung ist sonst zu schlimm.
Frage. Das ist echt so eine Definition.
Ja, ja, nee, Frage. nee, klar, aber es ist ja, ich
ja, also ich definiere ja nichts, ich strukturiere auch nichts, also Plom für dasselbe Leben
verdienst ja auch nichts
wie ich, nur in strukturiert.
Genau, ich verdiene was im Gegensatz zu dir.
Ja, ich habe letztes Jahr auch noch verdient.
Ihr habt auch eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist so quasi, Michi ist die unstrukturierte Variante von Plom. Ihr seid so ihr könntet so Evil Twins Zwillinge sein.
Ja, aber ich bin immer sehr, 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 sehr fasziniert von Plom's Struktur und so weiter und so fort. Ich würde das auch ganz gerne machen.
Was war ein Rowcode?
Genau,
Rowcode. Rowcode,
das ist im zweiten Monat jetzt.
Ich habe letzten Monat oder vorletzten Monat.
Ach, du machst mehrere Projekte auch parallel? Nein.
Genau.
Ja, das
genau.
Waren alle, die macht er alle parallel.
Ach, du machst das alles gerade gleich? Ach so. Ja,
das waren jetzt okay. Nur für diesen Monat, die ja gerade aktuell sind.
Deshalb haushalte ich auch so knapp in meiner Arbeitszeit.
Okay, ich wollte gerade, krass.
Also ich habe vor 2 Monaten habe ich das tolle Spiel Cataclysm Dark Days Ahead kennengelernt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Dem sagt man gar nichts.
Es ist nach der Apokalypse irrt man durch die Welt und überall sind Zombies und man muss durch die verwaisten Städte gehen und sich dort Lebensmittel, Erzeugungswerkzeuge sammeln und versuchen zu überleben einfach in einer Welt nach dem Cataclysm, der nicht näher definiert ist, der aber dazu geführt hat, dass überall Zombies sind und irgendwelche Eldritch Horrors, irgendwelche Monster aus verschiedenen Fantasy-Genres und so weiter. Und das ist ein Roguelike. Roguelikes sind Spiele, die ich weiß nicht, ob ihr NetHack kennt.
Ja, so vom Namen. Sag trotzdem mal. Also das ist, wo man da spielt man gegen den eigenen Computer, ne?
Es ist so eine Art. Ihr kennt Diablo. Also dieses, ich irre. Ansonsten fällt mir habe ich Angst, dass mir dieses Ding runterrutscht. Müsst mir sagen, falls mein Mikro falsch konfiguriert ist, wenn ich das korrigiere. Diablo ist ja dieses, ich irre durch so einen Dungeon.
Er kommt mit deinen Haarmassen nicht
zurecht. Genau, ich war seit über einem Jahr nicht mehr beim Friseur.
Wäre vielleicht mal ein Monatsprojekt.
Jeden Monat zum Friseur, oh nein.
Nein, nicht.
Aber ja, wir vornehmen, in einem Monat tatsächlich mal zum Friseur zu gehen. Aber kurz zurück, Diablo ist ja dieses, ich gehe durch den Dungeon und metzle alles nieder und gehe dann von Ebene zu Ebene immer tiefer. Das Prinzip, das zu tun, ist, also, und das ist noch ein bisschen rollenspielartig, das heißt, ich habe auch so einen Charakter, der irgendwie Werte hat, wie, was weiß ich, wie gut er mit seinem Schwert treffen kann und so, die immer weiter wachsen, durch Erfahrung und dergleichen, und ich sammle Items, die mir irgendwie Zauberkräfte geben oder dergleichen. Dieses Spielprinzip ist eigentlich schon ziemlich alt, das gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten, allerdings in einer anderen Form, nämlich in Form von ASCII-Grafik, Draufsicht, rundenbasiert.
Ja.
Und das ist halt auch was NetHack ist. Es gibt ganz viele Spiele, die dieses Prinzip umsetzen, die im Grunde genommen dieses, ich schlachte mich durch einen Dungeon, aber in Form von Buchstaben, die halt mit anderen Buchstaben kämpfen.
Ja.
Also visuell sehr primitiv oder sehr einfach gestaltet und halt auf im Grunde genommen nur als ASCII-Kunst, aber beziehungsweise nicht mal als ASCII-Kunst, sondern eigentlich nur als abstraktes Prinzip. Ich weiß irgendwie, das Add-Zeichen ist immer der Spieler und den kann ich halt auf diesem Spielbrett alle 8 Richtungen bewegen, und was weiß ich, in Cataclysm ist halt ein Z ist ein Zombie, und wenn die aneinander geraten, dann kommt es halt zu einem Kampf und dann stirbt man oder so oder überlebt man und oder tötet den Zombie. Und diese Art von, diese Spiele heißen Roguelikes. Roguelike ist ja auch so ein bisschen ein Begriff für visuelle Interfaces auf Grundlage von dem, was ich in der Konsole eigentlich nur darstellen kann. Also das, was man mit N-Curses oder so baut.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und es gibt halt, wie gesagt, ganz viele Spiele dieser Art, weil sie sind relativ leicht als Ein-Mann-Projekt zu bauen. Ich muss nicht irgendwie ganz viele Grafiker engagieren, um jetzt Sachen zu bauen, und vor allem ich muss keine Spielewelten detailliert aufbauen, weil diese Roguelikes haben immer automatisch generierte Spielewelten. Das ist immer alles mit jedem neuen Spiel.
Achso, jeder Level ist dann quasi, ist einfach zufällig generiert.
Genau.
Okay.
Das heißt, der Programmieraufwand beschränkt sich in Anführungsstrichen, ist natürlich trotzdem größer, aber beschränkt sich wirklich darauf, diese ASCII-Welt repräsentierbar zu bauen und dann die Algorithmen zu bauen, die diese ASCII-Welt generieren. Und man muss keine Grafik machen und so weiter. Und das erlaubt es, dass diese Sachen sehr leicht als Ein-Mann-Projekte programmiert werden können. Und es macht eine Szene von Leuten, die das halt machen und die alle sich selber solche Spiele bauen. Und Cataclysm, was ich halt vor 2 Monaten spielte, gehört halt auch dazu. Dadurch bin ich so ein bisschen darauf gekommen. Und das hat mich dann halt inspiriert, selber auch zu beginnen, sowas zu machen. Und also ich versuche mir ja immer wieder Programmieren beizubringen. War ja auch irgendwie ein Fiona lernt Programmieren Projekt beteiligt, über das glaube ich auch schon der eine oder andere was gehört hat. Und ich gerade bringe ich mir halt massiv C bei und deshalb baue ich mir halt in C dieses Roguelike. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt irgendwie, das lässt sich vielleicht später noch verlinken, es gibt, was mich so vor allem angestochelt hat, war in einem Wiki über Roguelike so eine Liste, how to build a Roguelike in 15 Steps, was so ist, ja, erstmal machst du irgendwie ein Interface, wo du irgendwie ein Ad bewegen kannst mit deinen Tasten und dann
bewege das Ad.
Und dann überlegst du dir, wie so eine Karte funktionieren soll und so und die Liste arbeite ich halt gerade so ab. Und das ist halt so mein Programmieren-Lernprojekt derzeit, was mir irgendwie sehr, sehr viel Spaß macht.
Ja?
Ja.
Was machst du da teilweise, hast du nach oben Begrenzung, wie lange du da pro Tag dran arbeiten darfst in diesem Projekt?
Nein, ich habe eine nach unten Begrenzung. Jede Woche sollte ich 7 Stunden daran arbeiten. Also Durchschnitt 1 Stunde pro Tag. Gerade hink ich da massiv hinterher für diese Woche. Das muss ich die nächsten Tage noch nachholen.
Und das schaffst du? Und wenn du es nicht schaffst, was passiert dann?
Das ist allgemein bei den Monatsprojekten. Ich definiere mir ja immer Strafen. Aber die definiere ich mir erst, wenn ich einmal das vorgegebene Ziel nicht erreicht habe. Das heißt, wenn ich diesen Monat es nicht schaffe, diese Sache einzuhalten, dann werde ich mir nächsten Monat überlegen, welche Geldstrafen beispielsweise lege ich mir dafür aus. Also das heißt, es lässt sich ja in dem Fall überlegen, dass ich meinetwegen sage, pro Stunde, die ich nicht geschafft habe, 1 Euro oder ganz schlimm, pro Minute, die ich nicht geschafft habe, 1 Euro. Das kann ich mir dann überlegen, was ich davon für ein sinnvolles Maß halte. Ich halte es für nicht sehr unwahrscheinlich, dass ich es diesen Monat nicht schaffe, dann werde ich mir wahrscheinlich nächsten Monat überlegen müssen, wenn ich das Projekt weitermache, inwieweit ich mich dafür bestrafen möchte, wenn ich diesen Rhythmus nicht einhalte. Aber ganz wichtig, ich kann ja bei jedem Monatsprojekt gleichzeitig jeden Monat auch die Regeln ändern.
Ja.
Also innerhalb des Monats kann ich die Regeln dann nicht mehr ändern, aber jeden Monat habe ich die Möglichkeit, mir das neu zu justieren, um dann halt anzupassen, weil ich beispielsweise irgendeine Einschätzung als unrealistisch herausgestellt hat.
Aber also dein Leben basiert ja schon sehr stark offensichtlich auf so harten Regeln, die du dir selber auferlegst.
Formalisierung kann man sagen eigentlich.
Und,
ne?
Also. Und Selbstbestrafung.
Ja,
Behaviorismus, ja, also im Endeffekt. Er diszipliniert sich mit einem Set aus behavioristischen Mechanismen.
Mhm.
Und zwängt sich damit irgendwie in so einen selbstgeschaffenen Algorithmus ein, der dann auch irgendwie so dein Leben steuert. Schirmacher wäre stolz auf dich. Nein, er würde sagen, du bist vollends in der Nummer 2 aufgegangen.
Ja, also ich habe ja immer die Freiheit, davon abzuweichen. Ich entscheide mich ja selbst, dass ich mir diese Strafen auferlege, aber es hat sich tatsächlich so selbstdisziplinarisch sehr, sehr in mich eingefräst, inzwischen so zu werkeln. Also ich mache das ja auch erst seit 2012. Davor habe ich solche Sachen nicht gemacht. Ich merke dann aber auch sehr schnell, bis zu welchem Maß ich gehen kann und wo ich Freiraum habe, den ich mir dadurch nicht wegknüpfen kann, weil ich einfach pro Tag nur so und so viele Stunden verplanen kann. Und wenn ich nicht eine gewisse Menge an unverplanter Zeit habe, dann überfordert mich das halt einfach. Aber gleichzeitig habe ich halt den Eindruck, es erleichtert mir Dinge, weil diese, als Freiberufler muss man sich ja ständig selbst disziplinieren, da kommt man ja nicht dran vorbei. Und ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich mir diese rigiden, mir gewissermaßen äußeren Strukturen schaffe, investiere ich weniger psychologische Kraft in diese Selbstdisziplinierungsarbeit. Ich habe dieses kalte, maschinelle System, ich muss mich eigentlich nur insoweit disziplinieren, als ich dieses System akzeptiere. Wenn ich gegen das System verstoße, ist es auch nicht der Weltuntergang, dann habe ich halt diese Geldstrafen, die aber von denen auch immer klar ist, pro Monat fällt da immer ein gewisser Betrag mindestens an. Das heißt, so ein gewisses Maß an Regelverstoß ist immer mit einberechnet. Das ist so die Balance, die bei mir gerade ganz gut zu funktionieren scheint.
Ganz kurz, bei mir wäre das, scheitert so, oder glaube ich, würde so etwas schon daran scheitern, dass ich eine extreme Ehrlichkeit mir gegenüber auffahren müsste, weil ich musste ja immer irgendwie dann sozusagen jedes Mal auch entscheiden, muss ich mich jetzt bestrafen oder muss ich mich jetzt nicht bestrafen, alleine wenn es jetzt darum geht, was ich jetzt als Arbeit definiere oder so etwas. Das sind ja auch dann irgendwann auch schwammige Grenzen, mit denen du dann arbeitest. Und das wären mir dann alleine schon zu hohe Transaktionskosten, die ganze Zeit sozusagen versuchen, möglichst neutral und möglichst ehrlich irgendwie jetzt diese Grenze zu ziehen, wann habe ich jetzt wirklich gearbeitet, wann habe ich jetzt irgendwie nicht gearbeitet, und dann halt wirklich irgendwie diese strikte Trennung irgendwie zu vollziehen und mich dann auch dann selbst dafür zu disziplinieren, ja, also das erfordert, finde ich, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach alle Transaktionskosten an irgendwie diese Maschine abgeben könnte, sondern ich muss ja diese Maschine selber auch steuern, weil ich immer noch derjenige bin, der entscheiden muss. War das jetzt Arbeit, war das nicht Arbeit? War das jetzt für dieses Projekt oder war das nicht für dieses Projekt? Obwohl es vielleicht dann manchmal irgendwie Graubereiche gibt, Synergieeffekte etc. Irgendwie, wo ich dann irgendwie zu meinen Gunsten irgendwie schummeln könnte oder so ein Scheiß, ja. Und das heißt mit anderen Worten, ich verstehe das irgendwie so ein bisschen, ich kann das nachvollziehen, aber wenn, dann hätte ich gerne wirklich eine Maschine, die auch für mich entscheidet, die auch wirklich sagt, so, Michael, pass auf, ich habe dich hier mal beobachtet, du hast jetzt halt wirklich wieder nur 3 Stunden lang rumgelegen und das geht so nicht mehr weiter, du musst jetzt irgendwie Geld zahlen. Und wenn ich das selber aber irgendwie entscheiden muss, dann ist mir das schon wieder zu... Ich hab da vielleicht auch nicht genug Vertrauen in meine eigene Urteilskraft oder so etwas, ja. Mhm. Also ja, wie managst du das für dich? Also du bist einfach so radikal ehrlich zu dir selbst und
Naja, ich glaube, einen guten Teil spielt tatsächlich, dass mein Wiki ja öffentlich ist. Mhm. Das hilft mir, auch wenn ich glaube ich noch nicht die Situation hatte, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, da warst du aber inkonsequent in deinem Monatsprojekt, ich habe das nachgerechnet. Eigentlich musst du mehr Strafzahlungen leisten, das ist zwar noch nicht passiert, aber irgendwie ist trotzdem im Hinterkopf immer diese Möglichkeit, dass Leute das extern überprüfen könnten. Mhm. Und das hilft mir so ein bisschen. Also ich glaube, das ganze Prinzip ist bei mir immer, sich externen Druck aufbauen, weil also über äußere Strukturen, über mögliche, zumindest theoretische, äußere Überprüfer. Und das hilft mir so ein bisschen, diesen Druck aufzubauen, ja.
Ich erinnere mich, ich weiß noch, als ich gerade angefangen habe mit Twitter, ich glaube, ich habe meinen dritten Tweet oder so geschrieben, twitterte ich dann so, ich gehe jetzt laufen. Ne, und ich war jetzt dann irgendwie, ich habe zwar da irgendwie schon einigermaßen angefangen, wieder regelmäßig zu joggen und so, aber irgendwie ist es ja immer irgendwie so eine Sache, wie, sich irgendwie aufzuraffen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass ich gemerkt habe, dass ich alleine dadurch, dass ich diesen Tweet geschrieben habe, und ich weiß nicht, ich hatte damals 12 Follower oder was weiß ich, ja, allein, dass ich dadurch sozusagen diese Öffentlichkeit hergestellt habe, die jetzt so diesen Erwartungsdruck hat, dass ich jetzt laufen gehe, der natürlich in Wirklichkeit gar nicht da ist, aber trotzdem bildet man sich das ja ein, habe ich dann auch wirklich irgendwie eine Motivation gespürt, mich dann irgendwie die Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen. Ja, das ist interessant. Übrigens, ich meine...
Also würdet ihr das quasi empfehlen, öffentlich sich selber öffentlichen Druck zu schaffen für Dinge, die man gerne machen möchte?
Ich habe auch von Leuten gehört, dass sie sagen, so wenn sie irgendwie ein Projekt vorhaben, dann gehen sie raus und erzählen das allen Freunden und allen Freunden und von Freunden und so weiter und so fort und jeden, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Mhm. Einfach um halt dann wirklich irgendwie von außen dann sozusagen diesen Erwartungsdruck zu haben und sich dann dafür zu motivieren, diesen nicht zu enttäuschen. Diesen Erwartungsdruck. Finde ich interessante Strategie. Aber ich meine, das ist auch interessant irgendwie aus dieser Foucault-Sicht, diese Praktiken des Selbst. Mhm. Ne? Also, wo er im Endeffekt ja auch diese ganze, genau so etwas, was du jetzt gerade machst, irgendwie antizipiert als eine Form der Selbstregierung, ne, des Subjektes, das halt irgendwie sich mit Technologien des Selbst, wie er das auch nennt, irgendwie dann eben in solche Strukturen und solche disziplinarischen Strukturen verbringt. So. Das hat er eigentlich fast als dystopischen Entwurf oder als kritische Beschreibung des Jetzt, aber in seiner Konsequenz dann eigentlich ja doch fast als dystopischen Entwurf gezeichnet, was finde ich auch schon lange durch diese ganzen durch diese ganze Getting Things Done Geschichten, ja, eigentlich schon auf so einer positiven Art und Weise des Lebensratgebers, jetzt können wir uns alle organisieren, indem wir folgende Regeln beachten und so weiter und so fort. Und im Endeffekt fällt dein Lebensalgorithmus, den du dir sozusagen mit deinem Wiki baust, ja auch so ein bisschen darunter. Hast du das auch schon mal irgendwie versucht, so kritisch zu reflektieren oder ist?
Also ich habe tatsächlich auch das Getting Things Done System mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, so, also vor Jahren schon. Und das hat tatsächlich auch nach ähnlichen Legitimationen auch funktioniert. Also im Sinne von, wenn du alle Sachen in ein externes System auslagerst, ist dein Kopf halt frei davon und dir geht's im Grunde genommen psychologisch besser, weil du eben nicht mehr ständig dir die Sorgen machen musst, oh, ich darf das und das nicht vergessen und dieses Projekt muss auch noch, sondern das Projekt wird quasi von dem System gehandelt, dass du alles auslagerst. Und ja, das ist natürlich, ich weiß nicht groß, ob ich das jetzt emanzipativ gegen Foucault legitimieren kann. Persönlich war halt für mich so ein bisschen die Motivation, ich habe halt festgestellt, ich bin irgendwie ziemlich dominiert von bestimmten Formen von Arbeit, wie beispielsweise irgendwie, ich habe mein Buch geschrieben oder so, die eigentlich meinen gesamten Tag durchstrukturiert haben und mir eigentlich keinen Raum gegeben haben für andere Projekte, die ich auch gerne machen würde und die mir wichtig waren. Und diese Monatsprojekte sind im Grunde der Versuch, der Zeit, die ich als im Grunde verschwendet an Arbeit betrachte, Gegenzeit abzuluxen. Das heißt, wenn ich irgendwie wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie an diesem Buch arbeiten und das ist ziemlich wichtig, Deadline und so, da muss ich wohl ziemlich viel Zeit investieren. Aber ich weiß auch, verdammt, ich muss ja Geld bezahlen, wenn ich nicht mir trotzdem eine Stunde rausnehme, um hier an meinem Roguelike zu basteln, dann zwackt das quasi diese Gegenzeit ab. Diese Zeit, die ich durchaus als die Zeit betrachte, wo ich mich irgendwie, vor allem dieser Begriff definiert, ist irgendwie selbst verwirkliche oder wo ich Dinge zumindest mache, die ich als Spaß definiere, im Gegensatz zu Dingen, die ich mache, weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle. Das heißt, ich verpflichte mich quasi zu dem Spaß und
aber ist es dann noch Spaß, wenn du dich dazu verpflichtest? Das ist hier die Frage eigentlich, ne?
Es ist vielleicht so ein bisschen, hilft es dabei, dass ich tatsächlich irgendwie so eine gewisse Vorliebe für Verriegelung und Verwandlung in Protokolle, Zahlen und so weiter habe. Das heißt, es macht mir irgendeine ästhetische Freude, eine fast schon sinnliche Freude, Dinge in solche Systeme zu zwängen. Das heißt, es kann, also wir könnten das meinetwegen eine masochistische Unterwerfungsfreude auch sogar nennen. Die insofern kombiniere ich quasi diesen Spaß mit dem anderen Spaß. Aber das ist super. Aber masochistische
Unterwerfungsfreude, ja.
Aber
ja.
Ich habe quasi in mir diese Militarisierung der Disziplin, die mich zwingt zu arbeiten, um Geld zu verdienen und so weiter. Und ich setze dir halt eine Militarisierung meines Spaßes entgegen oder meiner der Sachen, die ich irgendwie für anderweitig wichtig halte, als die Sachen, die mir die Geldverdienpflicht auferlegt.
Ich finde das so interessant. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt in die Geschichte schaut, hat man zum Beispiel solche Leute wie Arno Schmidt oder wie Niklas Luhmann, die haben halt ihren Zettelkasten gehabt. Ne? Die hatten im Grunde genommen, und im Endeffekt war es auch nichts anderes als ein Wiki halt, ne? Irgendwie, wo halt tausende von Karteikarten mit irgendwelchen Verweisen oder Gedanken, die alle miteinander irgendwie verlinkt waren und an einer bestimmten Ordnung waren. Ich glaube, Luhmann hat dann auch gesagt, dass diese Ordnung in diesem Karteikasten plötzlich auch so eine gewisse Eigendynamik hat, so ein Eigenleben, eine eigene Gedankenwelt. Und dass sie im Grunde genommen seine Gedanken strukturieren, dass sein Zettelkasten denkt für ihn. Und zwar, indem er tatsächlich einfach in den Karteikarten sucht, nach einem Gedanken, den er mal gehabt hat, der dann eben eingeordnet ist mit anderen Gedanken, die irgendwie assoziativ damit miteinander verbunden sind und so weiter und so fort. Und so dann halt irgendwie Gedankengänge wieder nachvollziehen kann oder plötzlich Querverweise. Und das ist das, was er eigentlich meinte, dass halt plötzlich diese Querverweise, die dann in der dritten Karte, die er dann gefunden hat, plötzlich in eine Stelle bringen, an die er vorher gar nicht mit der dritten Karte von vorher in Verbindung gebracht hat, aber plötzlich die Verbindung sieht. Das heißt also mit anderen Worten, wo plötzlich die Dinge anfangen, für ihn zu denken. Ne? Und also das ist, weiß nicht, ob du auch solche Erfahrungen gemacht hast.
Ja, also ich habe mir das ja alles, ich mache ja all diese Sachen in meinem Wiki. Mhm. Das habe ich mir selbst programmiert. Und das macht halt bestimmte Sachen, man kann ja immer untereinander Hypertext-Links setzen, das kennt man ja. Und ich habe mir dann halt was gebaut, was Seiten automatisch untereinander verlinkt. Ich habe das dann mein Autolink-Plugin genannt. Das guckt halt, immer wenn ich eine neue Seite im Wiki erstelle, dann hat die ja einen Namen. Und es guckt dann halt durch alle vorhandenen Seitentexte, ob dieselbe Zeichenfolge oder eine hinreichend ähnliche Zeichenfolge, also die Ähnlichkeit ist nach bestimmten Kriterien definiert, dort vorkommt und setzt dann automatisch dann auf diesen Seiten eine Art Link. Das ist auch, wenn man auf mein Wiki geht, sieht man dann oben so diese Möglichkeit Autolink-Anzeige ein-ausschalten. Wenn man die einschaltet, per Default ist sie aus, sieht man dann halt, dass neben den Links im Seitentext, die blau eingefärbt und unterstrichen sind, dann noch weitere Links auftauchen, wo dann halt einzelne Wörter blau sind, aber ohne Unterstrich. Das sind dann diese automatisch generierten Links. Mhm. Und gleichzeitig sieht man immer bei jeder meiner Wiki-Seiten unten rechts Autolink-Backlinks. Das sind dann halt die anderen Seiten, die nach diesem Algorithmus auf diese Seite verlinken würden. Mhm. Und das erstellt manchmal auch unerwartete Verlinkungen, dass ich dann halt sehe, mache mir Notizen zu einem Buch und da kommen ganz viele potenzielle Stichwörter vor. Und dann manche dieser Stichwörter werden dann halt plötzlich eingefärbt, dann sehe ich, oh, ich habe tatsächlich schon mal eine Wiki-Seite zu diesem Wort angelegt. Und sei es nur irgendwie ein Satz oder ein Link oder so, weiß dann, ich habe mich damit schon mal beschäftigt. Und so entsteht dann auch so eine Art Verlinkungsnetzwerk zwischen dem, was das wahrscheinlich diesem Luhmann-Fall ähnelt.
Okay, cool. Und bringt dich auch auf Ideen und so.
So richtig bisher noch nicht. Also ich glaube, die Effekte waren bisher vor allem, erstens, ich benutze es als Arbeitsvermeidung. Ich bin zu faul zu gucken, wo müsste ich jetzt noch hin verlinken und selber Links zu setzen. Und zweitens, es kommt einfach nur gelegentlich dieser Effekt, ups, das ist ja wirklich interessant, dass ich das schon mal gearbeitet habe. Und teilweise lege ich einfach Seiten an, als Ersatz für quasi eine Volltextsuche. Das heißt, ich weiß dann habe ich automatisch, wenn ich eine Seite mit dem Titel habe, eine Liste aller Seiten, die diese Zeichenfolge oder eine hinreichend ähnliche Zeichenfolge enthalten, die dann halt unten in der Backlink-Liste auftauchen.
Ja, cool. Ja, ich würde noch ganz gerne, also ich meine, dein Wiki ist ja irgendwie auch eine ewige Ressource, da kann man ja irgendwie 1000 Sachen irgendwie, das ist echt der Hammer. Also allein die Monatsprojekte, da könnte man, die Dramakosten finde ich ja auch nochmal irgendwie ein geiles Projekt. Irgendwie.
Dramakosten?
Die Dramakosten, ja.
Internetdrama. Man sollte es vermeiden, aber manchmal kann man es nicht.
Und also diese ganzen Twitter-Zankereien, die es immer dauernd gibt, irgendwie, da kann man sich halt stundenlang drin festlesen, aber man merkt eigentlich danach, dass es eigentlich überhaupt, ne, einfach.
Man merkt, ungeil, dass man sehr viel Energie daran verschwendet hat.
Ja, genau.
Selbst wenn man nicht mal was geschrieben hat, aber der ganze affektive Apparat ist total konzentriert und man fiebert mit.
Irgendwie interessiert es einen ja auch.
Und plötzlich sind auch 4 Stunden verstrichen und man fühlt sich irgendwie schwach und leer und von der Welt enttäuscht.
Genau. Im Endeffekt ist es dann ja doch irgendwie, man muss das schon sagen, auch ein emanzipatives Projekt. Man stellt einfach fest, dass menschliche, allzu menschliche Triebe immer dazu triggern, Dinge zu tun, die man hinterher bereut. Und man stellt sie fest und versucht sie abzustellen durch ein externalisiertes System, das einen dann irgendwie bestraft, wenn man diesen menschlichen, allzu menschlichen Trieben nachgeht.
Mhm. Ja, also ja, also man muss dann halt gucken, ob man die Triebe unterdrücken oder irgendwie ventilisieren möchte. Ich nutze das halt auch, ich nutze das halt nicht zur reinen Triebunterdrückung, sondern es ist halt, glaube ich, mehr wirklich eine Kanalisierung von Trieben. Also in diesen Projekten, wo es dann darum geht, irgendetwas weniger zu tun, wie beispielsweise bei diesen Dramakosten, habe ich dann halt definiert, ich kann mich eine Viertelstunde pro Tag mit Internetdrama beschäftigen. Wenn ich mehr mache, dann kostet mich das irgendwie pro weitere angebrochene Viertelstunde 1 Euro. Aber diese eine Viertelstunde, die ist dann tatsächlich ganz wichtig, weil die erlaubt es mir dann nämlich, irgendwie guten Gewissen zu sagen, okay, jetzt gebe ich mir diese eine Viertelstunde und jetzt lese ich mir, was meiner Dramakostenliste gerade drinnen steht, lese ich mir beispielsweise das Lauergate durch. Was gerade die Piratenfraktion da sich rumprügelt. Und das reicht, um irgendwie den Popcorn-Piraten-Beitrag zu lesen und die 2, 3 Tweets der Beteiligten. Und wenn das vorbei ist, dann habe ich quasi mein Drama-Bedarf erstmal so ein bisschen, ich habe mein Dramatrieb erstmal ein bisschen in ein Ventil gelenkt und jetzt kann ich erstmal wieder mich mit anderen Dingen beschäftigen.
Den Dramatrieb.
Ja, was ist, ich meine, wir haben alle diesen Dramatrieb, ja, oder?
Ich find's gerade lustig, ich habe so ein bisschen das ist ja irgendwie so eine klosterartige fast schon Haltung, die du da hast. Du hast sozusagen, gibst dir selber bestimmte Arbeiten, die zu erledigen hast. Mönche oder Nonnen, die müssen dann halt so und so viele Stunden pro Tag beten. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie irgendwelche Rosenkränze beten oder sowas. Also das hat ja schon was religiös nicht, aber so selbst, also selbstkasteiisches, hast du da irgendwelche Parallelen dazu, die du siehst? Oder?
Also ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit beschäftigt ist übertrieben. Ich habe irgendwie mal beispielsweise ein Buch gelesen, religionsgeschichtliches Buch zu Yoga. Ja. Also jetzt nicht jetzt, was man heute unter Yoga versteht, sondern einfach, wie sich so diese Ideen irgendwie in den letzten 2 Jahrtausenden so entwickelt haben. Und das hat also im Grunde genommen Askese und Übungen und auch viel mit Selbstverleugnung und so. Ja. Es gibt halt da immer historische Parallelen. Das ist oftmals halt sehr stark so an Spiritualität gekoppelt. Also im Grunde genommen, du gelangst irgendwie zur Erleuchtung, indem du irgendwie alle deine Triebe auffaltest oder irgendwie überhaupt nicht mehr irgendwie als dein Selbst auslöschst oder dergleichen. Und es gibt dann irgendwie ganz viele selbstquälerische Übungen, um das zu tun, oder Entsagungsübungen natürlich vor allem. Anderer Aspekt ist natürlich dieses, Foucault hat das ja auch schon in Überwachen und Strafen beispielsweise ausgearbeitet, beispielsweise beschreibt er ja den Alltag der Leute in einem irgendwie in einem 19. Jahrhundert Gefängnis oder so, der halt so super stark durchstrukturiert ist, irgendwie 5 Minuten oder 3 Minuten Zeit, um aufzustehen, und dann 2 Minuten müssen sie dann halt von da nach dort gehen, um dann irgendwie 5 Minuten zu essen und so. Total durchdefiniert. Und jetzt habe ich irgendwie den Punkt verloren, auf den ich damit hinaus wollte. Ach, genau, beim Vorher waren wir bei Yoga und bei der Askese.
Und bei Klostern.
Genau, das ist auch oft tatsächlich inspiriert, auch durch diese strengen Zeitpläne, die sie in Klostern hatten. Und das spielt natürlich, das hat sich dann mehr und mehr so entwickelt zur Idee, dass man auf diese Weise irgendwie Menschen erziehen kann oder irgendwie entwickeln kann oder jedenfalls zumindest ihnen irgendeine Form von Disziplin oder Verhalten einprägen kann. Und das ist wahrscheinlich das, was auch MS Pro vorhin mit Behaviorismus irgendwie.
Und Techniken des Selbst, wobei das natürlich erst später in Sexualität und Wahrheit kommt, dann irgendwie mit den Praktiken des Selbst, glaube ich, ne, bei Foucault.
Sehr gut. Aber was ist denn deine Motivation, das zu tun?
Wie schon erwähnt, einerseits so eine gewisse Freude tatsächlich an irgendwie Dinge in Systeme zwängen und Dinge aufschreiben und Dinge verrechnen.
Okay.
Und andererseits...
Also es macht dir Spaß?
Es macht mir Spaß. Irgendwie macht es mir Spaß. Zweitens, was ich auch schon erwähnt habe, dieses quasi eine Gegendisziplin gegenüber dieser Arbeitsdisziplin aufbauen, mich halt wirklich nötigen, mir dann halt die eine Stunde rauszunehmen für dieses Spaßprojekt beispielsweise. Es ist halt auch ein bisschen Experiment einfach, also zu gucken, ob das funktioniert, und zu gucken, welche Probleme dabei auftreten, weil das ist dann halt interessant. Das ist beispielsweise mit diesen, mit dieser Arbeitszeitsache. Mhm. Ich habe da also es fing irgendwie an letztes Jahr SIGINT, genau auf der letztes Jahr auf der SIGINT, da habe ich irgendwie das war irgendwie das Fanal nach irgendwie von mehreren Wochen, wo ich irgendwie aus verschiedenen Gründen total überarbeitet war. Und dann habe ich auf der SIGINT auch noch 3 Vorträge gehalten. Der letzte davon ist total in die Hose gegangen. Das warst du auch Zeuge davon, MS Pro.
Ich war sogar Thema.
Genau, du warst sogar Thema. Und das war so, danach war ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich wirklich etwas übernommen in letzter Zeit. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen zurücktreten. Und dann habe ich quasi als radikalen Gegenentwurf, ich habe irgendwo gelesen, irgendein Science-Fiction-Schriftsteller, Cory Doctorow, aber von dem habe ich gehört, dass er permanent schreibt, deshalb habe ich dann irgendwann nicht geglaubt, dass ich gelesen habe, dass er gesagt hat, er arbeitet pro Tag nur 20 Minuten an seinem Buch. Meinte, das wurde dann, irgendein Science-Fiction-Schriftsteller hat das behauptet, das war wahrscheinlich Cory Doctorow. Vielleicht arbeitet er wahrscheinlich an mehreren Büchern parallel.
An 12 Büchern jeweils
eine Stunde. Genau. Jedenfalls irgendwo habe ich das gelesen, 20 Minuten am Tag arbeitet dieser Mensch an seinem Buch. Und mehr nicht. Und
man muss halt sagen, Cory Doctorow hat mehrere Kolumnen, die er jede Woche schreibt. Er hat Boing Boing, wo er irgendwie 7 Blogposts pro Tag oder so produziert im Schnitt. Er hat halt meistens mehrere Buchprojekte, die er parallel führt. Und dann hat er noch ganz viele Vorträge und solche Geschichten. Mhm. Also der Typ ist echt ausgebucht, also das muss man schon sagen.
Nein, und er klappt wohl auch bei jeder Gelegenheit, sobald er im Taxi sitzt, klappt er einen Laptop auf und schreibt dann und also wirklich rund um die Uhr. Und das probierst du genau nicht zu tun.
Ich habe gelesen, dass er dieses 20-Minuten-Ding hat. Und dachte ich mir, nachdem ich mich irgendwie total überarbeitet hatte und mir vorher so irgendwie Pläne gemacht habe, nicht als Monatsprojekt, sondern so, verdammt, um dieses Arbeitspensum zu bewältigen, muss ich pro Tag so und so viele Stunden arbeiten. Und daran bin ich so ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen übernommen an diesen Sachen, zu viel arbeiten. Und jetzt mache ich meine radikalen Gegenentwürfe. Ich versuche jetzt mal, den nächsten Monat jeden Tag nur 20 Minuten zu arbeiten. Maximum. Mhm. Gut, es wird wahrscheinlich nicht klappen, dann sage ich mir, okay, wenn ich irgendwie mehr arbeite, dann mache ich mir eine Strafkosten, irgendwie für jede weitere Stunde 1 Euro. Und dann habe ich so geguckt, das hat sich dann im Grunde so eingependelt, dass ich den Monat tatsächlich, weil es stand auch nicht viel an, ich hatte, wie gesagt, davor ganz viel mich überarbeitet und danach war dann auch nicht mehr so viel übrig, habe ich es dann zumindest geschafft, pro Monat im Durchschnitt 1 Stunde pro Tag zu arbeiten. Mhm. Dass es als Experiment ist, das heißt, ich habe dann gesehen, ich habe dann so einschätzen können, 20 Minuten ist vielleicht nicht genug, andererseits vielleicht, das hängt natürlich ab vom Arbeitspensum, da habe ich mir halt vorgenommen, okay, aus dieser Erfahrung jetzt einfach pro Tag 1 Stunde kann ich arbeiten, ohne dass es mir mehr Kosten generiert. Und 20 Minuten ist einfach das Minimum, das sollte ich pro Tag arbeiten. Und wenn ich das nicht schaffe, lasse ich mir eine Geldstrafe auf. 20 Minuten als Minimum, das ist okay, denke ich. Das kann ich auch am Sonntag machen oder wenn ich irgendwie, selbst wenn ich total kaputt bin an dem Tag, 20 Minuten irgendeine sehr primitive Tätigkeit kann ich wahrscheinlich trotzdem ausführen. Und dann habe ich so diese Toleranzschwelle, 20 Minuten Minimum, 1 Stunde, ohne dass es mir mehr Kosten verursacht. Und dann habe ich halt lange Zeit rumkalibriert, was diese Zeit darüber ist. Also habe ich mir irgendwie zuerst gesagt, alle Stunde irgendwie, die ich mehr arbeite, ist 1 Euro, kostet mich 1 Euro. Und dann habe ich halt festgestellt, dass es mir das zu leicht macht, sehr viel mehr zu arbeiten. Dann habe ich halt mir gesagt, okay, ich gebe immer noch zu viel Zeit auf Arbeit. Und habe dann gesagt, okay, ich strafe mich härter. Ich erhöhe jetzt diese Kosten auf 20 Minuten 1 Euro. Und das hat mich dann eine Weile durchgezogen. Das hat sich dann aber irgendwann auch als unrealistisch erwiesen, weil ich halt irgendwie so Sachen hatte, wie ich musste irgendwie eine Woche ein Seminar geben mit jeden Tag irgendwie allein schon Seminarzeit 6-7 Stunden. Dann habe ich mir dann gesagt, okay, das weiß ich ja im Voraus. Sage ich mir einfach, ich kaufe mir für diese Zeit halt Stunden vor. Und dann hat sich dieses, ich kann mir halt Überstunden vorkaufen, verbilligt gegenüber dem, was es mich sonst kostet. Das heißt, ich habe auf diese Weise so ein
Bucherrabatt.
Genau, also ich habe es auf diese Weise so ständig rumkalibriert, so die einzelnen Stellschrauben an meiner Selbstdisziplin und geguckt, was ist so das Maß, was irgendwie funktioniert und wie kann ich irgendwie Flexibilität einbauen im Sinne von, ich kann irgendwie Sachen vorauskaufen oder so. So hat sich dann ein relativ komplexes Selbstdisziplinierungsgebilde.
Das ist dein nächstes Buch, würde ich sagen, oder? Ich meine, Getting, also nicht getting things done, sondern getting life done, weil du willst ja nicht nur irgendwie things, sondern getting life done. Und das dann irgendwie mit deinem komplexen System und deinen Erfahrungswerten, wie du solche Dinge irgendwie angegangen bist und wie man solche zu solchen Metriken kommt und so weiter. Finde ich jetzt spannend einfach so auch tatsächlich. Also.
Aber das finde ich eigentlich ganz, ich finde es tatsächlich auch sehr spannend. Das Lustige daran ist, also ich bin ja nun auch in einer, ich arbeite in einer Firma, bin Angestellter und wir haben so eine Art Stundenzettel. Das heißt, wir schreiben im Idealfall pro Tag auf, wie viele Stunden wir irgendwo ran gearbeitet haben. Dafür gibt es automatische Stoppsysteme, die uns, ich weiß nicht, nutzt du sowas?
Ich habe mal mit Might experimentiert, aber genau. Das war nur so zum Abrechnen tatsächlich eines Auftrags und das war ja auch tatsächlich, das ist ja tatsächlich minutengenau oder vielleicht sogar sekundengenau, ich weiß es nicht. Das fand ich ziemlich cool. Das hat auch irgendwie an der Benutzung Spaß gemacht. Das war wieder, ich konnte irgendwie Sachen vermessen und klicken und verrechnen und so und mir visualisieren lassen. Mein Wiki ist da vergleichsweise primitiv. Das ist alles irgendwie handgeschriebene Zahlen, Kolonnen. Ich bin halt sehr selber bauaffin und
darauf wollte ich gar nicht. Ich wollte so darauf hinaus auf dieses, ich vergesse ständig morgens den Record-Button zu drücken, beziehungsweise habe ich am Abend stelle ich dann fest, oder heute zum Beispiel habe ich präzise gerade festgestellt, Moment mal, ich habe heute gar nichts aufgeschrieben, obwohl ich heute den ganzen Tag wirklich ziemlich hart gearbeitet habe. Dann muss ich morgen, setze ich mich vor dieses Eingabeformular und muss dann eingeben, wie viel Minuten, Stunden, Sekunden habe ich denn heute gearbeitet? Und natürlich ist das eine Zeit, die ich überhaupt nie wieder, die ich nicht rauskriegen werde. Das heißt, ich muss mir eine Zahl ausdenken und genau das probiert ja das Tool eigentlich zu verhindern, dass ich mir eine Zahl ausdenke. Und das weiß ich auch und ich muss mich also morgen bei der Eingabe selbst belügen, weil ich werde da einen Circa-Wert reinschreiben und werde so tun, als ob es ein präziser Wert wäre. Und ich überlege seit Ewigkeiten, ob man nicht so Stundenabrechnungssysteme, das braucht man ja in der Praxis eigentlich eh nie, sondern so Zeitabrechnungssysteme, die so, heute habe ich an dem Projekt gearbeitet, viel, wenig, gar nicht oder mittelmäßig viel. Das fände ich, glaube ich, für mich viel praktischer. Du scheinst da ja aber eine erstaunliche Selbstdisziplin zu haben. Also belügst du dich einfach selber so gut oder denkst du da wirklich immer sofort dran, dass du jetzt die Zeit erfassen musst?
Also dazu muss ich, die Vorgeschichte ist ja, dass ich mein Tagesablauf protokollieren schon viel länger mache. Das mache ich, glaube ich, seit 3-4 Jahren oder so schon. Okay. Das heißt, ich hatte immer schon so das drin, dass ich im 5-Minuten-Takt zumindest, das ist so die Minimalauflösung bei mir, immer notiere, was ich grob tue oder wann ich schlafe oder so.
Das machst du nicht nachts, während du schläfst? Nein.
Nee. Das ist natürlich nicht immer ganz präzise und auch immer teilweise etwas vage. Und das stimmt auch nicht immer hundertprozentig, weil beispielsweise manche Sachen trage ich halt wirklich erst nachträglich nach und da muss ich schon ein bisschen abschätzen, so dass es halt schon immer so Abweichungen gibt. Aber ich habe schon so eine Grundverhalten drin, tatsächlich immer alles immer in diesem Raster zu denken und mir auch immer ziemlich zeitnah zu notieren. Das hat dann natürlich das war dann irgendwie naheliegend, die ganze Arbeitsstruktur dann auch da rein zu träufeln. Die spannende Frage ist dann immer halt eher, beispielsweise, wenn ich auf Toilette gehe, rechne ich das dann quasi noch zur Arbeitszeit oder nicht? Das geht sehr schnell, das heißt, es fällt unter diese 5-Minuten-Taktung.
Ja.
Aber gut, vielleicht sitze ich etwas länger auf dem Klo, das kann ja auch passieren. Dann entstehen halt solche Abschätzungsfragen, so wo ich mich dann frage, zählt das jetzt zu der Arbeit dazu? Oder beispielsweise ganz viel einfach arbeitsverursachte Leerlaufzeiten. Im Grunde genommen rechne ich als Arbeitszeit ab die Zeit, die ich nicht für was anderes verwenden kann. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt im Zug sitze und zu einem Auftrag fahre, dann kann ich ja an meinem Laptop meine Spielereien machen und das muss nichts mit Arbeit zu tun haben. Wenn ich jetzt irgendwie, allerdings, es gibt halt auch Situationen, wo meinetwegen, ich sitze jetzt irgendwie, nachdem ich meinen Vortrag gehalten habe, mit den Leuten, die mich eingeladen haben, die wollen dann noch mit mir irgendwie trinken gehen oder so, dann sitze ich dann so rum und dann muss ich dann so entscheiden, ist das jetzt irgendwie Arbeitsgespräch? Mache ich das jetzt irgendwie aus Networking oder weil ich jetzt irgendwie aus Pflichtgefühl irgendwie den Leuten schon gerecht gegenüber finde, jetzt auch noch ihnen ein bisschen Frage und Antwort zu stehen oder ist das jetzt für mich Spaßzeit oder sonst was? Und da entstehen dann schon so Wahrheiten und das löse ich dann meistens so tatsächlich auch durch Pseudo-Zeitabschätzung. Das heißt, ich sage mir dann so im Nachhinein, gut, ich habe da jetzt 3 Stunden mit den Leuten rumgesessen. Ich schätze mal so auf das, was da im Gespräch arbeitsrelevant war, schätze ich, war vielleicht eine 30 Minuten oder so, auch wenn sich das irgendwie über die 3 Stunden verteilt hat.
Okay.
Und dann löse ich das aber so, dass ich in meinem Tagesprotokoll, das ist ja so eingeteilt in von 5 Uhr bis 7 Uhr, habe ich das gemacht, von 7 Uhr bis 9 Uhr habe ich das gemacht. Und das sind dann immer einzelne Punkte drin, das können auch mehrere Listenpunkte sein. Dann löse ich das so, dass ich da irgendwie verschiedene Listenpunkte habe und dann einer dieser Listenpunkte ist, rechne in diesem Block insgesamt 30 Minuten für Arbeitszeit ab. Das ist dann dieses, das sagt dann so ein bisschen aus, eigentlich kann ich nicht genau, habe ich nicht genau gestoppt und eigentlich kann ich nicht genau Anfang und Ende für diesen Block definieren, aber ich schätze jetzt einfach mal, dass von diesem Block, von diesen meinetwegen 1 Stunde, die Hälfte dürfte auf Arbeit entfallen sein, also rechne ich einfach von diesen 60 Minuten 30 Minuten als Arbeitszeit.
Gibt's da schon irgendwie, hat da schon mal jemand, hast du schon mal Michael Kreil dran gesetzt, dass der aus deinen ganzen Daten, die du da hast, irgendwie welche spannenden Grafiken machst, wo du dich die ganze Zeit, weil ich also es
wir sind die nicht standardisiert genug. Da
ja,
wird,
dann
wird dann Lehmann sagen so, nein, für Michael Kreil müssen wir das erstmal noch auf
ja, dann hört mal auf Lehmann.
Ja.
Weil eigentlich klingt das ja echt spannend. Also ich meine, ich habe neulich auf der Republika, da hat hier Linus hat einen Vortrag über
Lehmann übrigens auch, ja. Nee, ja doch.
Das stimmt, der hat da auch mit rein, über ja, Refhefe.
Ladet mal diesen Lehmann ein.
Na gut.
Ja, der steht auf unserer Liste.
Wenn der überhaupt will.
Er steht auf unserer Liste. Aber wir haben echt ein bisschen Angst.
Im Wesentlichen brauchen wir nicht zu kommen. Wir setzen Lehmann hier rein, gehen dann in Ruhe ein Bier trinken und
genau,
6 Stunden später stellen wir das Mikrofon ab. Das läuft schon von ganz alleine.
Wir müssen welche Trappen von uns hier hinsetzen, die ja dann voll quatschen.
Aber der Trick ist, ich habe ja mit Lehmann Podcast gemacht, ja. Man muss ihm Essen geben. Wenn er isst, dann redet er nicht.
Wir schalten einfach sein Mikrofon ab, dann ist es egal, ob er redet oder nicht.
Aber dann muss man ihm so eklige Dosenbohnen geben, die dann so stinken, oder?
Nö, einfach Burger. Lehmann mag Burger.
Okay, ja.
So eine Form von Bestechung.
Da muss irgendjemand noch nebenher Burger braten oder so.
Nee, aber da gab es bei diesem Refhefe-Vortrag, da gab es so diese wann postet Fefe im Laufe der Zeit. Und das waren dann so immer so diese Zeiten zu sehen. Man konnte auch sehr gut sehen, wann er schläft und so. Das ist schon, ich meine, das ist, deine Daten könnte man wahrscheinlich wesentlich vielfältiger dann aufarbeiten. Das wäre schon eigentlich viel spannender. Also so du protokollierst ja da alles, wenn man das irgendwie dein Leben sozusagen in Form von coolen Grafiken, das wäre schon ganz cool.
Es ist halt auch gar nicht so ungewöhnlich. Also es ist halt, was die ganze Quantified Self-Bewegung macht.
Die notiert sich auch jeden Scheiß.
Quantified Self ist ja, Quantified Plom ist ja hier auch ein Punkt, der hier so. Das sind aber solche Sachen wie Bilanz, Cash, Bilanz, Sparkasse, Bilanz, ja,
Gesamt. Die Quantified Self-Leute machen halt das mehr mit wirklich visuell aufbereiten und die machen das auch wirklich mit standardisierten.
Und auch voll mit Körperdaten, also
genau.
Wie viel bin ich gelaufen, wie viel habe ich gegessen und so weiter und so fort.
Ja.
Also. Aber nochmal ganz kurz, was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, weil ich glaube, wir sind jetzt hier auch schon zur späten Stunde. Und zwar, das ist halt in deinem Plom, ich glaube, der durchaus wichtigste und wertvollste Punkt in deinem Wiki sind die Lektüre-Notizen, die ich ja auch immer wieder bei jeder Gelegenheit loben muss.
Einige sind aber wirklich schlecht.
Das mag ja sein, aber trotzdem sind sehr hilfreich. Du liest Bücher und gleichzeitig, weiß nicht, nach jedem Kapitel oder nach jedem Unterkapitel oder so etwas, schreibst du dazu dann tatsächlich auch eine Zusammenfassung davon und das reiht sich dann an zu einer wirklich echt ziemlich guten, kompakten, also meistens jedenfalls, was ich gelesen habe, meistens guten, kompakten Zusammenfassung des Buches. Und das findet man eben unter den Lektüre-Notizen in deinem Wiki. Und ich muss auch sagen, dass ich bestimmte Bücher nicht gelesen habe, weil ich deine Lektüre-Notizen gelesen habe und mehr oder weniger mich wirklich informiert genug fühlte, als dass ich jetzt tatsächlich noch das Buch in die Hand nehmen musste.
Ja, ich glaube, das liegt daran, weil das ist ja für mich einfach Gedächtnishilfe. Also es sind nicht Buchrezensionen oder so, sondern es ist mehr, ich versuche da die Informationen zu notieren, die ich für wesentlich halte, die ich mir quasi erinnern möchte, künftig. Also das heißt, ich benutze diese Lektüre-Notizen halt oft auch tatsächlich, wenn ich 3 Jahre später feststelle, dass das Buch nochmal plötzlich relevant wird, dann lese ich halt diese Lektüre-Notizen und die müssen halt dann so verfasst sein, dass ich aus denen dann immer noch alles ziehen kann, was für mich wahrscheinlich künftig relevant ist. Also es sind halt wirklich, also ich schätze mal, Leute, die für die Uni irgendwelche Bücher sich zusammen notieren, werden wahrscheinlich ähnlich arbeiten.
Ja, ich habe das jetzt, ich habe auch viele Bücher gelesen für die Uni. Ich habe das nicht so hingekriegt. Also ich habe mir immer auch Notizen gemacht, aber das war dann immer sehr, sehr punktuell, wenn ich halt tatsächlich irgendwie auf eine Stelle gekommen bin, die ich jetzt für ganz besonders interessant oder relevant auch für mein Thema halte, dann habe ich mir die dann rausgeschrieben, auch einen kleinen Kommentar dazu geschrieben, warum ich sie für relevant halte. Oftmals gar nicht genug, dass ich das noch 2 Wochen nachher noch nachvollziehen konnte, aber immerhin. Aber halt so, das ist schon etwas komplett anderes, finde ich, irgendwie, dass halt man wirklich durchgeht und all diese Bücher wirklich sehr systematisch zusammenfasst. Also das ist, finde ich, nochmal was anderes. Also keine Ahnung, ob das normalerweise so passiert, ob das in Universitäten so passiert, bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Ja gut,
finde ich übrigens ein schönes Beispiel für eine wirkliche Leistung, eine Wohltat für die Menschheit.
Mhm. Oh, danke. Aber ich glaube, der Unterschied zur Universität ist wahrscheinlich, dass ich dass man meistens auf eine konkrete Frage hin diese Sachen durcharbeitet und dann halt die Sachen notiert, genau, zu dieser konkreten Frage, während ich immer bei den Büchern immer davon ausgehe, gut, ich lese die wahrscheinlich jetzt zu einem bestimmten Zweck oder aus einem bestimmten Interesse, aber künftig interessiere ich mich vielleicht auch noch für andere Sachen und im Grunde genommen alles versuche runter zu notieren, was für mich interessant sein, genau, könnte.
Mhm. Ja, das ist genau, das ist der Punkt. Und deswegen bleibt es dann halt auch für komplett Außenstehende, die einfach nur wissen wollen, was ist das jetzt hier, einfach eben auch lesbar. Und andererseits bleibt es natürlich für künftige Fragestellungen anschlussfähig.
Genau, und vor allem auch für meine Autolink-Algorithmen. Also ich sehe dann halt, wenn ich ein neues Stichwort anlege, plötzlich auch die Namen der Bücher, in denen ich zu diesem Stichwort schon mal was notiert habe.
Gut.
Ja.
Habt ihr noch was?
Ein ganz kurze, unglaublich spannend gerade finde ich, ich versuche mir diesen Monat, dieses Jahr Latein und Altgriechisch beizubringen.
Ui.
Und zwar jeweils mit 10 Minuten pro Tag.
Das ist wenig.
Ja, also Minimum, manchmal mache ich auch mehr, aber das ist tatsächlich das Experiment, ob überhaupt man dabei irgendwas Sinnvolles lernen kann. Beim Lateinischen klappt es auch ganz okay. Also
jeweils dann 10 Minuten oder
zusammen? Jeweils 10 Minuten. Mhm. Wobei ich halt auch so sehr sehr abstrakt rangehe. Das heißt, ich möchte erstmal die Grammatik lernen, bevor ich Vokabel lerne beispielsweise. Und arbeite mir jetzt gerade, bin dabei gerade, also die ganzen Deklinationen im Lateinischen und halt auch im Altgriechischen zu erarbeiten. Was letztendlich gar nicht so einfach ist, weil man sich dann erstmal überlegen muss, welchen Dialekt man überhaupt meint und dann eigentlich gleich eine ganze Sprachgeschichte aufmacht. Mhm. Und das ist so eines der Monatsprojekte, wo ich mich auch gerade mit viel Begeisterung beschäftige. Und da habe ich dann halt irgendwann den Dreh gehabt, dass man halt, also ich habe mir ein Buch geholt, The New Comparative Grammar of Greek and Latin, was halt beides aufs Indogermanische zurückführt. Und jetzt obsessiere ich gerade ganz viel über Indogermanistikstudien.
Okay.
Das ist gerade noch die Obsession, die ich gerade noch unterbringen wollte. Sehr schön, sich auf diese Weise beispielsweise die Deklinationen im Lateinischen und im Altgriechischen zu vergleichen und dann festzustellen, dass beides im Grunde das Gleiche ist.
Mhm.
Also wenn Latein lernen, dann Altgriechisch gleich mit, weil ist eh alles eine dieselbe Suppe.
Ja, und Indogermanisch halt.
Ach, Indogermanisch.
Gibt es das überhaupt irgendwie überliefert, wie Indogermanisch geschrieben, gesprochen und so weiter und so fort wurde?
Na, überliefert im Sinne von, man hat Zeugnisse davon nicht. Die Zeugnisse ist halt die Sprachgeschichte. Das heißt, man stellt halt fest, es gibt in verschiedenen Sprachen Ähnlichkeiten und man versucht dann Regeln zu finden, nach denen diese Ähnlichkeiten entstanden sein könnten, aus der Sprachgeschichte, die man jetzt schon kennt. Also man weiß, dass meinetwegen unter bestimmten Umständen bestimmte Silben kürzer werden oder der Vokal sich in den Vokal verwandelt und der Konsonant verschwindet.
Und so, ja.
Genau. Und diese Regeln versucht man dann halt reverse engineering mäßig auf eine angenommene gemeinsame Ursprache zurückzu.
Das müsste man doch eigentlich geil mit Big Data machen können, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Big Data Projekt, nur halt, also ein der Großteil der Geschichte war feinlich mit noch sehr, sehr mühsam von Menschenhand erledigt.
Ja, ja.
Aber das ist irgendwie, es wirkt sehr informativ alles. Also ich habe dieses gigantische Buch, was halt im Grunde genommen immer nur besteht aus, nach der und der Regel wird sich wahrscheinlich der Buchstabe in den Buchstaben verwandelt haben, mit der und der Wahrscheinlichkeit und wahrscheinlich zu zwei Dritteln aller Wörter betroffen haben und so. Das heißt, man kann so sehr schöne abstrakte Regelwerke darauf ausbauen, die dann halt hantieren mit, also es gibt im Grunde genommen große, es geht eigentlich immer nur um String-Manipulation ununterbrochen.
Mhm.
Und das ist so, das macht mir gerade ganz viel Spaß.
Ja, klar.
Das wollte ich nur als
Wobei natürlich die Evolution in Großteilen nicht schriftlich vonstatten ging, sondern mündlich, aber gut.
Das ist es ja, also du versuchst ja eine nicht geschriebene Sprache zu rekonstruieren.
Ja, genau.
Und das machst du natürlich schriftlich und dann musst du natürlich irgendwie Repräsentation für, also das ist beispielsweise...
Aber vor allem, ich meine, niemand weiß, wie Latein gesprochen wurde oder Altgriechisch
halt. Naja, also. Es gibt halt sehr informierte Spekulationen darüber, die auch, das habe ich dann halt auch Bücher durchgearbeitet, die sich nur der Aussprache beispielsweise des Lateinischen oder des Griechischen widmeten und dessen Rekonstruktion. Aber um das auf das Schriftliche und Mündliche zurückzukommen, das ist halt das Schöne, dass es dann halt irgendwie, es gibt dann halt irgendwie Buchstaben oder Zeichen dann in diesem Indogermanischen vor Laute, von denen man halt keine Ahnung hat, wie die beschaffen waren. Man weiß halt nur, das müssen irgendwie drei Laute gewesen sein beispielsweise und die sind in verschiedene Richtungen ausdifferenziert. Und du hast dann halt ständig lauter Wörter vor dir, die im Grunde genommen, okay, das sind Konsonanten, das sind Vokale, die kann man ungefähr Ahnung haben, wie die ausgesprochen werden. Dann kommt irgendwie so ein großes H mit einer Zahl hinten dran und dann weiß man, das ist dieser eine Laut, von dem weiß niemand, wie er ausgesprochen wurde, aber der muss existiert haben, weil wir das irgendwie mathematisch irgendwie hergeführt
ist
haben.
Es ist eine sozusagen eine Dark Matter, ja? Also,
ja.
Sprachliche Dark Matter.
Genau.
super interessant. Ich meine, aber dann kommt noch hinzu, dass zwar immer wieder gesagt wird, dass das Griechische, Altgriechische, Lateinische, dass das ja phonetische Sprachen seien, also sozusagen phonetische Schriften, dass eben versucht wird, das Lautbild im Schriftbild das Lautbild nachzuahmen oder so etwas, ja. Was aber natürlich auch wieder nicht stimmt, wenn man sich dann die Geschichte der Schriftzeichen anschaut, dann hat zum Beispiel das A ist ein umgedrehter Stierkopf, ne, beispielsweise. Es war halt mal irgendwie, keine Ahnung, das Zeichen für Stier oder so etwas. Das heißt also auch unsere angeblich phonetischen Zeichen kommen ja aus so einer doch piktografischen Tradition. Und also insofern wäre ich dann ja auch mal vorsichtig, wenn man halt jetzt zum Beispiel dann versucht, anhand von schriftlicher Sprache und der Konstanz von schriftlicher Sprache irgendwie die Lautsprache
Nee, es gibt ja so Geschichten wie beispielsweise über Metrik, kannst du dann überlegen, inwieweit bestimmte Sachen offenbar lang oder kurz ausgesprochen wurden.
Mhm.
Und eben diese Lautverschiebungsregeln versuchst du dann halt einfach vom bekannten Zustand zurück anzuwenden. Also du gehst nicht davon aus, dass die Schriftzeichen jetzt jeweils einem bestimmten Laut eindeutig entsprochen haben, sondern du überlegst schon, welchem Laut wahrscheinlich diese Schriftzeichen in ihrer Gesamtheit entsprochen haben könnten, der sich dann aber auch herleiten muss von dem, was wir heute als Lautsprache kennen. Aber du hast natürlich nur überliefert, hast natürlich nur die Schriftsprache, das heißt, dich interessiert, wie du anhand der Buchstaben auf die Laute kommen kannst. Und da entstehen dann sehr komplizierte Regelwerke teilweise, weil du natürlich dir dann merken musst, dass beispielsweise Wörter, die im Lateinischen auf Vokal plus M enden, dass das M wahrscheinlich gar nicht ausgesprochen wurde, sondern dafür halt der Vokal nasalisiert ausgesprochen wurde. Und das sind so Sachen, die man dann heute beispielsweise nicht mehr macht. Da spricht man dann halt das M mit aus. Aber wenn man dann halt zurückgeht und wenn man sich die wissenschaftliche Erörterung der damaligen Aussprachen anschaut, dann gehen die Leute dann halt davon aus, dass diese Sachen ganz anders ausgesprochen wurden, als man das halt heute beispielsweise im Schulunterricht lernt.
Mhm. Gut. Gut, dann haben wir das jetzt auch.
Ja.
Mehr
fällt mir nicht ein als Obsession.
Hast du noch was, Max?
Nö, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch.
Ich bin auch ein bisschen durch.
Ich langsam ein bisschen Du hast uns totgequatscht, Plom. Sehr gut.
Ja, sehr das war gut. Das Ziel.
Wie sollen wir dann R. Lehmann überleben?
Jetzt kann ich genau. euer Loot mitnehmen und eure Leichen bleiben liegen und ich kann damit meine...
Das war auf jeden Fall mal wieder eine sehr, sehr geile, interessante Sendung und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Christian Heller, aka Plom. Oh Gott, ich kann's nicht mehr.
Du bist ganz runter.
Genau, und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank für alles und die Shownotes.
Gut, Gute vielen Nacht. Dank. Tschüss. Ja, tschüss.
Ciao.